Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 145. Heute mit dem Thema Edge und Christian und natürlich euren Fragen und unseren Antworten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Erstmal danke für die ganzen Genesungswünsche nach dem letzten Podcast. Ihr merkt, die Stimme ist noch leicht belegt, aber ich glaube, es sollte so halbwegs gehen, um hier den Podcast durchzuhalten. Und hoffentlich kollabiert die Stimme nicht wieder gegen Ende wie beim letzten Mal. Aber ich glaube, das wird funktionieren. An meiner Seite, da sind heute die, ich wollte gerade sagen, die Edge und Christians von Headlock. Auf der einen Seite, da ist der Christian Dürre von Computec. Guten Tag.
Hallo, frohes Neues.
Genau, das auch. Und in der Anleitung, da ist der Michael Schecki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, wunderschönen guten Tag. Hallo ihr zwei, hallo liebe Hörer.
So, ja.
Schleimer.
Habt ihr das neue Jahr gut verlebt? Geht's euch gut? Seid ihr frisch? Shaggy.
Ja, ich bin ja immer frisch und immer gut gelebt. Nee, es war schön. Ich habe gearbeitet schon und das hat Spaß gemacht. Ich habe aufgelegt, das hat Spaß gemacht. Ich habe schon Freunde besucht und heute gehe ich auch noch feiern, weil ich mal wieder frei habe. Das ist auch ganz schön.
Chris, wie war's bei dir? Hast du viel Wrestling geschaut?
Nee, ich habe eigentlich überhaupt nicht Wrestling geschaut, glaube ich, im Urlaub. Oder? doch. Ich habe tatsächlich ein bisschen Wrestling geschaut. Ich habe mit einem Kumpel Stone Cold DVD geguckt mit den besten oder erinnerungswürdigsten Matches. Sonst habe ich rein gar nichts geschaut. Aber ich war ein bisschen schockiert über mich, Silvester. Ich habe viel weniger gesoffen als sonst.
Ich bin stolz auf dich.
Ja,
ich nicht. Ich auch nicht.
Ja. Wie dem auch sei, wir haben ja unseren Jahresabschluss und Jahresausblick haben wir ja gemacht letzten Wochen. Und jetzt geht es quasi wieder im regulären Tonus weiter. Ne? Also wir haben jetzt erstmal Edge und Christian und danach geht es dann weiter mit den normalen Themen. Und natürlich auch die Road to WrestleMania steht an, der Royal Rumble steht vor der Tür. Also da auch ganz spannende Themen, die wir hier noch auf Lager haben. Und ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, uns Fragen einschicken möchtet, irgendwie Feedback schicken möchtet, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, einfach die Fragen irgendwo hinknallen, egal bei YouTube unter das Video, bei Facebook unter den Beitrag oder direkt als Nachricht an uns, bei Twitter auch, @headlock.de, da erreicht ihr uns. Ansonsten, wenn ihr den Podcast irgendwie hören wollt, gibt es natürlich iTunes, den RSS-Feed, genauso auch YouTube. Bei iTunes und Facebook könnt ihr uns bewerten, da freuen wir uns drüber. Und natürlich, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht einfach auf Headlock, auf Patreon. .com/headlock.de. Da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen und obendrein gibt es dazu dann noch zusätzliche Podcasts, wie zum Beispiel die Helden aus der zweiten Reihe und natürlich das Match of the Week und noch Call-Up mit dabei. Und wir hatten jetzt auch zuletzt ein Special zu Wrestle Kingdom 12, wo dann Shaggy, Kai und ich ein bisschen uns nach Fernost gewagt haben und da so ein bisschen über den Tellerrand geblickt haben, würde ich mal sagen. Und Chris, du wolltest dir auch heute noch Wrestle Kingdom anschauen, ne?
Ja, wenn ich dazu komme, mache ich das heute noch, genau.
Du musst es machen. Ich habe es mir nicht nur angeschaut, sondern ich bin auch hängen geblieben dort. Also das ist auf jeden Fall etwas, mein größter Vorsatz in 2018 ist mehr New Japan verfolgen.
Ja.
Dann gucke ich es mir heute Abend an, wenn du das schon so sagst.
Unbedingt.
Unbedingt. Okay. Ja, und ansonsten wirst du ja zentrale Anlaufstelle ist headlock.de und damit würde ich sagen, steuern wir gleich mal aufs Hauptthema zu. Edge und Christian. Wir haben ja schon die Hardy Boys in so einem Doppelpodcast irgendwie porträtiert und jetzt machen wir dasselbe mit Edge und Christian. Die Eingangsfrage ist ja immer, wann seid ihr als erstes auf Edge und Christian aufmerksam geworden? Shaggy.
Na, in diesem Fall ist es, glaube ich, anders als sonst bei den Personality-Podcasts. Ich kannte beide nicht, bevor sie bei der WWE debütiert sind. Und sie hatten ja auch keine große Karriere davor. Aber mir sind sie vorher nicht aufgefallen. Ich habe vorher nichts von ihnen gewusst oder nichts von ihnen gelesen. Ich kannte sie erst als Edge, jetzt als Edge debütiert ist, durch diese Vignetten, die man damals eingespielt hat. Und als Christian dann als sein Bruder, Vampirbruder oder wie auch immer es damals noch war, dazugekommen ist. So, vorher kannte ich sie nicht und ich habe sie aber gleich ins Herz geschlossen. Und ganz besonders dann, nachdem sie dann auch dieses coole, fiese, aber Comedy-Heel-Tag-Team waren, das war meine Zeit. Da war ich ein Riesenfan ab da.
Chris, wie war's bei dir?
Ich bin zum ersten Mal auf sie aufmerksam geworden, als sie schon zusammengefunden hatten zu Brood. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren die ersten Heels, die ich als Mark richtig cool fand. Und zwar aus dem ganz billigen Grund, weil einer aus dem Tech-Team den gleichen Namen hatte wie ich.
Oh. Edge?
Der Edge-Dörre.
Ja.
Ja,
Alter, da war ich 11 oder so.
ja klar, ich meine, das ist ja dann auch eine gute Assoziation, eine gute Verbindung, die man dann sofort gerade als kleiner Junge dann irgendwie aufbaut, ganz klar. Das kann ich schon verstehen. Bei mir war es genauso, also nicht wegen dem Namen, sondern wegen dem Zeitrahmen natürlich. Ich glaube, wenn man damals die Attitude Era verfolgt hat und die Brood gesehen hat, das war immer was. Das war halt ein Spektakel, ne? Ich meine, ich fand jetzt Gangrel nie so geil, aber halt der Entrance war unfassbar gut und dieses Bloodbath, was sie dann da immer von der Decke haben regnen lassen, um ihre Gegner irgendwie da zu verhöhnen oder zu beeindrucken, das war halt cool und ich mochte aber auch gerade später Edge extrem gerne. Also die Fehde mit Mick Foley und solche Geschichten fand ich halt super. Auch die Matches gegen Undertaker, da kommen wir gleich noch überall drauf zu sprechen. Also ich war immer einer, der gesagt hat hier, Edge ist der aus dem Team auf jeden Fall irgendwann nach oben ausbrechen wird. Wie war das bei euch? Man hat ja immer so als Wrestling-Fan, gerade bei Tag Teams, hat man immer so das Gefühl, ja, ne, der eine aus dem könnte mehr werden, aus dem anderen, der vielleicht nicht so. Wie habt ihr die beiden hier gesehen, Chris?
Boah, das ist in meinem Fall ganz schwer zu sagen, weil ich eben noch so jung war, als sie als Tag Team aufgetreten sind. Ich mochte damals Christian eben ein bisschen mehr, aus genanntem Grund. Aber irgendwie wirkte Edge schon immer so vom Look her ein bisschen besonderer, sage ich einfach mal. Bei Christian fand ich, sahen die langen Haare immer scheiße aus.
Aber so richtig.
Ja, das war so total unpassend irgendwie. Und keine Ahnung, und dann dieses Netzoberteil, was er dann oft anhatte und sowas. Er sah schon ein bisschen dämlich aus. Das ist mir jetzt auch noch mal klar geworden, als ich mir vorhin mal so im Schnelldurchgang so ein paar Matches noch geskippt habe.
Ja, das stimmt schon. Also Christian war so ein bisschen Fashion-Victim lange Zeit, bis er dann so ja den Kurzhaarschnitt bekommen hat und dann auch oberkörperfrei gewesen ist.
Naja, ein bisschen würde ich da gerne widersprechen. Klar sah er mit dem Netzhemdchen irgendwie schon nicht so unbedingt cool aus. Aber dann später, als er diese Sonnenbrille hatte, ja, wisst ihr, diese Sonnenbrille mit den dicken, riesen Gläsern und den langen Haaren, das sah schon cool aus. Das fand ich schon irgendwie cool. Wollte mir damals auch so eine Sonnenbrille zulegen.
Das lasse ich einfach mal so
Aber,
stehen. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.
was denn? Das sah doch cool aus. Aber mal ganz ehrlich, also ich fand es damals schon schwer zu sagen, der wird ein großer Star oder der andere wird ein großer Star. Das kann man natürlich nicht einschätzen. Ich fand beide schon immer super. Ich sage ja oft, ich bin ein großer Fan von dem und dem Wrestler, aber Christian tatsächlich gehört zu meinen Top 3 Wrestlern of all time. Aus dem wäre sicherlich auch noch mehr geworden, wenn er nicht auch diese Verletzungssorgen und Probleme gehabt hätte im Laufe seiner Karriere.
Aber wir wissen
Ja,
alle, bei
und auch.
Christian auf Pla bei Shaggy auf Platz 1 ist immer noch Brutus the Barber Beefcake.
Nein, das war nur mein erster Lieblingswrestler.
Ja, da stimme ich dir aber zu bei Christian. Unfassbares Talent, aber einmal die Verletzung und ja, irgendwie ja, wurde er in der WWE dann oft übergangen. Es war dann, Edge war schon so der Liebling von
Ganz
den
klar.
Offiziellen.
Aber nachdem Edges Karriere dann vorbei war, hätte man sicherlich mehr auf Christian gebaut. Also ich gehe so weit zu behaupten, dass Christian eines der weiteren Opfer von Chris Benoit war, weil Christian leidet ja auch oft unter oder litt oft unter diesen Gehirnerschütterungen, hat kleine Gehirnerschütterungen und er war einer der ersten Wrestler, der, obwohl er eigentlich früher sicherlich seine Freigabe bekommen hätte, aufgrund seiner regelmäßigen Gehirnerschütterungen einfach keine Freigabe bekommen hatte mehr. So.
Ja, aber er litt auch unter unfassbar beschissenem Booking. Denn ja, erst rumdümpeln, obwohl er over ist, dann wird halt ausgenutzt, dass Christian dann in diesem Fahrwasser von Edges Retirement dann noch mehr wieder ins Spotlight kommt und die Leute dann sehen wollen, wie sein bester Freund den Titel gewinnt. Er gewinnt den. Nächste SmackDown-Show. Randy Orton sackt das Ding wieder ein. Endlich wieder Randy Orton als Champion. Darauf hatte die Welt gewartet. Auch 2009 konnte man da schon leicht das Kotzen kriegen.
Das ist richtig,
Oder nee, 2011 war es, ne?
aber
2011.
Christian hat immer aus diesem schlechten Booking immer das Beste daraus gemacht. Auch die Zeit, als er dann
Ja.
gegen Randy Orton gefehdet hatte, diese One-More-Match-Sache,
War super.
Ja,
war
er hat
schon
das
cool.
Beste draus gemacht. Aber es ist ja immer die Sache. Der Wrestler kann ja das Beste draus machen, wenn die Offiziellen es trotzdem nicht so anerkennen und ihn dafür befördern.
Ja.
Und aus Christian hätten sie mehr machen können und mehr machen sollen. Das war sehr oft Verschwendung mit ihm. Auch gerade 2005, wo er auf einmal unfassbar in Fahrt kam.
mehr machen müssen.
Aber da kommen wir ja noch hin.
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir zäumen jetzt hier gerade so ein bisschen das Pferd von hinten auf, habe ich das Gefühl. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Wir wissen ja alle, irgendwie die beiden sind ja beste Freunde aus Kindertagen noch, also beide in Ontario, Kanada aufgewachsen. Also Edge ist in Orangeville geboren. Christian ist in, glaube ich, in Toronto geboren, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Beide gleiches Alter, das heißt, die haben sich auch in der 6. Klasse haben sich kennengelernt, nicht im Alter von 6 Jahren, also quasi, also schon Teenager waren, und die haben auch relativ schnell festgestellt, dass sie halt eben gleiche Interessen haben. Und bei Edge zum Beispiel ist das, ist die Liebe zum Wrestling war halt schon immer da. Ist aber vor allem da nochmal geweckt worden, als in jungen Jahren ist halt sein Onkel gestorben beim Autounfall. Und ja, er hat quasi dann so ein bisschen das, wie soll man sagen, die Flucht im Wrestling gesucht und hat dann ganz viel Wrestling geschaut und hat dann da eben festgestellt, dass er da eben ein besonderes Verhältnis zu hat und so weiter und so fort. Wir kennen alle die Bilder von Edge aus dem aus der Arena, wo WrestleMania 6 stattgefunden hat. Das war der Sky Dome damals, oder? Shaggy?
Das war der Sky Dome in Toronto,
ja. Genau. Nicht, dass ich auch den Silver Dome Sky Dome Fehler mache, weißt du? Ja, und wie gesagt, die beiden waren halt schon immer so zwei Typen, wo man immer gedacht hat, so ja, die müssen ja Wrestling leben und die müssen Wrestler werden. Die haben halt auch im Backyard gewrestelt und haben irgendwelche Trampoline aufgebaut und weiß ich nicht was, haben sich eigene Ringe gebaut. Also ich glaube, bei Edge im Jahrbuch stand sogar drunter, dass er derjenige ist, der wahrscheinlich als erstes aus dem Jahrgang WWF-Champion wird. Das hat sich ja dann auch letztlich bewahrheitet. Das Lustige an der Sache ist eigentlich, dass zum Beispiel Edge ist ja über so einen Essay-Contest ist er ja an sein erstes Wrestling-Training rangekommen. Das ist ja so ein bisschen eine kleine Parallele zu Lia Vaughn, die kennt man ja vielleicht auch noch so aus dem Indie-Circuit, die hat ja dann quasi bei ihm einen Essay-Wettbewerb gewonnen so und ist dann da reingerutscht. Bei Adam Copeland, also Edge, hat dann bei, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, wie der gute Trainer heißt, wie heißt er denn nochmal? Bei Ron Hutchinson und Sweet Daddy Siki sein erstes Training quasi gewonnen und hat da eben angefangen und ist immer brav von seiner Mama zum Training gebracht worden. Ja, und er hat auch erstmal da allein angefangen, weil Christian oder Jay Riso, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, also William Jason Riso, aber eigentlich von Jay Riso, weil der einfach keine Kohle gehabt hat, um das Wrestling-Training zu bezahlen. Und Edge war hier so ein bisschen glücklich, dass er halt eben über diesen Essay-Contest da reingerutscht ist.
Vor allem das Lustige war ja bei diesem Training, sie hatten ja keinen Wrestling-Ring.
Genau.
Sie haben in einem Boxring trainiert, der halt viel härter ist natürlich als ein Wrestling-Ring und viel unnachgiebiger. Und die Decke mit offenen Rohren und sowas war wohl so niedrig, dass sie keine Manöver vom obersten Seil trainieren konnten und sowas. Und da meinte Edge nämlich auch mal in einem Interview, dass durch diese harte Schule, durch die er da anfangs gehen musste, hat er sich halt viel Oldschool-Wrestling eben antrainiert, dass er auch diesen Oldschool-Weg gehen kann im Ring, weil einfach vieles andere nicht möglich war damals.
Ja, ich meine, es macht ja auch auf eine gewisse Weise ja sogar Sinn, finde ich. Also, dass du gerade in der Anfangsphase deiner Wrestling-Karriere erstmal so ein bisschen eher ja das Handwerkszeug halt lernst, bevor du überhaupt irgendwie aufs oberste Seil steigst. Also, Shaggy, wie siehst du das? Ist das vielleicht ein Vorteil?
Moment.
Ja.
Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, vielleicht hätte Jeff Hardy zu der Wrestling-Schule gehen sollen. Dann hätte er auch was gelernt, außer von Sachen runterzuspringen.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Du lernst dadurch zwangsweise auch andere Techniken, die du in einem normalen Wrestling-Ring sicherlich dann nicht üben würdest. Wir sehen ja, wie Edge dann eigentlich später war ja auch einer, der gerne auch ein bisschen geflogen ist. Nicht so arg, wie es natürlich jetzt ein Jeff Hardy ist, aber Edge konnte auch ein paar Bumps zeigen. Und sicherlich war so ein Bump dann in einem Wrestling-Ring viel einfacher dann durchzuziehen als in so einem Boxring.
Ja, war die auch ein bisschen schonender für den Körper, das muss man halt auch mal sagen. Also ein Boxring ist ja dann schon eine ganze Stufe härter. Also sprich, Edge hat irgendwie so mit 92, 93 mit dem Wrestling-Training angefangen. Christian durch seine Umstände finanzieller Natur halt erst ein bisschen später. Es hat aber nichts daran geändert, dass die beiden dann in derselben Wrestling-Schule waren, wo unter anderem auch Leute wie Johnny Swinger trainiert haben, Joey Legend. Und da waren schon ein paar bekannte Leute dabei, die man auch heute noch so kennt.
Joey Legend war ja ein richtig fetter Kumpel von den beiden.
Ja.
Also anfangs hat Edge ja auch, glaube ich, dann mit Joey Legend eben als Team gearbeitet, bis Christian dann immer so langsam wieder nachgerückt ist.
Genau.
Dann. Diese Freundschaft verbindet die auch, glaube ich, noch bis heute, also vor einigen Jahren, eben auch bei der GSW. Jetzt kommen wieder die guten Euro-Wrestling-Geschichten. Wenn man da mit Joey Legend gesprochen hat oder so, der hat auch immer wieder von irgendwelchen Autofahrten im kanadischen, in so einem Indianerreservat oder so erzählt, wo er mit den beiden im Auto saß und sie eingeschneit waren oder irgendwie sowas dann. Da redet er halt extrem gerne drüber und ist auch sehr interessant, das so zu hören. Und wenn mich nicht alles täuscht, war auch doch auch damals dann bei International Impact 5 das Match Joey Legend gegen Christian Cage, was ich live gesehen habe und mir nicht mehr ganz sicher bin, ob die beiden gegeneinander angetreten sind.
Das kann sein. Das habe ich damals ehrlich gesagt nicht verfolgt. Also ich war damals ja noch sehr unbeleckt, was die Euro-Szene angeht. Von daher, Shaggy, weißt du was davon?
Ich war auch da, als Christian Cage bei Impact war, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, wer sein Gegner war. Legend war, glaube ich, definitiv auch auf der Card an dem Abend, aber ob sie jetzt wirklich Gegner angetreten sind, das kann man ja sicherlich nochmal nachschauen. Aber dann,
Das ich
Christian, haben wir
habe.
uns ja gesehen an dem Abend.
Keine Ahnung. Also ich kannte dich da halt noch nicht, ne? Ich stand mit einem Freund nicht im Block mit den anderen Stehplätzen, sondern wir hatten uns einfach so an die Seite gestellt, wo auch die ganze Zeit irgendwelche Wrestler immer rauskamen, um halt aus der Halle zu gehen oder was auch immer. Wir waren halt so mitten im Durchgang, wo wir dann auch Eko Fresh gesehen haben, der sich verkleidet hat, um von den Fans nicht erkannt zu werden.
Sehr witzige Geschichte, die Chris übrigens schon mal im Podcast
Ja,
erzählt
ich
hat, aber
weiß.
sehr, sehr
Das
witzige Geschichte.
erzähle ich auch immer wieder sehr gerne, weil ich Eko Fresh wirklich scheiße finde.
Tja, da wart ihr im selben Raum und habt euch noch nicht kennengelernt. Da hat es erstmal
Ja.
Headlock bedarf, bevor ihr euch kennenlernt.
Ja.
So führen die Wege manchmal zusammen. Ich fand es auch ganz lustig. Also, wir haben es gerade schon ein bisschen erzählt. Also, Edge war halt so ein bisschen vorneweg, Christian so ein bisschen hinterher. Ich liebe ja den Namen, den Edge damals getragen hat. Er ist ja weder als Adam Copeland oder als Edge angetreten, das kam ja erst viel später, sondern als Sexton Hardcastle. Das ist doch der ideale Pornoname, oder? Also, findest du nicht?
Ja, schon, so ein bisschen.
Sexton Hardwood. Ich weiß auch nicht. Also, das ist so. Und Christian ist halt eben auch als Christian Cage angetreten. Also relativ langweilig eigentlich, sagen wir es mal so, ne?
Naja, die Namen haben sich zusammengesetzt aus zwei seiner Lieblingsschauspieler, Christian Slater und Nicolas Cage. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet.
Doch.
Wir haben,
ja.
Also, da hat er dann aber keinen guten Geschmack, du.
Damals nicht.
Ich muss aber sagen, Mitte der 90er fand ich Nicolas Cage auch noch ziemlich cool.
Er war da noch erträglich, ja. Da
So.
kamen auch noch so ein paar Filme, die man sich angucken konnte. Aber ja, seitdem regiert der Wahnsinn.
Das.
Kennt ihr diesen tollen Sketch mit Nicolas Cages Agenten, der die ganze Zeit Rollenangebote kriegt?
Nein.
Geht auf jeden Fall mal auf YouTube und gebt Nicolas Cage Agent ein und guckt euch das an. Das ist wunderschön. Er kriegt dann so Angebote wie, keine Ahnung, aus Schindlers Liste wird ein Actionfilm gemacht, Schindlers Fist. Und er will dann also, ja, ich habe hier so ein Angebot, das willst du doch nicht machen. Doch, das mache ich auf jeden Fall. Und sowas. Er nimmt halt jeden Scheißfilm an. Das ist wunderbar.
Mehr
Auf
davon
jeden Fall
übrigens im
angucken.
nächsten Nicolas Cage
Ich
Podcast.
wollte es auch gerade sagen, wir haben
Ja.
hier gerade vom Christian Cage Podcast zum Nicolas Cage Podcast. Christian hat leider den falschen Text gelesen, irgendwie im Vorfeld.
Ach, leckt mich, ich komme jetzt wieder zu Christian Cage. Ich habe nämlich nachgeguckt. Ja, er hat bei International Impact 5 gegen Joey Legend gekämpft und verloren.
Und verloren, ja. Was ich auch ganz interessant fand, so an der Historie, also nicht nur, die beiden haben ja relativ schnell dann auch zusammengefunden und dann auch bei ganz vielen Events auch teilweise zusammen oder halt auch gegeneinander gewrestelt. Diese Touren, die halt da gerade in Kanada stattgefunden haben, Chris hat gerade schon diese Sache mit den Indianerreservaten und keine Ahnung was angesprochen. Das war ja da wirklich so, dass sie dann einfach da quasi über die Dörfer gezogen sind und da eben ihre kleinen Shows in den Turnhallen oder was auch immer abgezogen haben. Also.
Im Tipi.
Ja, so ungefähr, ne? Also, aber nichtsdestotrotz haben die beiden halt relativ schnell auf sich aufmerksam gemacht. Also, ich habe mir gestern dann eben noch die Doku zu Edge angeschaut und er hat dann auch erzählt, dass er unter anderem gegen Leute wie Rick Martel und Don Callis große Matches gehabt hätte mit Christian zusammen und solche Geschichten, wo er halt einfach viel gelernt hat, weil natürlich die kanadische Wrestling-Szene damals war halt noch relativ lebendig und da waren halt auch viele erfahrene Leute dabei, die gesagt haben, so ja, mit den Jungspunden hier, ne, und gerade auch ein Edge, der hat ja damals schon einen guten Look gehabt, ja, mit denen können wir halt gut arbeiten. Und so ist zum Beispiel auch den Edge ja auch auf den Radar von Bret Hart zum Beispiel gekommen und hat da ja auch noch mal so Kontakte geknüpft. Und im Endeffekt sind ja die beiden, Shaggy hat das gerade eben so ein bisschen angesprochen, also die beiden sind ja sehr, sehr schnell zu WWE gekommen eigentlich und haben auch gar keine große, ja, klassische Indie-Vergangenheit gehabt. Da hätte ich auch sagen können, ja, guck mal, das ist 92 bis 95 waren die beiden haben quasi ihre Spuren verdient, mehr oder weniger. Da hätte es ja auch mal sein können, dass zum Beispiel bei der WCW irgendwie aufgetaucht sind, aber ECW, nee, die sind auf direktem Wege eigentlich zur WWE gegangen.
Nee.
Ja, die haben einen kurzen Schlenker gemacht.
96 war es, glaube ich, da hatte Edge, ich glaube auch als, ich weiß jetzt gar nicht, als was er angetreten ist, das war irgendein anderer Name, da ist er gegen Meng angetreten einmal und gegen Kevin Sullivan, glaube ich.
Genau. Aber das waren ja auch, ich meine, solche Jobberkämpfe hat man ja häufiger mal gehabt, dass du mal so Leute reingeholt hast.
Ja, ich wollte dich trotzdem verbessern, ja? Nicht ja, einfach ja, übergehen weiß. Hier. Fake News.
Ja, ja, genau. Nein, aber ich meine so im Sinne von, dass sie einen festen Vertrag gehabt hätten und wirklich da längere Zeit angetreten sind. So meine ich das. Aber er ist halt, sie sind halt quasi über diese Matches, sind halt quasi andere auf sie aufmerksam geworden und haben gesagt, hier, schick doch mal einen Tape an WWF und so weiter und so fort. Und dann ging das dann relativ fix eigentlich, ne? Und Edge war dann der Erste, der sich vorstellen durfte, hat ja dann auch erste Matches bestritten, verdiente unfassbare $210 die Woche, wo er damals auch gesagt hat, ja, geil, mehr als vorher. So, was ich halt auch super finde. Also $210 ist ja eigentlich jetzt nicht so viel.
Aber haben sie nicht seinen Studienkredit abbezahlt, irgendwas?
Ja, ja, genau. Das haben sie halt auch noch gemacht, weil das auch noch
das war wenigstens
40.000 Dollar waren. Ja, das stimmt. Ja, und im Endeffekt, dann ging das auch relativ fix dann natürlich. Beschreib mal die erste Reinkarnation des Edge-Charakters. Shaggy, du bist ja hier als Mensch der Charaktere und der Rollen Experte für sowas. Wie würdest du die ersten Vignetten und so von Edge beschreiben?
Ja, man war damals auch irgendwie was Neues, was man vorher auch so noch nicht gesehen hatte. Man hat Hinterhöfe gesehen oder so hinter Gassen. Und da kam so ein einsamer Typ in einem langen Mantel, blonde Haare, der einsam durch die Straßen gelaufen bist und ab und an auch mal jemanden attackiert hat. Also mir kam das so ein bisschen vor wie so ein, im ersten Augenblicken wie so ein Superheld, der nachts irgendwie für Recht und Ordnung kämpft oder halt auch ein Bösewicht. Man wusste es am Anfang irgendwie auch noch gar nicht. Er war irgendwie so der Loner, der Lonely Wolf, der den Straßen für Recht und Ordnung oder für das Gegenteilige gesorgt hat.
Ja, es war halt irgendwie ein ganz merkwürdiger Charakter, ne? Also ich wusste auch nicht genau, was man davon halten sollte. Also die Trailer sahen halt mega spannend aus. Also gerade so für diese Zielgruppe, die es halt damals war, ne? Also wie wir damals, quasi so junge Teenager irgendwie, 15, 16, die alle so ein bisschen verloren gewirkt haben. Und die Bilder waren halt cool. Du hast halt immer Edge gesehen, wie er dann eben mit seinen langen blonden Haaren und mit dem Mantel dann irgendwie da in den Straßen rumgelaufen ist und teilweise geschrien hat und solche Sachen. Aber man wusste eigentlich gar nicht, was man davon halten sollte. Und der Witz daran ist eigentlich, dass Edge selber nicht wusste, was er davon halten sollte. Er meinte auch so, ja, man hat ihm diesen Charakter vorgeschlagen und er hat sofort gesagt, so, ja, geil, aber, ja, was ist denn das eigentlich? So, also, das war dann so ein bisschen das Problem an der Sache. Und selbst seine Freunde haben da wohl gesagt, so, ja, das sieht irgendwie ziemlich cool aus, aber das bist eigentlich nicht du, so wirklich, ne? Und entsprechend ist er dann eben da auch debütiert als Edge-Charakter. Erstes Match hat er bestritten gegen José Estrada von den Los Boricuas damals. Hat es damals per Countout gewonnen, weil sich Estrada auch gleich verletzt hat. So, doof gelaufen. Und ich weiß noch, sein erster Pay-Per-View-Auftritt war beim SummerSlam damals. SummerSlam 98 war es, ne? Gegen 98. An der Seite von Sable als Mystery Partner gegen Jacqueline und Mark Merrow. Und da habe ich mich auch gefragt, so, what? So.
Das hat halt gar nicht mehr gepasst. Es hat überhaupt nicht zum Charakter gepasst. Ich glaube, die WWE wusste gar nicht mehr so ganz genau, wohin man jetzt am Anfang mit ihm gehen wollte. Was ich ganz spannend fand, Edge war ja so der Erste, der auch durchs Publikum quasi zum Ring gekommen ist. So, das war ja auch interessant. Er hat nicht die Entrance genommen wie jeder andere, sondern der ist auch in seinem langen schwarzen Mantel durchs Publikum gelaufen zum Ring.
Ja, das haben sie ja auch später noch sehr lange beibehalten, also auch Edge und Christian. Und haben dann auch, als sie es dann nicht mehr gemacht haben, auch gleichzeitig benutzt, um ihr Gimmick wieder aufzuwerten. Das fand ich auch sehr witzig damals. Chris, wie hast du denn den guten Edge damals wahrgenommen?
Gar nicht. Ja, das habe ich nicht mitgekriegt, seine Anfangszeit. Also für mich hat es wirklich angefangen mit dem Tag-Team zusammen mit Christian und Gangrel. An diese Vignetten kann ich mich zum Beispiel auch überhaupt nicht dann erinnern. Also tut mir leid, da bin ich raus.
Also mich haben die Vignetten immer so ein bisschen an Blade erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also an diese, so von der Kameraführung und so.
Ja, und damals war Blade ja auch noch ganz subjektiv. Cool.
Das stimmt.
Und Wesley
damals war so vieles noch cool.
Geld verdient.
Und Nicolas Cage war damals auch noch cool. So.
Diese 90er.
Was ja, war verrückt. Parallel-Universum.
Mehr zum 90er-Actionfilm wird bald.
Ja.
Wahrscheinlich heute noch.
Es tut Chris mir noch leid, dabei. Ey.
Nein, ist auch das Schlimmste. Aber deswegen wahrscheinlich auch mein Superheldenvergleich. Also wahrscheinlich hat mich das auch damals an Blade erinnert. Und dann dachte ich wahrscheinlich auch, das ist so eine Art Superheld, der für Recht und Ordnung kämpft. Ja. Und dann kommt ja auch noch der Vampirvergleich. Ich meine, die Fehde mit Gangrel kam ja relativ schnell dann.
Genau.
Und Gangrel hatte ja auch behauptet so, ich habe noch jemanden, den ich zurückhalte, um dir zu zeigen, dass ich mehr Macht habe als du. Dein Bruder.
Shaggy, wie fandst du eigentlich damals Gangrel? So, gerade als Stable-Leader dann ja auch im späteren Verlauf.
Also ich war jetzt kein riesen Gangrel-Fan, aber die Brood mochte ich natürlich sehr. Wobei ich fand immer, dass Edge und Christian weitaus cooler waren, als Gangrel als Leader auch irgendwie war. Also er war jetzt nicht der Leader, der an dem man denkt, wenn man an die Brood denkt. Wenn ich an die Brood denke, dann denke ich an Edge und Christian. So. Aber Gangrel hat es auf jeden Fall geschafft, die beiden Jungs zu einem anderen Level nochmal zu heben. Also durch die Brood irgendwie kamen die auch beim Publikum dann irgendwie so nach und nach ganz cool an oder man interessierte sich für sie.
Das war eine wichtige erste Rolle halt im Endeffekt, ne? Dass die hatten dann auf jeden Fall einen höheren Wiedererkennungswert. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was die Brood für Edge und Christian geschafft hat. Also wo du halt Edge vorher so als weder Fisch noch Fleisch irgendwie angesehen hast, hast du halt da gemerkt, so, okay, das ist cool. Und da gab es ja dann auch, man muss dazu sagen, dass Edge auch bis dato nicht gesprochen hat und dann auch im Verlauf dieser, es gab ja erst die Fehde zwischen Edge und Gangrel und dann hinterher ist ja dann eben Edge dann auch auf die Seite von Gangrel und Christian dann eben geturnt. Und dann hat ja auch Edge zum ersten Mal gesprochen. Du hast dann eben gemerkt, dass die Leute auch sofort deutlich mehr auf ihn reagiert haben, als beispielsweise auf Gangrel. Und da hat man dann schon so gemerkt, so, ja, okay, wir wissen, glaube ich, wohin diese ganze Reise führt, so in dem Sinne, ne? Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, ich liebte halt eben den Entrance von der Brood, weil das war einfach was Besonderes, als sie dann quasi aus der Hölle emporgestiegen sind und dieser Feuerring auf der Rampe entstanden ist und sie dann eben auch durch das Feuer geschritten sind, auch Gangrel mit dem Pokal mit dem Blut in der Hand und dann dieser Aufmarsch an der Treppe, wenn dann Gangrel ein Stück von dem Blut genommen hat und die beiden dann eben darunter standen. Das war schon cool, das war halt visuell einfach ziemlich geil, aber trotzdem war halt eben Gangrel irgendwie eher so ein Sideshow-Charakter, finde ich, für mich, weil der war wiederum für mich zu überzeichnet in dieser Vampir-Thematik. Also hat mich dann nicht so überzeugt, sagen wir es mal so.
Er war eher eine Art Manager eigentlich so ein bisschen, obwohl er ja mit den beiden auch gekämpft hat, aber irgendwie war er stand nicht unbedingt im Rampenlicht.
Ja, also ich fand ihn halt zu überzeichnend. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele, die diesen Vampircharakter extrem mögen, aber weiß nicht, für mich haben die beiden anderen besser funktioniert, wo es halt nicht ganz so mit dem Holzhammer gewesen
ist. Ich fand Gangrel eigentlich auch immer ziemlich schlimm, aber er hat halt so dafür gesorgt, dass dein Interesse geweckt wurde, so wie sie reinkam. Du bist dann dran geblieben im Endeffekt, weil Edge und Christian so cool waren, aber dein Interesse wurde halt erstmal geweckt, eben durch dieses Visuelle, was mit Gangrel dann verbunden war.
Genau, das meine ich ja. Also dieser Brute-Charakter hat halt eben den Wiedererkennungswert, einfach dieses was Besonderes an denen geschaffen, was halt vorher eben nicht da gewesen ist. Gerade bei einem Edge, der halt, okay, der ist zwar durch das Publikum reingekommen, aber ansonsten wusstest du halt nicht so genau, was will dieser blonde Typ jetzt eigentlich von uns, so, weißt du?
Dieser blonde Typ. Man muss aber noch dazu sagen, dass bevor es jetzt quasi zur Firmierung der Brood kam, Christian in seinem Debüt mit dem gleich einen Titel gewonnen hatte. Er wurde gleich in seinem ersten Kampf WWE Light Heavyweight Champion. Ich glaube, damals gegen Gilbert hat er den Titel geholt und war sofort halt mit dem Impact gestartet. Und dann war eine angedeutete Fehde zwischen den Brüdern und Edge hat sich dann letzten Endes doch entschieden, nee, nicht gegen seinen Bruder zu kämpfen, sondern lieber mit ihm zusammen zu kämpfen.
Genau. Ja, es war halt auch so ein bisschen kurios, dass quasi jemand, der debütiert, gleich einen Titel umgehängt bekommt. Andererseits war halt damals auch der Lightweight-Title, war halt damals auch jetzt nicht besonders prestigeträchtig, sagen wir es mal so. Da war der schon so sehr am Ausfransen und du hast es gerade gesagt, Gilbert als vorheriger Champion ist jetzt auch nicht so geil, sagen wir es mal so.
Nicht so.
Stimmt auch gar nicht. Er hat auch gar nicht gegen Gilbert den Titel gewonnen, sondern.
Er hat ihn verloren, glaube ich,
gegen Gilbert. Genau, er hat ihn gewonnen gegen Taka Michinoku.
Ja, genau so.
Mann, was sagst du denn da? Nee, so rum war es. Und ich glaube auch, war nicht Gilbert auch lange Zeit der letzte Light Heavyweight Champion?
Das ist, kann sein, ja. Er hat ihn halt auch einfach dann bekommen, weil ein Gilbert, wie ebenso wie ein Goldberg, halt einen Titel umschnallen müsste bei seinem Entrance, glaube ich. Das war der einzige Grund.
Ja. Auf jeden Fall, das war. Also wie gesagt, diese Light Heavyweight-Phase ist nicht so richtig prall. Interessanter wurde es dann ja, als die Brood sich ja dann auch der Ministry of Darkness des Undertakers angeschlossen haben. Und dann gab es ja auch relativ schnell, muss ich ja sagen, die Attitude Era hat ja immer relativ fix mit Zerwürfnissen und so gearbeitet. Da gab es dann auch relativ schnell dann auch den Bruch, weil nämlich ja Christian angeblich ja die Brood verraten haben sollte. Und zwar ging es dann darum, dass die Brood hatte Stephanie McMahon entführt und Ken Shamrock war auf die Suche nach Stephanie McMahon und hat dann quasi aus Christian das ja das Geständnis rausgeprügelt, um es mal so zu sagen. Und daraufhin ja sollte dann Christian bestraft werden und sollte, glaube ich, auch an das Symbol des Undertakers gefesselt werden, oder? Wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ja, daraufhin haben dann eben Edge und Gangrel sich dann auch gegen den Undertaker gewandt und haben dann zumindest Christian gerettet. Aber das war dann auch die Geschichte von der Brood in der Ministry of Darkness war relativ kurz. Und auch die Brood an sich hat ja dann nicht mehr so ewig lang Bestand gehabt. Da ist dann irgendwann Gangrel hat sich dann irgendwann die Hardys als Verstärkung geholt, als New Brood. Da haben wir ja schon im Hardy Boys Podcast drüber gesprochen. Das war auch so eine etwas merkwürdige Formierung. Aber diese Konstellation hat zumindest für eine wirklich fantastische Best-of-Seven-Serie dieser beiden Teams gesorgt. Also wir werden einige Male in diesem Podcast eh noch über die Hardys und Edge und Christian sprechen, weil deren Entwicklung, finde ich, verläuft einfach sehr parallel. Ja, Shaggy, wie hast du damals diese Best-of-Seven-Serie wahrgenommen? Natürlich dann auch mit dem Abschluss bei No Mercy 99.
Die Hardy Boys, die kannte man vorher ein bisschen nur als Edeljobber in der WWF damals. Und durch die Fehde gegen die Hardys, durch die Fehde mit Edge und Christian, wurden die einfach zum richtig ernstzunehmenden Team. Und man hat Kämpfe gezeigt in dieser Best of Seven Serie, mit Moves gezeigt in den Kämpfen, die ich vorher auch teilweise noch nie gesehen habe. Das waren innovative Sachen. Und Jeff Hardy hat damals auch schon herausgestochen. Das waren einfach großartige Matches, die irgendwie ihrer Zeit voraus waren.
Absolut, ja. Also das ist halt wirklich, was diese Fehde eigentlich beschreibt. Also ich glaube, die beiden Teams haben Tag Team Wrestling plötzlich wieder interessant gemacht, weil das rausgegangen ist von den typischen vom typischen Heavyweight Tag Team Wrestling, sondern das war halt auf einmal wirklich Cruiserweight Tag Team Wrestling auf eine Art und Weise, wie man es auch später vielleicht noch so 10 Jahre später noch gesehen hat, die Art und Weise, wie Tag Team Manöver da aneinandergereiht worden sind, wie auch die Teammitglieder miteinander ja oder gegeneinander oder gegen die Gegner eingesetzt worden sind. Egal, ob es jetzt bei den Hardys halt eben dieser Sprung über den Rücken von Matt gewesen ist. Bei Edge und Christian zum Beispiel denke ich halt immer an diese Rückwärtsrolle in den Barrel Roll von Christian, wenn dann Edge ihn quasi hochnimmt und auf die Gegner wirft. Auch die Crossbodies in die Ringecke und so, das war schon innovativ. Chris, du hast gerade gesagt, dass Christian und Edge ja gerade so für dich der Aufhänger für die beiden waren. Was fandst du damals an denen so geil?
Das ist schwer zu sagen. Die beiden waren einfach welche, die hatten so alles, was irgendwie unterhaltsam war, wo man Bock drauf hatte. Sie waren, ja, es hat so geschwankt, sie waren fiese Ratten, dass du sie als Heel eben angenommen hast. Sie haben im Ring immer abgeliefert, haben eben auch innovative Sachen gezeigt, waren aber dann auch, gerade dann, als es von der Brood dann wegging, waren sie so herrlich albern und bescheuert, dass es einfach unterhaltsam war. Dann kam ja auch schon dann hinterher, als sie aus dieser Gothic-Phase, sag ich mal, wegging, kam dann diese 5-Second-Pose-Sache und sowas. Sie haben sich immer wieder so ein bisschen neu erfunden und man hatte so den Eindruck, da ist wenig Stillstand bei denen. Sowohl eben was Gimmick, Charakter, als auch das In-Ring-Work eben ausgezeichnet hat. Man wusste, wenn die jetzt rauskommen, ob es bei einem Pay-Per-View ist oder eben einfach nur bei einer Raw-Ausgabe, man bekommt was zu sehen und man war sofort gespannt, was da jetzt gleich geboten wird.
Ja, so war es halt eben auch. Wir haben auch übrigens das Tag-Team-Leiter-Match von No Mercy, wo es ja auch um die Managerial Services von Terry Runnels und auch noch $100,000 ging, haben wir, glaube ich, auch bei Patreon besprochen, übrigens in dem Match of the Week, und waren da auch sehr von angetan. Selbst ein Kai, der den Kampf bis dato noch nicht gesehen hat, gesagt so, ja, den kann man sich auch so im Jahr 2017 nochmal anschauen. Also, die haben damals einfach neue Standards gesetzt in allem, muss man ganz klar so sagen. Und sie waren halt eben ultra unterhaltsam. Und dieser Weg, den sie genommen haben, der ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Also, vor allem von den großen Schweigern, die erst gar nichts sagen, dann hin zu den Leiterkünstlern. Dann haben wir auch WrestleMania 2000, dürfen wir hier nicht vergessen, ne? Dann auch diese Konstellation mit den Hardys und den Dudleys in Kombination mit dem Triangle Ladder Match, wo ja dann auch der Titelgewinn von Edge und Christian erstmal dafür gesorgt hat, dass die auch diese Metamorphose von den, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen sympathischen Blutschippern hin zu diesem, du hast es gerade angesprochen, auch zu den miesen Ratten und zu diesem Heel-Tag-Team genommen haben. Weil daraus kam das ja erstmal. Dann haben sie ja gesagt so, hey, hör mal, wir haben jetzt das Gold, wir sind jetzt so bekannt, wir können auch nicht mal durchs Publikum reinkommen, ne? Also, das geht halt nicht mehr. Aber damit ihr uns trotzdem noch irgendwie nah seid, machen wir jetzt eine 5-Second-Pose für euch. Und da kam ja auch dieser Slogan mit dem For the benefit of those with flash photography. Und das war halt absolut genial.
Das war sowieso, man hat wirklich gespürt, einfach wenn man sich die angeguckt hat, auch wenn man sich das heute noch anschaut, was da für eine Chemie einfach zwischen den beiden war. Man hat wirklich gemerkt, das sind zwei Leute, die kennen sich in- und auswendig. Das sind super Freunde. Und sie konnten sich so gegenseitig wunderbar die Bälle zuspielen einfach. Das wirkte auch nicht irgendwie groß geskriptet oder so. Das war, man hatte eher so den, also wenn du es aus smarkiger Sicht siehst, wenn man sich diese ganzen Comedy-Segmente Backstage von denen anguckt, das wirkt eher so, die haben sich kurz vorher ausgetauscht, was sie machen, haben sich dann hingesetzt und das einfach so on the fly gemacht. Das wirkt alles so authentisch bei diesen Charakteren. Das passt einfach so gut. Und wo du auch gerade sagtest, dass sie dann sagt, so, hey, wir sind jetzt so bekannt, ja, wir können nicht mehr durchs Publikum kommen. Das waren alles Sachen, die haben sich so wunderbar ergeben, wenn du gesehen hast, wie die beiden miteinander interagiert haben. Da musste nur wirklich so ein paar Sekunden langer Backstage-Skit sein, wo sie sich unterhalten. Und es war sofort, die Motivation war klar, es war ein Aufbau, es war eine Pointe. Das war einfach richtig cool. Also das ist auch heute noch, diese ganzen Segmente, klar sind ein paar ein bisschen trashig, fremdschämig, ist klar, so bei der Attitude Era, aber das kann man sich alles so locker weggucken und wir teilweise Tränen lachen dabei.
Es ist ja auch so ein bisschen, also ich finde, ganz viel von dem Humor verkörpert auch so die 90er da nochmal. Also ich musste doch teilweise so ein bisschen an Wayne's World denken, also als ich noch ein paar Sachen gesehen habe. Das ist einfach so albern. Und auch die Wortspiele, die beiden ja teilweise raushauen, wo du denkst so, alter Schwede, ey, das geht doch gar nicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie total lustig. Also das war eine coole Zeit. Shaggy, beschreib mal, du als alter Comedy- und Clown-Experte, was machte denn für dich den Unterhaltungsfaktor dieser beiden aus?
Na, ihr habt ja schon größtenteils umschrieben, habt ja schon fast alles gesagt. Was ich halt irgendwie spannend fand, die beiden waren ja schon die coolen, witzigen Heels, ja. Aber es brach dann manchmal so ein kleines bisschen Jubel auch im Publikum aus. Und dann haben sie aber auch angefangen, quasi Idole der Stadt zu beleidigen, um gleich auch festzustellen, hey, wir sind
Heels. Oh, das Heels, war so schön, ja? Immer.
Überjubelt ja. Uns nicht, so. Ich erinnere mich an eine Show in Memphis zum Beispiel, wo das Publikum wirklich angefangen hat zu jubeln, als sie diese 5-Seconds-Pose gemacht haben. Und dann meinten sie aber, haben sie irgendwie Witze über Elvis gemacht im nächsten Moment. Also das war schon richtig cool. Die beiden haben wirklich es drauf, mit dem Publikum zu spielen. Und sie waren zu dem Zeitpunkt ja noch relativ jung und trotzdem hatten sie schon so eine Chemie mit dem Publikum. Die wussten, wie man mit dem Publikum spielt, lange bevor es so ein The Rock so richtig gemacht hat. Also das war schon geil.
Meine Lieblings Five Second Pose war, glaube ich, da hatten sie schon ihr Bündnis mit Kurt Angle. Da waren sie irgendwo in den Südstaaten oder so. Ich glaube, irgendwie so Ecke Kentucky oder sowas. Und dann haben sie erst so ganz normal angefangen und dann, ja, jetzt seht ihr, wofür Kentucky berühmt ist. Und dann stand Edge da eben so mit Latzhose, Banjo und so total schiefen Zähnen. Und das ist
genau so,
großartig,
das wollte ich gerade sagen. Das war geil.
Das habe ich vorhin nochmal so eine Zusammenfassung dieser Five-Second-Poses gesehen und ich bin halt weggebrochen, als das kam.
Ja, also ich finde, da gibt es auch geile Segmente auch. Du hast gerade auch die, dieses Bündnis mit Kurt Angle angesprochen. Da gibt es ja auch ganz viele lustige Segmente. Also meine Lieblingssegmente mit Edge und Christian sind zum einen auch die Phase, wo Mick Foley General Manager gewesen ist.
Oh ja, die waren auch gut, ja.
Und ich liebe diese, da gibt es eine Raw-Folge, oder ich weiß nicht, ob es Raw oder SmackDown war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wo die beiden gegen ein Match antreten sollen, und sie wollen aber nicht und täuschen dann die Lebensmittelvergiftung vor.
Das ist wunderschön,
ja. Und dann kommen halt auch so Sprüche, weißt du, so ja, yeah, food poison rocks und solche Sachen, ne? Und schlagen sich dann ab und im Endeffekt hängen sie dann hinterher gemeinsam in der, in so einer Toilettenkabine und nehmen sich einen Eimer mit Wasser und machen dann halt so und schütten halt mal wieder Wasser in die Toilette. Und in dem Moment guckt dann halt eben Mick Foley oben über die Toilette drüber und sagt dann so, nee, Leute, ihr seid sowas von dran.
Endet das nicht damit? Oder war das eine andere Show, wo sie sich halt auch drücken wollten? Dann haben sie sich irgendwie überlegt, dass sie einfach sagen, sie haben Genitalwarzen und dass sie dann niemand mehr anpacken will. Und dann saßen sie da, oh, yeah, genital warts are awesome. Und Mick Foley kriegt das halt auch mit so und dann sagst du so, nee, gibt's nicht, ich habe euch auch frisch an den Hart ertappt. Und Genitalwarzen sind überhaupt nicht toll, lasst euch das gesagt sein. Die jucken wie Sau, habe ich gehört.
Die beiden waren halt schon Entertainer, weit lang bevor es World Wrestling Entertainment war. Also die sind so die Prototypen des Entertainment, die sind super. Also wir können uns die Segmente heute immer noch anschauen, ja. Und freuen uns drüber.
Ja, und wo wir gerade schon dabei sind, was man halt nie vergessen darf, sind die Segmente mit Kurt Angle zusammen, mit dem Kazoo. Wenn die Musiken nachspielen auf diesen Tröten, ne, so, you think you know me, you think you know me. Ich hab, das war auch teilweise in meinem Freundeskreis damals so ein Dauergag einfach, ne? Und diese, auch selbst diese blöde Five Seconds Pose war ein Dauergag. Also, dann ist man halt im Aufzug gefahren, hat halt eine Five Second Pose gemacht. Im Aufzug, so, aus Jux. Nein, die waren absolut fantastisch damals und haben einen halt so gut unterhalten, weil du halt gemerkt hast, das war eine ganz besondere Chemie, die die beiden ausgezeichnet hat. Das haben halt eben nicht viele, ne? Und also, um es mal so zu sagen, während die Hardys ja eigentlich damals so hauptsächlich dafür bekannt waren, dass sie halt eben so im Ring abgeliefert haben und halt eben so extrem gewesen sind, waren Edge und Christian da eigentlich auch schon eine ganze Stufe weiter, weil sie halt eben dieses Charisma deutlich mehr mitgebracht haben. Also einen Jeff Hardy hast du das schon von Anfang an, aber einen Matt Hardy halt eher weniger. Und auch gerade eben das Micwork war bei dem hervorragend und die, wie gesagt, die Promos waren absolut fantastisch. Und die konnten halt eben alles spielen. Da gab es ja auch noch die berüchtigte Phase, als sie als Conquistadors angetreten sind. Shaggy, wie war das denn?
Ja, die Fehde mit den Hardys ging ja immer noch weiter um die Titel. Und irgendwann haben die Hardys es dann tatsächlich geschafft. War es Unforgiven? 2000? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das war ein bisschen vorher. Die gegen Edge und Christian zu gewinnen. Und Edge und Christian durften danach nicht mehr um den Titel antreten gegen die Hardy Boys. Und dann kam halt ein neues Team, die Los King Conquistadors. Das waren zwei Maskierte.
Genau.
Ja, und die es dann tatsächlich geschafft haben, irgendwann die Titel von den Hardys zu gewinnen. Und sie haben sich demaskiert als Edge und Christian.
Der Witz war ja dann auch mal, da gab es ja dann auch im Vorfeld immer Skits, also Promos. Und dann hätten die beiden ja eigentlich Englisch sprechen, Spanisch sprechen müssen. Und sie sagten aber immer nur sie, 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 sie.
Soll ich euch noch was Witziges erzählen dazu? Also selbst damals schon, ja. Wann war das? 2000? Ja. Da war ich halt 12, ja. Und mein damals bester Kumpel auch. Und der hat dann, mit dem habe ich oft zusammen Wrestling geschaut. Und jeder wusste doch eigentlich, dass das Edge und Christian waren, ja?
Ja, klar.
Und das war ja der Witz auch so.
Und klar, mein Kumpel hat es nicht gerafft. Wir haben halt, ich glaube, wir haben Smackdown oder so geguckt. Und immer dann so, boah, ich bin echt gespannt, wer das ist.
Aber man hat ja offen damit gespielt. Ich meine, ja, jeder wusste es. Jeder wusste es. Außer ja, dein Kumpel. Der war halt
ein bisschen dumm, ne?
Aber ich hoffe, er hat es dann irgendwann rausgefunden.
Es hat aus allen Wolken gefallen, dass
er die Maske abgenommen hat. Ich glaube, das war wirklich eine Überraschung für ihn.
Ja, muss dazu sagen, dass Edge und Christian dann, als sie sich dann demaskiert hatten, kurz darauf ihre Titel gegen die neuen Los Conquistadores verloren haben. Sie sich dann als Hardy Boys entpuppt haben. Das war eine schöne, witzige Wendung auch der Geschichte.
Ja, also generell, das war halt eine gute Zeit. Und man muss auch dazu sagen, also die haben auch dafür gesorgt, dass halt in der Attitude Era und dass das Tag Team Wrestling bei WWE auf einmal oder bei WWF damals super interessant war. Also wir hatten damals so viele tolle Tag Teams, also Edge und Christian, die Hardys, wir hatten noch die Dudleys natürlich dabei, du hattest Leute wie die Acolytes, du hattest Too Cool und das war eine richtig, richtig interessante Tag Team Szene damals und natürlich hast du dich aber immer drauf gefreut, Edge und Christian zu sehen, gerade auch in Kombination mit den Dudleys und den Hardys, weil das immer die geilsten Matches geworden sind, aber du hattest auf einmal, wo Tag Team Wrestling halt wirklich über Jahre absolut am Rumdümpeln war bei WWE, weißt du, wo dann halt irgendwie so zusammengewürfelte Teams dann die Gürtel gehalten haben oder sonst irgendwas, du hattest da wieder eine Phase, wo es halt richtig geil war, wo du dich wirklich auf jedes Tag Team Match gefreut hast, auf irgendeine Art und Weise, und wo dann auch die Tag-Team-Szene quasi der Single-Szene auch immer wieder die Show gestohlen hat. Also ich erinnere nur an WrestleMania 17 mal so als Beispiel oder auch SummerSlam 2000, wo es ja dann die ersten TLC-Matches gab. Und ich glaube, viel spektakulärer geht's gar nicht. Shaggy, wie hast du damals diese TLC-Matches gesehen? Also das erste Mal, beschreib das mal.
Oh, das ist also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Für mich war das eines, ich habe ja über 10 Jahre vorher schon mit Wrestling angefangen. Aber das war eines der größten Highlights, die in meiner Wrestling-Karriere waren. Ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen, was die Aktionen, die da gezeigt wurden und dass man Tische, Stühle und Leitern reingebracht hat. Wie Kai das immer so schön gesagt hat, das sind ja die Markenzeichen quasi, die Markenwaffen der drei Teams gewesen. Wie man das so schön zusammengefügt hat in dieses Match und was die 6 Leute da rausgehauen haben, das war einfach unglaublich. Das waren, also zu dem Zeitpunkt waren das die Highlights überhaupt im Wrestling. Und es sind heute ja immer noch Highlights im Nachhinein betrachtet. Also keine TLC-Matches kamen, wenn man wirklich ernst darüber redet, an die Qualität der ersten beiden TLC-Matches ran.
Überhaupt nicht. Auch von den Geschichten her, die sie erzählt haben, das kommt ja auch wiederum dazu, ne? Also ich kann mich auch noch dran erinnern, wenn du Dinger gesehen hast und so, du konntest nicht fassen, was da passiert. Also es war einfach so, die hat sich da wirklich ein komplett neues Feld eröffnet, weil das einfach so unglaublich war, was die drei Teams da gezeigt haben. Chris, wie hast du damals das aufgenommen?
Ja, das war halt absolut kranker, extremer, geiler Scheiß. anders kann ich's echt nicht sagen. Diese ganzen Aufeinandertreffen, Dudleys, Hardys, Edge und Christian, das war jedes Mal absolut genial. Diese drei Teams haben sich in allem so unfassbar gut ergänzt und auch in den normalen Matches halt, das war immer irgendwie Gaudi. Es gibt ja auch, wann war das? War das der Rumble 2000? Ich weiß es nicht.
2001.
Auf jeden Fall gab es doch auch bei einem Pay-Per-View dieses Opening-Match, was ein ganz normales Match eben Edge und Christian gegen die Dudleys war. Und das war so gut. Das war ein unfassbar gutes, unterhaltsames Match. Und Edge und Christian super Chemie mit den Hardys, die Hardys mit den Dudleys. Das hat einfach, das hat alles gepasst. Und dann eben diese Markenzeichen zusammen. Und keiner war sich zu schade, irgendeinen Bump zu nehmen und sein Gegenüber gut aussehen zu lassen. Das hat einfach so harmoniert. Und ich bin sowieso, ja, Edge und Christian, klar, Riesenfan, aber ich bin ja auch ein unfassbarer Fan von den Dudleys. Das ist mein Lieblings-Tag-Team aller Zeiten wahrscheinlich. Und das waren Schlachten unglaublich. Jede Menge Bumps, Irrsinn, Geschwindigkeit, einfach so dieses Big-Time-Feeling, dass man auch immer noch hat, wenn man sich jetzt anguckt, das sind einfach so Hochkaräter-Matches und man sieht halt wirklich, wie sich diese jungen Teams den Arsch aufreißen und dann noch ein paar Stufen wieder höher klettern in dieser Rangliste der WWE. Das sind Matches, die muss man gesehen haben als Wrestling-Fan.
Ja. Also wenn man heute eine Collection zusammenbasteln würde mit den 10 besten und wichtigsten Matches der WWE-Geschichte, dann wären diese beiden TLC-Matches definitiv mit dabei. Die haben schon die WWE, auch das Ansehen der WWE, auch für immer so ein bisschen verändert.
Absolut, ja. Die waren absolut, um das englische Wort mal zu verwenden hier, absolut groundbreaking einfach. Du hast da vorgesessen und es waren unglaublich. Ich meine, noch heute sieht man ja den Spear von Edge gegen Jeff Hardy bei WrestleMania 17 oder halt diese Stürze aus dem Ring durch die Tische. Das ist unfassbar, was diese Teams damals geleistet haben. Also es war garantiert nicht gesund und ich will auch nicht wissen, wie die sich danach gefühlt haben, aber das ist einfach eine Revolution gewesen. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Das war eine Tag-Team-Revolution, die diese drei Teams da entzündet haben. Und ich würde auch mal behaupten, dass wir im Mainstream nichts mehr qualitativ derart Spektakuläres gesehen haben. Vielleicht technisch was teilweise was Besseres, aber nichts mehr so Spektakuläres wie damals. Weil auch vom Timing her war das ja alles perfekt. Also da war ja auch keine Aktion gebotcht in irgendeiner Form, sondern es war ja alles, das wirkte zwar immer ultra, ja, reckless und irgendwie riskant natürlich, aber das war halt trotzdem alles so geplant und alles so gedacht. Was ich aber lustig fand, wenn man sich die Edge-Doku im Network mal anschaut, dann ist ja wohl auch teilweise von Leuten gefragt worden, so, ja, sag mal, hast du diesen Spot mit dem Spear von der Leiter gegen Jeff Hardy, habt ihr den vorher ausprobiert? Weil der sah so geil aus, den müsst ihr doch zigmal vorher ausprobiert haben. Und er nur so, ich bin doch nicht bescheuert, meinst du im Ernst, ich mach das mehr als einmal in meinem Leben? So, weil er sagt halt auch, er wäre danach fast ohnmächtig gewesen, weil er da so hart aufgeschlagen ist. Und Jeff Hardy ja wohl auch. Also von daher, naja. Ist auch die Frage, Shaggy, glaubst du, dass solche Matches auch ein bisschen was kaputt gemacht haben, weil das eigentlich schon so over the top war, dass das kaum noch zu erreichen ist mit gesundem Menschenverstand?
Naja, es war zumindest nicht mehr zu toppen danach. Das war das Problem. Die haben dann irgendwann das Highlight gesetzt und es ist auch bis heute einfach nicht mehr zu toppen. Das ist das einzige Problem, was ich damit sehe, aber warum auch nicht? Auf jeden Fall war das Tag-Team-Wrestling zu dem Zeitpunkt das wahrscheinlich die interessanteste Tag-Team-Zeit in der Geschichte der WWE. Würde ich so weit gehen.
Unterschreibe ich komplett so. Aber du hast gesagt, ne, das war quasi der vorläufige Höhepunkt der Tag-Team-Division und man hat dann auch gesehen, dass diese Teams irgendwie in andere Wege gehen müssen. Also auch ein Jeff Hardy war ja jemand, der dann auch schon so sehr gute Reaktionen von Zuschauern bekommen hat, wo man dann gesagt hat, so ja, der wäre auch jemand für einen Singles-Run. Und ein Edge ist ja dann der Erste gewesen eigentlich, wo man das Gefühl gehabt hat, so ja, in den setzt WWE das oder WWF das große Vertrauen. Und Edge, das haben wir ganz vergessen noch in dieser Brood-Phase beziehungsweise in der Goth-Phase, war ja auch zuvor schon mal Intercontinental-Champion. Na, also 99 hat er ja Jeff Jarrett bei einer Hausshow um den IC-Title erleichtert, nur um ihn dann einen Tag später direkt wieder zu verlieren. So, naja, machst du halt nix, ne? Aber immerhin hatte er da schon mal Singles Gold getragen und 2001 war dann auch eigentlich der Moment angekommen, wo dann eben Edge als Einzelwrestler durchgestartet ist, nämlich bei King of the Ring 2001, also auch hier der King of the Ring, auch wenn man heute so ein bisschen drüber spottet, war der King of the Ring trotzdem damals für einige Wrestler sehr, sehr wichtig. Also egal, ob es jetzt ein Triple H, ein Stone Cold Steve Austin oder, keine Ahnung, von mir aus auch ein Bret Hart gewesen ist. Also hier hat das auch sehr gut weitergeholfen. Da trat dann Edge unter anderem im Finale gegen Kurt Angle an, was dann auch gleichzeitig dieses Trio zwischen Angle, Christian und Edge auch so ein bisschen gesprengt hat. Ne? Also da hat man dann gemerkt, dass Edge immer mehr Richtung Fan-Favorite tendiert. Christian wurde dann nachher der neidische Heel und Kurt Angle dann eben auch als Veteran quasi ein Konkurrent von Edge.
Das war ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich ein Trio. Es war ja schon fast Rhino war ja inzwischen auch ein bisschen in die Gruppierung mit eingestiegen.
Genau.
Und es war eigentlich eine Vierergruppierung. Und das Interessante war ja, dass bei diesem King of the Ring 2001 alle vier Mitglieder von dieser Fraktion quasi im Halbfinale standen.
Das stimmt. Und Kurt Angle hatte auch noch ein zusätzliches Match an dem Abend, muss man sagen. Kurt Angle hat da ja Triple Duty quasi geschoben und hatte noch ein Match gegen Shane McMahon damals. Auch das, also wir sind jetzt zwar hier im Edge and Christian Podcast, also das war ein richtig geiler Streetfight damals, wollte ich mal so nebenbei erwähnt haben. Ne? Ja, das war ja damals auch so eine unruhige Zeit, finde ich. Also wir hatten da auch der Invasion-Angle stand damals noch vor der Tür und da ist dann eben Edge als Einzelwrestler eben an vorderster Front gewesen und musste sich dann aber zugleich ja mit als erstes mit Christian mehr oder weniger rumschlagen, ne? Und die beiden haben dann um den IC-Title gefädet und der Titel wechselte dann auch hin und her und ist dann letztlich auch hinterher von Edge auch an Test gegangen. Da gab es dann Unification-Match später zwischen Test und Edge auf der bei Invasion dann ein Jahr später. Also Edge damals schon sehr prominent eingesetzt, während Christian, finde ich, eher so, der war halt dabei, oder Shaggy? Also der war halt irgendwie so da, aber jetzt nicht so prominent wie Edge.
Ja, man hat eindeutig gemerkt, dass die WWE-Offiziellen mehr auf Edge gesetzt haben, wie du auch eben bereits gesagt hast. Und Christian hat man jetzt nicht fallen gelassen, aber Christian war auf jeden Fall nicht so weit oben in der Card, wie es Edge war. Das fand ich damals so ein bisschen schade, weil ich fand, da habe ich so viel in Christian gesehen und er hat auch so viel coole Aktionen damals gehabt, auch dann die Zeit, also die beiden sind ja jetzt getrennte Wege gegangen, beide haben jetzt verschiedene Epochen, wir werden jetzt wahrscheinlich auf einzelnen Charakteren so ein bisschen eingehen, aber Christians Zeit dann auch später mit Tomko, die er jetzt kurz darauf angeschlossen hat, die war auch super.
Ja, aber man hat ja schon gemerkt, weißt du, während halt eben Edge um die größeren Gürtel gefädet hat, also IC-Belt, das Unification-Match, dann später dann die Fehde mit Kurt Angle, ja, da durfte dann halt eben ein Christian um den European-Title fäden. Solche Sachen. Er hat zwar auch seine großen Matches gehabt, auch gerade gegen Edge, aber dann eben, nachdem diese Fehde vorbei war, dann ging es halt gegen El Snow. Es ging dann auch mal im Tag-Team los. Es ging natürlich dann auch WrestleMania 18 gegen DDP. Auch übrigens ein unterbewertetes Match. Das ist echt ein schöner Kampf gewesen. Wollte ich mal so erwähnt haben, also von Christian damals. Aber trotzdem, man hat halt so gemerkt, so nee, irgendwie setzt WWF eher auf Edge als auf Christian. Da gab es natürlich dann, wo Christian ja wieder spannender geworden ist, war natürlich dann die Phase, wo er dann bei den Un-Americans gewesen ist, also mit Lance Storm und Test an der Seite. Und da frage ich auch den Shaggy mal, du als alter Lance Storm-Fan, wie fandst du es damals?
Ne, ich fand es super. Ich fand, die haben super zusammengepasst. Die Un-Americans waren ein großartiges Team, großartige Fraktion. Ich war nie der große Test-Fan, aber Lance Storm und Christian, die ich sicherlich beide zu meinen absoluten Favorites gehören, zusammenzusehen, das war schon eine geile Zeit. Und die haben ja auch überzeugt.
Ja, das war ein technisch sehr, sehr starkes Team. Auf jeden Fall, mir hat es auch gefallen, mit der umgedrehten amerikanischen Flagge immer. Das hatte was, ne? Aber
auch die Promos im Ring waren total unterhaltsam, wenn sie zum Ring kamen. Die waren super.
Ja. Ja, also und Edge auf der anderen Seite halt eben Fäden mit William Regal, die ich übrigens ziemlich furchtbar fand. Chris, fandst du das damals auch so schlimm? Ich mochte diese Fehde überhaupt nicht mit William Regal und diesen Brass Knucks und all sowas.
Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, sorry. Da bin ich raus. Also bei den Un-Americans, da sind jetzt gerade wieder so ein paar Bilder in den Kopf gekommen. Aber die William Regal-Fehde, alter Schwede, da hast du mich jetzt vollkommen auf den falschen Fuß
erwischt. Shaggy, kannst du dich noch daran erinnern?
Ich kann mich noch dran erinnern, aber tatsächlich, ich habe mich auf die Fehde gefreut gehabt und war dann letzten Endes auch ein bisschen enttäuscht. Da kam nicht das rüber, was ich eigentlich erwartet hatte.
Ja.
Aber so, ich kann mich nicht mehr an einzelne Matches so wirklich erinnern.
Ich weiß halt auch, dass ich damals gedacht habe, so Mann, das müsste eine richtig geile Fehde werden. Und irgendwie war es dann halt irgendwie so, meh. Ich weiß auch nicht. Hat mich dann nicht überzeugt. Wie gesagt, dann mit Edge ging es dann weiter. WrestleMania 18 gegen Booker T und der eigentliche Karrierehöhepunkt danach, finde ich, danach ging es erstmal so richtig weiter, weil dann kam die Fehde gegen Kurt Angle und die fand ich absolut fantastisch. Ja. Und daran kann sich der Chris garantiert auch
erinnern. Da kann ich mich dann auch dran erinnern, ja. Das, die Fehde gegen Angle war von den Matches her mit das Beste, was man zu der Zeit an Wrestling sehen konnte und war auch gleichzeitig mit das Unterhaltsamste, was man sehen konnte. Die beiden zusammen, das war pures Comedy-Gold einfach. Engel kann sich so wunderschön das kann ich gar nicht richtig ausdrücken. Engel kann sich so wunderschön selbst herabsetzen. So. Er spielt den Arsch, der sich unantastbar findet oder für unantastbar hält und kriegt aber immer so einen verbraten, dass es so richtig schön peinlich und schlimm und lustig wird. Und das hat halt mit Edge so gut funktioniert, der ja auch dieses You Suck dann eben eingeführt hat bei seinem Entrance. Und diese Segmente und die Matches waren einfach ganz große Klasse. Also, wo er dann im Hair vs. Hair Match Engel die Glatze rasiert hat, was eben halt auch noch zur weiteren Charakterbildung von Engel beigetragen hat, dann auch. Und ich habe es, glaube ich, schon oft erwähnt, dieses Cage-Match zwischen den beiden, was ich so unglaublich abfeier, das war. War das die SmackDown-Ausgabe nach dem Hair vs. Hair oder war das ein bisschen Zeit dazwischen? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber
Das war nie, das war ein bisschen dazwischen, aber nicht
wo
sehr weit
Engel sich halt
dahinter.
wegen seiner Glatze geschämt hat und dann diese furchtbare Perücke aufhatte, die dann immer
Ja.
so halb abgefallen ist während dem Match. Großartig. Das war halt auch so, das fasst diese Fehde so gut zusammen. Herrlicher Quatsch, bei dem man sich kaputt lachen konnte, aber trotzdem hat man diese Fehde ernst genommen, weil die Matches trotzdem so intensiv und so verdammt hochklassig waren einfach. Diese komplette Fehde mit Engel angucken. Unbedingt. Wer das nicht gesehen hat, hat was
Ja.
verpasst.
Das
Das
ist
ist richtig.
richtig, unterschreibst du das?
Dieses unterschreibe ich total. Also, wie Chris gesagt hat, Engel ging danach trotz dieser Perücke und dieses seltsamen Aussehens gestärkt aus der Feder, obwohl er letzten Endes ja nicht der Sieger war. Aber das war, Engel war super. Danach auch noch total unterhaltsam. Und Edge hat sich ja in diesem Cage-Match, was Chris gerade erwähnt hat, glaube ich, leider am Arm verletzt und ist eine kurze Zeit ausgefallen.
Genau.
Aber kam dann wieder und dann, da, die Zeit mochte ich gar nicht so richtig, weil er wurde ja Tag Team Champion an der Seite von niemandem geringeren als Hulk Hogan.
Ja, das war ja nur kurz, sagen wir es mal so, das war ja nur so eine
Aber
kurze Phase, aber
ich finde, das hat überhaupt nicht gepasst.
ich glaube, das war auch eher so ein Bonbon für ihn,
Ja.
glaube ich, von WWE, oder? Weil die wussten ja, dass er halt eben WrestleMania 6 und dass er halt eben so ein Hulk Hogan-Fan gewesen ist. Ich glaube, das war halt so eine Belohnung für ihn, dass er da eben so ein Programm bekommen hat, oder Chris?
Ja, genauso sehe ich das auch. Ich meine aber auch, mich dran zu erinnern, dass Edge das mal in irgendeinem Interview gesagt hat, dass das einfach so ein Zuckerl für ihn war, dass die Offiziellen wussten, dass er Hulk Hogan halt vergöttert hat als Kind und eben in Toronto bei der WrestleMania dabei war und gesehen hat, wie Hulk Hogan verloren hat. Da konnten sie natürlich auch so eine kleine Geschichte rausspinnen und Hogan war ja auch noch nicht so lange wieder da. Also ja, es mag, wie es dann letztendlich gestaltet wurde oder gezeigt wurde, mag es ein bisschen ungelenk gewirkt haben, aber das war an sich schon eine schöne Sache. Also da hatte ich eigentlich auch Spaß dran, als ich es geschaut habe. Das hab ich Edge dann auch irgendwie so gegönnt.
Ja, ich fand auch diese Vignetten fand ich halt schön, weil du hast da schon sehr gesehen, wie die Augen von Edge gestrahlt haben, als er dann da mit seinem Vorbild irgendwie da stand. Ich nehme das auch ab. Also das hat für mich funktioniert. Das war irgendwie so ein bisschen menschlich und das war ja auch keine lange Phase. Ne? Das war ja wirklich auch nur ein paar Wochen. Und im Endeffekt, da schließe ich ja deinen Kreis wieder, haben sie dann ja den Titel bei Vengeance gegen Lance Storm und Christian verloren. So. Und da war dann der waren die Tech-Gürtel dann wieder bei seinem alten Kumpel Christian gelandet, so. Aber man hat da eben schon gemerkt, so, dass Edge die prominenteren Rollen bekommen hat, ne? Das ging ja dann auch weiter, dann hat er auch die Fehde mit Eddie Guerrero gehabt, auch da wieder extrem hart geführte Matches, wo auch Edge aus heutiger Sicht gesagt hat, so, ja, da haben ihm auch einige Matches richtig gut ja, Schaden zugefügt, weil die beiden halt so hart gearbeitet haben, das hat man dann auch eben gemerkt. Und anschließend gab es wiederum eine Phase, die ich mega fand. Das war die Phase der SmackDown 6, nämlich wo er dann zusammen mit Rey Mysterio gegen die Los Guerreros, gegen, wen haben wir ja vergessen, gegen Kurt
Engel und
Angle und
Benoit
Chris
hast du
Benoit,
vergessen, ja.
genau, gegen Kurt Angle und Chris Benoit. Und das war eine geile Phase. Oder auch da wieder Tag Team Wrestling nochmal neu belebt, aber auf eine andere Art und Weise, Shaggy.
Ja, das waren ja dann quasi gemischte, durchgewürfelte Teams, wenn man so will, mal abgesehen von Los Guerreros. Das war eine geile Zeit. Die SmackDown 6 haben wir ja schon oft in unserem Podcast erwähnt. Das ist, glaube ich, so eine der Creme de la Creme-Zeiten von SmackDown überhaupt.
Ja, und da sind halt einfach fantastische Matches dabei rausgekommen. Und egal, in welcher Konstellation die Teams irgendwie gegeneinander angetreten sind, das war immer Gold einfach. Und besonderes Gold war bei der Survivor Series 2002, Chris.
Ja, da haben wir doch, glaube ich, auch im Eddie Guerrero Podcast schon drüber gesprochen.
Genau.
Da, dieses Triple Threat Tag Team Match, die Los Guerreros gegen Angle und Benoit gegen Edge und Rey. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, als ich es damals gelobt habe. Deshalb halte ich es jetzt einfach mal kurz. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich da 5 Minuten Monolog wieder gehalten habe.
Das ist durchaus möglich.
Äh, ganz, ganz große Klasse, dieses Match. Das ist auch wieder so ein Ding, das hat fast schon diese Harmonie, wie eben die alten Schlachten mit den Hardys und den Dudleys. Da sind einfach sechs Leute im Ring, die ihr Handwerk so unfassbar gut verstehen, dass es da keine Missverständnisse gibt. Das ist, da greift ein Rädchen ins andere. Ganz große Unterhaltung. Super gutes Pacing auch in diesem Match. Unbedingt angucken. Kann man eigentlich nicht genug loben.
Nee, das war absolut großartige Match-Serie, die die Teams sich da geliefert haben. Aber trotzdem muss man halt sagen, dass diese ganzen harten Matches haben halt eben ja bei Edge ihre Wirkung gezeigt, um es mal so zu sagen. Und nach einigen weiteren Fäden ist es dann auch so gewesen, dass er dann eben Anfang 2003 mit seiner ersten schweren Nackenverletzung ja, aus dem Verkehr gezogen werden musste und erstmal dann eben operiert werden musste. Und er war da erstmal fast ein Jahr aus dem Verkehr gezogen. So, und da können wir dann auch so einen kleinen Schnitt machen, weil irgendwie, gerade so in der Anfangsphase, man redet halt schon verdammt viel über Edge, oder? Da kann man irgendwie gar nichts gegen machen. Aber es ist irgendwie, er ist da schon sehr prominent einfach eingesetzt worden, oder? Machen wir da einen Fehler, Shaggy?
Nee, das ist leider so. Tatsächlich, wie wir erwähnt haben, Christian ging da ein bisschen unter. Wir hatten die Fehde gegen Diamond Dallas Page, die in der Zeit lief, die war cool, der war ja kurzzeitig auch Protégé von Diamond Dallas Page, das endete im Match der beiden gegeneinander bei WrestleMania, aber ansonsten die Zeit, die bei den Un-Americans, sonst ist da auch nicht so viel passiert. Christian war oft im Tag-Team dann unterwegs, aber so in 2003, in der Zeit, als ich jetzt, dann ein Edge verletzte, dann hatte man irgendwie mehr wieder in Christian gesehen und hat auch versucht, ihn wieder zu pushen. Man hat versucht, eine Fehde gegen The Rock zu geben. Da entstand ja auch der neue People's Champion. Und Christian nannte ja dann quasi seine Fans auch die Peeps und so. Also das war die Zeit, wo er dann auch im Singles-Bereich ein bisschen gepusht wurde. Hatte Matches mit Goldberg sogar. Also da ging dann schon so ein bisschen was. Und dann halt entstand auch Christians Zusammenarbeit mit Chris Jericho, was auch eine sehr, sehr interessante Zeit war. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Match erinnert. Die Battle of the Sexes, Christian und Chris Jericho gegen Trish Stratus und Lita, was übrigens ein total gutes Match war.
Ja, Shaggy, was waren denn dann die Folgen aus dem Battle of the Sexes?
Ja, dann die Folgen daraus waren auch eine ganz interessante, spannende Geschichte. Ich meine, Jericho und Christian haben dann gewettet, wen sie von ihren Gegnern nach dem Match quasi dann nochmal rumkriegen könnten. Wen von den Damen, wer als erstes seine quasi Partnerin rumkriegen könnte. Und daraus ist ja dann auch die Fehde mit Trish Stratus im Triangel quasi mit Edge und Christian resultiert, die da bei WrestleMania 20 dann ihr Highlight hatte.
Mit Chris Jericho und Christian, meinst du?
Was habe ich gesagt?
Mit Edge und Christian.
Okay, sorry, die sind einfach, die beiden gehören einfach zusammen. Die sind in meinem Kopf auch zusammen. Ja, aber stimmt, mit Jericho und Christian natürlich.
Genau, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. WrestleMania 20, da war ich ja live im Madison Square Garden damals, mit Power Wrestling übrigens, mit der Power Wrestling Fanreise. Und das war auch ein sehr, sehr gutes Match. Also da haben Christian und Chris Jericho ja auch echt ein schönes Match abgeliefert. Und vor allem, da wusste man ja auch gar nicht so, wird das jetzt ein faires Match? Wird das irgendwie so richtig, wird das unfair? Und dann am Ende gab es ja dann den Turn von Trish Stratus eben gegen Chris Jericho. Und plötzlich war dann Trish Stratus mit Christian vereint. Ich mochte das damals sehr. Also ich fand, das war zwar so eine, es ist ja aus dieser Puppy-Love-Story, ist es ja dann in diese, ja, etwas dreckigere Schiene abgedriftet, sagen wir es einfach mal so. Ne? Und dann diese Fehde mit Christian und Jericho, das hat schon gepasst. Und vor allem, das hat auch Christian geholfen, dass er halt eben eine neue Persönlichkeit entwickelt hat. Und das war ja auch absolut notwendig. Und damit kommen wir dann ja, das war ja sozusagen der erste Schritt da so in die Richtung. Ne? Also dann hat er ja auch irgendwann sein Aussehen verändert, er hat sein Theme verändert, hat dann Just Close Your Eyes bekommen als Theme-Song, hat die kurzen Haare dann auch natürlich schon vorher
gehabt. Extrem geiler Theme-Song, muss man noch dazu sagen.
Absolut. Absolut. Und man muss dazu sagen, dann gab es ja dann auch die komplette Wandlung zu Captain Charisma von Christian. Das ist ja, glaube ich, auch einfach was, das verbindet man bis heute, glaube ich, mit Christian ganz extrem. Shaggy, du als alter Christian-Fan. Erklär mal.
Das war der Moment, in dem ich wusste, Christian, das ist der für mich jetzt der neue Star überhaupt. Captain Charisma hatte so viel Potenzial, diese Gimmick, dieser Charakter, so viel Potenzial, auch im Main Event irgendwie eine große Rolle zu spielen. Was leider letztendlich nicht geklappt hat, aber ich war so überzeugt einfach auch von der Gruppierung. Er kam ja dann, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, als den Problem Solver, als ein Problemlöser, Tyson Tomko an seine Seite, und das war schon ein kongeniales Duo, obwohl Tomko im Ring sicherlich nicht herausragend ist, alles andere wahrscheinlich, aber so die beiden zusammen haben auch einfach so gut funktioniert. Das war einfach so eine geile Zeit. Und dieser Jericho, der jetzt so, dieser Christian, der so von sich jetzt überzeugt war, einfach als der coole neue Typ, so, das war schon geil. Ich erinnere mich an, es war leider ein bisschen spät, aber ich muss das jetzt erwähnen, weil sonst vergesse ich das. Das war einer meiner Lieblingsmomente im Wrestling-Geschehen überhaupt. Da gab es die Fehde von Christian gegen John Cena, als John Cena der Rapper war, ja. Und Christian wollte John Cena zeigen, wer eigentlich der coolere Rapper ist und wollte selber rappen und sagt zu Tomko, give me a beat. Und
ja,
Tomko, weißt du, das ist so geil. Und Tomko schaut ihn an, no. Das war so großartig. Eins meiner Highlights im Wrestling-Geschehen.
Ja,
wie fandet ihr denn Captain Charisma?
Super. Also, dieser Spitzname, den er sich da gegeben hat, es gab selten einen treffenderen Spitznamen für einen Wrestler. Was Christian auf einmal einfach für eine Aura hatte, das war unglaublich eigentlich. Das konnte man sich auch, obwohl man ihn vorher schon cool fand, konnte man sich das nicht so vorstellen, wie der auf einmal zündet und so eine Präsenz einfach entwickelt. Und Tomko ist immer so außen um ihn herum geschwirrt, aber das hat sehr, sehr gut gepasst. Das hatte so eine Dynamik und man hat dem das auch abgenommen einfach, dass er dann diesen massigen Schrank da hatte, der dann halt auch mal dreckig für ihn irgendwas abgestaubt hat oder so. Und man lästert ja oft über die WWE-Dynamik, dass sie zu oft so Chicken-Shit-Heels machen, die einfach nur arrogant sind, aber auch viel zu feige, um irgendwas selbst zu reißen. Aber Christian hatte es geschafft, diesem Gimmick oder dieser Eigenart, dass er ja eigentlich auch ein Chicken-Shit-Heel war, so was Eigenes zu geben einfach. Das war so eine ganz eigene Dynamik, die so super funktioniert hat, auch mit diesem Gimmick und dem Spitznamen und allem, wie er sich so präsentiert hat. Das war ganz, ganz große Klasse. Und dass man daraus nichts gemacht hat oder vielmehr da nicht erkannt hat, okay, das ist richtig gut, was der da macht. Das wird super angenommen von den Leuten, denn die haben ja wirklich auf ihn reagiert, aber dann auch nach einer Zeit, wie man auf einen großen Star reagiert wirklich. Aber dass die WWE das irgendwie vercheckt hat, wirklich zu erkennen, was sie da für einen potenziellen Main-Event-Kandidaten haben, das ist mir bis heute unbegreiflich.
Ja, ja, das stimmt absolut. Ich wollte nochmal gerade auf deinen Chicken Shit Heel raus. Also, ich finde ja immer, das Wichtigste ist ja, dass Charaktere dreidimensional sind. Und Christian hat das eben in seinen Promos eben geschafft, dass du da eben eine Figur gehabt hast, die halt nicht einfach nur feige ist, sondern die halt eben dann auch so eine Art eigenes kleines Universum in sich aufgebaut hat. Durch diese, mit den Pieps und mit den bestimmten Vokabeln, die er halt eben benutzt hat, mit den Catchphrases, mit dem Outfit, mit Tomko noch mit dabei. Das ist halt eben nicht nur einfach nur ein platter Charakter, sondern da ist halt eben viel, viel mehr. Und das hat ihn eben interessant gemacht und absolut richtig.
Ja, genau, also, das meinte ich auch. Du hast es jetzt besser ausgedrückt.
und genau das macht es halt dann eben aus. Ne? Dann ist er halt eben plötzlich ein Charakter gewesen, der war auf einmal groß. So, und der wirkt auf einmal viel, viel größer, als es noch davor gewesen ist. Ich sehe jetzt hier gerade auf meinem Bildschirm Fotos von ihm bei den Un-Americans, wo er halt aussieht wie Christian von vor, ne, davor auch eigentlich, nur halt mit einem anderen T-Shirt an. Und dann eben Captain Charisma mit den kurzen Haaren, mit dem, der hat ja auch einen guten Körper gehabt, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Das war ein durchtrainierter Typ, der hat einen guten Look gehabt, aber auch teilweise durch die Sachen, die er eben angezogen hat, sah er halt auch einfach kacke aus, muss man auch mal so ganz klar sagen. Und erst mit dem Captain Charisma-Gimmick hat es eben geschafft, einen Charakter zu erzeugen, der wirklich greifbar war und den man auch gespürt hat als Zuschauer. So, abseits des Edge and Christian Comedy Christians. So. Und deswegen, da war er auf einmal interessant. Ne? Und trotzdem hat aber WWE es nicht gewagt, bei ihm den Trigger zu ziehen, wie man so schön sagt. Ne? Also er war dann trotzdem, da war er im Team mit Tomko unterwegs. Dann, da bekommen wir jetzt auch gleich wieder die Parallele zu Edge. Ne? Edge ist ja dann, nach seiner Nackenverletzung ist er dann zurückgekommen, eben nach WrestleMania 20. und hat dann eine Fehde mit Kane gehabt, war dann im Tag-Team mit Chris Benoit unterwegs und so weiter und so fort, war nochmal IC-Champion, aber vor allem war aber da wichtig, dass er dann eben langsam, aber sicher halt eben auch einen Heel-Charakter etabliert hat, ne, und der peu à peu halt eben in die Richtung, ja, ich will World Champion werden ging, und da überschnitten sich dann die Wege eben wieder von Edge und Christian, nämlich bei WrestleMania 21, wo es dann um den Money in the Bank Koffer zum ersten Mal gibt. Und das war auch wiederum ein absolut geiles Match und vor allem auch damals, jetzt aus heutiger Sicht, auch ein bahnbrechendes Match, Shaggy.
Klar, also das war ja das erste Money in the Bank Match. Man wusste auch noch nicht genau, wie wird sich das entwickeln, dieser Koffer. Das ist schon eine interessante Sache. Und was damals mit aus dem Koffer gemacht wurde. Ich meine, Edge ist so der Prototyp des Money in the Bank Gewinners, der mit dem Kofferträger, weil wenn man an das Money in the Bank Match denkt dann und den Koffer denkt man zuallererst an Edge, weil er war der Erste, der ihn gewonnen hat, er war der Erste, der ihn erfolgreich eingelöst hat, und es hat quasi sein neues Gimmick, seinen neuen Charakter definiert. Dieses, ja, der Ultimate Opportunist, so, das war schon eine geile Sache.
Das hat man damals so gar nicht genau gewusst, wo das überhaupt hinführen sollte, ne? Also ich habe auch, wie gesagt, auch in dieser Doku, da hieß es halt auch, dass Edge erstmal gar nicht so begeistert gewesen ist, dass er halt schon wieder in so einem Leitermatch irgendwie drin landet, ne? Und er hat irgendwie das Konzept von diesem Koffer nicht so verstanden und sagt halt so, ja, da hängt halt dann irgendwie so ein Contract oder sonst irgendwas, hängt halt da irgendwie über dem Ring, und irgendwie verstehe ich das nicht und ich weiß nicht genau, worauf soll es hinausgehen, bla bla bla. Und letztlich hat er erst hinterher herausgefunden, als dann wirklich mehr Details zu dem Match rauskamen, so, ah ja, nee, das klingt eigentlich ganz interessant, so, und lass uns das mal versuchen. Und da ist ja dann im Endeffekt auch was sehr, sehr Großes draus geworden. Aber auch hier war Christian dann eher wieder schmückendes Beiwerk, oder Chris?
Ja, auf jeden Fall, aber was man auf jeden Fall nicht unterschlagen darf, wo du gerade sagtest, Edge legte immer mehr eine Heel-Persönlichkeit an den Tag, was wir jetzt übersprungen haben, ist eben, er kam ja als Babyface zurück und eben hatte die Fehde gegen Kane. Aber es war ja halt auch so, dass dann an die Öffentlichkeit gelangte, dass er eine Affäre mit Lita hatte.
Stimmt.
Der langen Lebensgefährtin, ja, von Matt Hardy eben, auch einem super guten Kumpel von ihm. Was ja dann auch daran resultierte, dass Matt Hardy erstmal gefeuert wurde, weil er sich öffentlich halt darüber beschwert hat. Und die Leute haben ihn halt zunehmend ausgebuht, weil sie das halt auch nicht so prall fanden, und haben dann die altbekannten You Screwed Brett-Rufe, die Earl Hebner abgekriegt hatte damals, nach der Series 97, haben sie in You Screwed Matt abgewandelt gegen Edge dann. Und das war auch teilweise sehr rumpelig, wie das dann gefühlt wurde. Ja, es war, sie hatten Matt rausgeschmissen und hatten aber dann gleichzeitig auch diese Fehde dann Edge gegen Kane, der in der Storyline mit Lita zusammen war, oder hatte er sie nicht irgendwie die Treppe runtergeworfen, weil sie schwanger war oder irgendwie sowas? Das war irgendwie, ach, das war ganz, ganz komisch, weil man hatte dann diese eine Storyline im Fernsehen, aber wusste, was hinter den Kulissen wirklich gelaufen ist mit Lita, bis ich das mal so zusammengefügt hatte, dass, als dann Matt Hardy zurückgeholt wurde und dann auch wirklich eine Fehde mit den beiden geführt wurde, war das irgendwie ein bisschen rumpelig, so halt dieser Werdegang von Edge.
Ja, man wusste damals noch nicht so genau. Ne? Das war ja auch so ein bisschen schwierig, weil das hat man auch, also so einen Vorfall hat man ja in dieser Art und Weise ja auch eigentlich noch nicht. Und auch Matt Hardy war ja dann auch jemand, der sehr offensiv damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Das hatte man so in der Form auch noch nicht. Der hat ja auch das Internet genutzt, um sich Luft zu verschaffen und um auch seinen eigenen Marktwert in dieser Situation zu steigern. Das hat ja auch im Endeffekt funktioniert. Er kam ja dann, etwas später kam er dann wieder und war ja auf einmal, ja, heißer als jemals zuvor. Und man muss leider sagen, damals war halt ein Matt Hardy noch nicht so geil einfach. Also gerade was das Charisma angeht. Also im Endeffekt ist er jetzt erst so richtig charismatisch geworden, als er das Broken-Gimmick aufgegriffen hat.
Na, die Version-One-Zeit fand ich da auch super.
Die Version-One war auch gut, ja.
Also man muss bei Matt Hardy immer so ein bisschen differenzieren. Also wenn sie ihm Material gegeben haben, hat er wirklich viel draus gemacht. Also er stand auch immer so ein bisschen im Schatten von seinem Bruder, der einfach spektakulär war durch seine Stunts. Obwohl ich fand Jeff jetzt auch nie viel charismatischer als Matt. Er hat halt bunte Haare gehabt und war auffälliger durch seine
Ah,
Sprünge.
ich weiß nicht, ich,
Also,
ich finde
also
das halt schon.
nenn mir eine Jeff Hardy-Promo, die wirklich überzeugend war.
Es geht nicht gar nicht um die Promo.
Das.
Ich finde, dass der Typ einfach was ausstrahlt, sobald er
Boah,
in die
ich
Halle
weiß
kommt.
nicht. Also für mich strahlt er nicht viel aus. Der ist halt bunt und er nimmt fette, krasse Stunts. Aber Matt war für mich persönlich im Ring ein viel soliderer Worker immer als Jeff. Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Was ich nur sagen wollte, Matt, wenn man ihm Material gegeben hat, hat es oft funktioniert. Also diese Fehde gegen Edge war sehr intensiv und er hat das auch gut rübergebracht bei dem Programm. Und auch sowieso dann auch so Sachen mit MVP hinterher und sowas. Diese United States-Fehde, die dann, wann war das? 2007, 2008? Ich weiß es nicht genau. Dann kam, das war wirklich unterhaltsames Zeug. Matt Hardy hätte man auch mehr rausholen können, auch wenn er sicherlich nicht
Ja.
der charismatischste Wrestler war.
Also ich muss jetzt, lass mich nochmal den Bogen schließen. Im Gegensatz zu dem aktuellen Status unseres Podcasts fand ich jetzt nicht das Küsschen in dem Match bei WrestleMania Untergang. Im Podcast möglicherweise jetzt gerade schon,
Tut
aber
mir
den Match
leid.
fand ich jetzt nicht.
Aber
Fand ich jetzt nicht,
der
dass
Olaf kann
er
nicht
war
einfach
einer,
so
er.
Sachen behaupten über Meta.
Nee.
Was
In
heißt
dem
hier
Match war er
behaupten?
auf.
Jeder hat seine Meinung hier.
Jungs, wir reden über Küsschen. Lasst mich doch über Küsschen. Jetzt geht der Ohr schon weiter. Aber Küsschen, kein Wunder.
Sei ruhig,
Also
wir
ich fand,
streiten uns.
Küsschen war schon einer. Also ich meine, in dem Match hat jeder eine gleich wichtige Position inne. Man wusste nicht, wer gewinnt. Vielleicht Shelton Benjamin, den hatte man vielleicht ein bisschen rausgenommen, den hatte man wahrscheinlich nicht gedacht, dass der Money in the Bank gewinnen wird. Aber bei den anderen jeder hätte es sein können. Und Küsschen wurde nicht schlecht in dem Match dargestellt. Und nach dem Kampf schloss sich ja die Fehde gegen Benno, was sage ich denn, gegen John Cena an, die eigentlich kommen sollte. Aber
Genau.
danach hat er erst Christian gemerkt, dass die WWE wahrscheinlich nicht so richtig mit ihm plant. Ich fand nicht, dass er in dem Money in the Bank Match irgendwie schlechter dargestellt war als Edge. Klar, Edge hat gewonnen. Man hat in Edge jetzt zu dem Zeitpunkt dann zu einem anderen Main Event aufgebaut. Aber man hätte trotzdem aus Christian auch danach noch mehr machen können. Er ist nicht untergegangen in dem
Auf
Match.
jeden Fall, aber da stellt sich halt auch die Frage, wann hat die WWE denn darauf gedrängt, dass er seinen Vertrag verlängert? Oder wann kam die Entscheidung von Christian, dass er den eben nicht verlängert? Denn es war doch gar nicht. Also dieses Match gegen Cena und Jericho bei Vengeance 2005 um den WWE-Titel, das war ja jetzt nicht so weit davon entfernt, dass er die WWE verlassen hat, oder täusche ich mich da gerade?
Nee,
Ja.
das war ein paar Monate später. Also der Vertrag lief zum 31. Oktober 2005
Ja.
aus.
Und ich denke, da wird Christian auch schon gewusst haben, was Sache ist. Und vielleicht hat die WWE dann nochmal versucht, ihm irgendwie so einen Zuckerl auch zu geben. Aber man muss da ja auch klar sagen, das WWE-Match, was er bekommen hat, war in dem Fall eben auch nur ein glorifiziertes Mid-Card-Match, um es vielleicht mal harsch auszudrücken. Denn zu dem Zeitpunkt war eben Batista World Heavyweight Champion und befand sich in dieser alles überschattenden Fehde gegen Triple H. Und Cena kam dann ja durch diesen Draft einfach noch so dazu. Auf einmal war noch der WWE-Champion da und auf der Card. Und da kam es dann eben zum Schlagabtausch mit Jericho und Christian, die das einfach so gefordert haben. Aber auch ein Jericho, so ein guter und verdienter Worker, wie er eben schon zu dem Zeitpunkt war, 2005, war jetzt nicht unbedingt derjenige, der im Main Event steht von Raw. Das war dann immer mal so übergangsweise. Aber dieses Match eben bei Vengeance. Das war schon eher so Midcard. Wir stellen den WWE-Titel jetzt nicht nach vorne, denn nichts darf gerade an diese Fehde Batista gegen Triple H rankommen. Und also man kann da jetzt nicht sagen, dass Christian unbedingt im Main Event gestanden hat oder so. Das.
Nee, aber er wäre auf dem Sprung gewesen. Und das fragt übrigens auch hier der
Ja, aber
Kollege
war
Steve
das
White
so?
via Twitter. Ich weiß es nicht.
War
Und
er auf dem
der hat.
Sprung oder war es einfach nur wirklich so ein Übergangsding? Christian ist gerade hot. Chris Jericho kann man sowieso immer wieder in den Main Event stellen. Das ist jetzt der Übergang eben, bis der WWE-Titel bei uns groß aufgezogen wird.
Ja, lass mich doch gerade hier mal ganz kurz die
Nein.
Frage vom Steve einwerfen. Er fragt nämlich, warum hat WWE Christian gehen lassen und hätte man ihn an dieser Stelle nicht längst zum Main Eventer aufbauen können? Weil diese Frage ist ja wirklich eklatant und wie können wir bis heute ja noch nicht so genau alle antworten. Aber ich finde, also es war, glaube ich, schon mal so ein erstes Austesten, so nach dem Motto, wir probieren mal, wie Christian in einem großen Match funktioniert und vielleicht auch so als Motivation. Aber na, ich weiß es halt auch nicht. Und es ist ganz offensichtlich, dass WWE zu diesem Zeitpunkt auch noch auf andere Pferde gesetzt hat. Ich glaube auch, dass zum Beispiel an der Stelle auch möglicherweise Christians Statur eine Rolle gespielt hat. Weil da ja auch wirklich noch die Großen, ich meine, guckt dir jemand wie einen Triple H, einen JBL, einen John Cena, einen Batista, Undertaker und so weiter, mal abseits von einem Rey Mysterio, guckt dir mal die Main-Event-Riege damals an. Also damals war das einfach noch nicht. Selbst ein Edge war damals deutlich massiver, als er das später gewesen ist.
Vor allem muss man halt auch sagen, 2005 war ja auch der Zeitpunkt, wo WWE eigentlich gerade einen Umbruch vollzogen hatte mit den Main-Eventern. Und WWE setzt ja eigentlich nie wirklich auf viele Pferde, wenn es eben um diesen Status geht. Und da hatten sie sich eben auf Batista und John Cena festgelegt. Und das waren die, die oben erstmal strahlen sollten. Und da fehlte, ich weiß nicht, ob es nur der Look war oder ob auch vielleicht der Mut fehlte, dann im Vergleich zu diesen beiden Kanten so ein Handling wie Christian da reinzustellen. Es ist seltsam. Also WWE hat auf jeden Fall was verpasst, denn sie hätten schon vorher sehen müssen, spätestens ab der Fehde gegen Jericho, dass da eben ganz, ganz großes Potenzial ist, was sie halt nur einfach mal ein bisschen befeuern müssten, damit es funktioniert.
Ja. Shaggy, möchtest du was hinzufügen?
Ihr habt alles gesagt, was ich sagen, was ich selber hätte sagen wollen.
Aber dann
ich sehe das genauso. Also ich glaube, dass Christian einfach auch gemerkt hat, dass er woanders möglicherweise dauerhaft im Main Event stehen kann. Und vielleicht hat er TNA, was ja darauf dann folgte, auch als ernstzunehmende Konkurrenz gesehen. War ja auch, die Zeit war ja auch cool dann.
Ja eben, ich wollte mich gerade fragen, wie wichtig war denn dieser Schritt für Christian und vor allem, wie wichtig war der Schritt für TNA, dass quasi wirklich jemand noch frisches, junges, damals ja, quasi von WWE den Sprung macht zu TNA?
Das war definitiv für beide Seiten eine ganz wichtige Zeit und Christian konnte beweisen, dass er im Main Event definitiv überzeugen kann und TNA hat zu dem Zeitpunkt ein ordentliches, sehr, sehr ordentliches Produkt abgeliefert, das auch sich nicht zu scheuen muss vor WCW-Zeiten. Also klar, die Einschaltquote war nicht so hoch, aber die stiegen doch zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen. Also die TNA wurde ernstzunehmende Konkurrenz, zumindest was das wrestlerische Produkt anging.
Ja, und ich fand halt auch, also für mich als Fan war das halt auch damals wieder so ein Zeichen, so, boah, was, der geht rüber? Das hätte ich nie erwartet. Ja,
vor allem, weil er gerade so hot war eben, ne?
Ja,
eben. Er hat gerade so einen Status erreicht, dass du ihn als Fan eben als jemanden gesehen hast, der den nächsten Schritt machen kann oder sogar muss, der schon längst überfällig ist. Und dann kommt da eben dieser Sprung zur, in Anführungszeichen, Konkurrenz. Das war schon heftig.
Eben, also ich kann mich auch noch daran erinnern, als das damals verkündet worden ist, so, ich war massiv beeindruckt einfach und man hat ja immer diese, ja, wie soll man sagen, so, bis dato war es ja eigentlich eher so, dass dann die Älteren rübergekommen sind, so, ja, okay, jetzt holen sie halt mal, keine Ahnung, den Road Dogg und BG James rüber oder sonst irgendwas, ne, aber das war jetzt halt eben dann schon sowas, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das ist ja noch jemand, der kann noch gute Matches abliefern und vielleicht, man hat ja auch damals immer so ein bisschen gehofft, dass TNA so stark wird, dass man eben einen gleichwertigen Konkurrenten hat. Und ich habe halt auch damals gehofft als Fan, so, ja, jetzt mit Christian kann das halt noch mal geiler werden. Der bringt Zuschauer mit und der bringt Aufmerksamkeit mit. Und vielleicht steigt damit die Einschaltquote noch ein bisschen mehr, dass wir wieder so einen Monday Night War haben, so in dem Sinne. Und dieselbe Reaktion hatte ich übrigens auch, als Kurt Angle später rüber zu TNA gegangen ist. Da sogar noch eine Stufe härter, weil natürlich ein Kurt Angle einfach noch eine Stufe drüber war, als dass ein Christian zu dem Zeitpunkt gewesen ist.
Das wollte ich gerade sagen, das war einfach ein noch größerer Knall, als Angle kam, weil der schon der komplette Main-Eventer war. Da war nicht der junge Kandidat auf diesen Posten, sondern eben ein etablierter Main-Eventer und World-Champion, der dann rüber wechselte. Das war noch eine Nummer größer, aber das waren halt auch so Punkte wirklich, wo man dachte, dadurch kann die Liga nur wachsen und irgendwann eben zu einem Produkt werden, was der WWE gefährlich wird. Aber wie die TNA-Verantwortlichen das gehandelt haben, wissen wir ja alle.
Ja, ne? Das ist dann halt mal so. Sollen wir jetzt direkt über die TNA-Zeit sprechen oder wollen wir erstmal noch ein bisschen den Ultimate Opportunist abhaken hier?
Lass uns doch, wenn wir gerade dabei sind, eben TNA abhaken und dann vernünftig auf Edge eingehen, denn da werden wir ja noch einiges wahrscheinlich zu sagen haben. Was da noch alles folgte eben nach der Fehde mit Matt Hardy ist ja schon der Knaller.
Lass uns das machen, was die meisten Wrestling-Fans gemacht haben: TNA abhaken.
Ja, genau. Ja, wie habt ihr die TNA-Zeit denn gesehen von Christian? Er ist ja relativ schnell auch Champion geworden bei Final Resolution 2006. Das war Anfang des Jahres dann ja. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er diese Freiheit und dieses Standing, was er da hatte, im Vergleich zu WWE, dass er das mega genossen hat und einfach total motiviert war am Anfang. Chris?
Ja, ganz genau das. Also man hatte ja eben schon 2005, bei der WWE hatte man immer so den Eindruck, das ist ein Star, der da vor einem steht, wenn er eben seinen Auftritt hatte. Und bei TNA hatte man eben den gleichen Eindruck, das war ein Star und er durfte irgendwie so die Company auf seinen Schultern tragen. Und das hat er wirklich genossen, dass er diese Verantwortung endlich mal bekommen hat und dass er respektiert wurde für seine Leistungen über die ganzen Jahre, dass ihm das wirklich angenommen wurde, dass er das kann. Und das hat er ja auch bewiesen, dass er das konnte. Christian war ein Main-Eventer, ein Topstar, ein absolut einer der heißesten Wrestler zu der Zeit, würde ich fast sagen. Das hat einfach Spaß gemacht, wie er sich präsentiert hat und auch wie er das Produkt TNA noch mal ein Stück weiter angehoben hat. Denn er hat diesen Star-Appeal mitgebracht, den ein Jeff Jarrett, schon längst verloren hatte, und den ein Joe oder ein AJ Styles eben noch nicht hatten zu diesem Zeitpunkt. Das war einfach diese Präsenz und dieses Charisma hat so viel gemacht. Und im Ring war er ja auch nicht schlechter geworden. Dadurch ergaben sich halt auch schöne, frische Fäden und Paarungen einfach. Das war, also Christian Cage bei TNA 2005 bis 2007 irgendwann, war eine absolut geile Zeit, die ihm sichtlich Spaß gemacht hat, die einem als Zuschauer Spaß gemacht hat und die dem Produkt geholfen hatte. Und es hätte noch viel, viel besser werden können, wenn ja nicht irgendwann TNA gewesen wäre.
Ja, es ist halt so, also immer wenn eigentlich so ein großer Star rübergegangen ist, da hat man ja immer so dieses Dream-Match-Feeling, finde ich. Also dieses so, was würde denn ich bei, keine Ahnung, WWE 2K5 oder wie auch immer, was waren das damals? Raw vs. SmackDown, irgendwas, welcher Teil. Da hat man doch immer irgendwie jemanden nachgebaut und hat ihn dann gegen seinen Liebling antreten lassen. Weißt du, hast einen AJ Styles gebaut und hast dann erstmal gegen Christian antreten lassen und so. Und genau so hat sich das hier halt eben angeführt. Und du hast es gerade eben gesagt, ne? Du hast halt Images dann jetzt nicht unbedingt Christian Cage gegen Jeff Jarrett. Das war jetzt nicht unbedingt so ein Match, was man persönlich beim Videospiel nachgebaut hat. Aber natürlich hat man dann irgendwie auch sowas wie einen Christian Cage gegen den Abyss zum Beispiel, was ja eigentlich auch so ein Aushängeschild der Liga gewesen ist. Auch dann später auch die Fehde gegen Rhino, die beiden dann auch ein großes Standing gehabt haben, einfach bei TNA. Und dann auch wirklich dann Steel Cage Matches und Street Fights und ich weiß nicht was abgerissen haben. Du hast dann auch Matches gegen Sting gehabt, um den Titel. Du hast auch hinter Matches natürlich dagegen eine Kurt Angle gehabt, als der rüberkam und die auch dann wiederum eine ganz andere Dynamik hatten. Ne? Mhm. Also das war schon cool damals. Shaggy, wie hast du.
Entschuldige. Kleinigkeit noch dazu ergänzen. Bound for Glory 2007 war halt auch so ein Ding. Da war Christian war ja auch irgendwie über 200 Tage, glaube ich, ungeschlagen.
Der hatte auch
so eine Undefeated-Serie. Und da kam eben dann dieses Match Christian gegen Samoa Joe, der ja auch eben unbesiegt war seit Ewigkeiten. Und dieses Aufeinandertreffen, das war damals so geil einfach. Das war auch so eine frische Paarung, einfach mit dieser Präsenz, die Christian hatte und dem Wissen, was er im Ring kann. Und dann eben diese Kampfmaschine Samoa Joe gegeneinander. Auf dieses Match damals war ich so heiß, das hat mich auch viel mehr interessiert als etliche WWE-Matches zu der Zeit. Oder auch der Main-Event damals, Kurt Angle gegen Sting, wenn mich nicht alles täuscht. Das war so ein Ding, da hast du als Wrestling-Fan einfach so einen Aussetzer gehabt. Das war so ein Tilt, als dieses Match angekündigt wurde. Da hat man richtig Bock drauf. Und
da war man richtig gehypt.
Ja, man war so gehypt. Und ja, und mittlerweile ist TNA einem so egal. Das ist echt schlimm, das ist wirklich traurig. So geil wie TNA damals mal war, was daraus geworden ist.
Chris, zu Christian noch mal ganz kurz. Also gerade er startet ja als das neue Face, als das, ja nicht nur der Top-Baby-Face, sondern auch als das neue Gesicht von TNA. Und da war ja, er war ja lange quasi das Hauptaugenmerk der Show lag auf Christian Cage. Und das war etwas, was die WWE das Vertrauen nie in ihn vorher gesetzt hat. Er war der Star zeitweise bei TNA, wirklich. Die Zeit war großartig. Aber auch dann die Zeit mit seiner Gruppierung, die Christian Collation mit AJ Styles und auch dem zurückkehrenden Tomko an seiner Seite und Bobby Roode zeitweise auch. Also das war eine geile Zeit. Er als Anführer einer Gruppierung, bei der AJ Styles dabei ist. Was will man da sagen? Oder das Team Cage, ich meine, er hat ja später auch noch so Leute wie Scott Steiner an seiner Seite gehabt. Und Rhino, gegen den er dann auch noch gefädet hat. Oder auch Sting, mit dem hat er auch zusammengekämpft und gegen ihn. Also das war schon eine Zeit. TNA hat auf jeden Fall das Vertrauen in Christian gesetzt, das Vertrauen, das er nie wirklich bei der WWE bekommen hatte. Und da war er sicherlich stolz und das war auch seine Zeit.
Ja, das hat man auch gemerkt, dass er halt da eben Bock gehabt hat und dass er da auch einfach motiviert gewesen ist, dass er da den großen Titel tragen durfte, dass er da wirklich als das Face of the Company einfach nach ganz vorne gestellt worden ist. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, das waren immer gute Matches und du hast halt eben gemerkt, dass er da halt eben aufblüht. Und das ist eine interessante Phase auf jeden Fall in Christian Cages Karriere, die ihm auch, finde ich, gut getan hat. Auch von seiner, soll man sagen, von seinem Selbstbewusstsein, das er danach im Ring ausgestrahlt hat, auch als er dann zu WWE wieder zurückgekommen ist. Man hat gemerkt, dass er da gewachsen ist. Und das sagt man nicht von vielen, die bei TNA gewesen sind. Außer in die Breite vielleicht.
Da muss ich aber gleich noch mal kurz einhaken und widersprechen. Ich lasse Chris kurz das.
Mach du erst.
Man wusste ja, dass Christian da nicht mehr bei TNA ist. Und ich habe mich so auf die Rückkehr bei der WWE gefreut. Ich dachte mir, jetzt bauen sie Christian richtig auf. In ihn setzen sie jetzt das volle Vertrauen. Ihn bauen sie jetzt zum kommenden Main Eventer, zum World Champion auf. Und was passiert? Nach langem Warten debütiert er bei der neu gegründeten ECW, bei der WWE-Version der ECW. War da zwar bei der ECW Main Eventer, klar, aber das war nicht das, was ich erwartet hatte. Da war ich schon sehr enttäuscht.
Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war mit der ECW auch damals zu einer Zeit, sie brauchten dringend jemanden, der da irgendwie oben stehen konnte, weil da hat es ja schon arg gekriselt. Als Fan fand ich es auch extrem schwach, aber da kann ich die Beweggründe von der WWE noch nachvollziehen, warum sie ihn da hingesetzt haben. Nochmal kurz zu seiner TNA-Zeit. Wir haben jetzt so viel drüber gesprochen, wie gut er einfach war. Ich fand es aber zum Ende hin dann auch ein bisschen unrühmlich, denn da ist er auch immer weiter irgendwie, also hatte ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen weiter untergegangen, weil so ab, ja, irgendwann 2007, 2008 rum fing halt der große Schwachsinn so langsam an bei TNA, dass egal welcher All-Star nochmal geholt wurde, dass der dann erstmal immer das Nonplusultra der Liga war. Also, dass so ein Angle eben, wenn du den holst, ganz nach oben stellst, finde ich vollkommen nachvollziehbar, aber dann eben andere Leute wie ein Booker T oder sowas, das war halt grausam und es fühlte sich so an, mit jedem Neuankömmling oder jedem All-Star, den sie irgendwo abschwatzen konnten, ist Christian wieder so ein Stückchen runtergerutscht, hatte ich oft den Eindruck. Das ist halt so ein bisschen schade, gerade weil es dann auch wieder sich so ein bisschen im Kreis dreht mit seiner Karriere, dass er dann mal das Vertrauen hatte und es so gut gemacht hat und dann am Ende dieses TNA-Runs dann doch wieder der ist, der nicht so geachtet wird, wie er es verdient hätte.
Unterschreibe ich so. Also, und wie gesagt, mit dem ECW-Run dann, als er wieder zurückgekommen ist, 2009, klar ist man dann enttäuscht, aber ich glaube, was Chris gerade gesagt hat, ist halt auch ganz wichtig, dass er dann wirklich mal so als, ich glaube, man hat ihn dann schon so zurückgeholt, um auch um ihn herum so ein bisschen das, die ECW-Brand nochmal aufzuwerten. Und auch, um da halt eben Futter für die jungen Leute zu haben, ne? Und auch jemanden Erfahrenen für jemanden wie einen Jack Swagger zu haben, der damals eingestiegen ist und solche Sachen. Also, ich glaube, das war sicherlich eine Enttäuschung für die Fans, aber ich glaube, das war auch, das war halt eher so eine geschäftliche Entscheidung, sagen wir es mal so. Und sein Höhepunkt, der sollte eigentlich ja dann erst die Jahre drauf dann erfolgen. Aber dann lass uns doch mal zu dem Ultimate Opportunist zurückspringen. Genau.
Wenn wir damit fertig sind, kommen wir dann auch wieder her zum Höhepunkt von Christian.
Genau, das ist ja so ein bisschen hin und her gehopst. Das ist ja immer die große Herausforderung bei so Doppelpodcasts, weil du ja quasi ja irgendwie so zwei verschiedene Zeitverläufe irgendwie hast und sobald die dann eben auseinandergehen, geht dann auch der Podcast so ein bisschen auseinander. Wir waren bei Edge stehen geblieben, wo er den Money in the Bank Koffer gewonnen hat. So bei WrestleMania 21 im ersten Money in the Bank Ladder Match. Und wie gesagt, man wusste damals noch nicht so recht, ne? Und wir haben auch dann schon erzählt, es gab dann diese Fehde noch mit Matt Hardy, die ja übrigens absolut absurd ja teilweise auch verlaufen ist. Chris hat es gerade schon erzählt, aber ich fand auch das Booking an sich so dämlich teilweise. Ich erinnere mich auch noch an dieses SummerSlam-Match zwischen Edge und Matt Hardy, wo ich erwartet habe, dass das eine Schlacht wird. Und wie endet dann diese Schlacht? Darin, dass Edge Matt Hardy zu einem blutigen Haufen Grütze prügelt und der Kampf abgebrochen wird. Mhm. Könnt ihr euch daran noch erinnern, was ist da passiert? Warum?
Das ist eine
Frage, die mich seit Jahren beschäftigt.
Ich glaube, das war eine Bestrafung der WWE an Matt Hardy, weil sie das. Man weiß ja, wie nachtragend sie sein können, und sie fanden es, glaube ich, gar nicht lustig, dass er da im Internet eben interner ausgeplaudert hatte und dann auch noch nicht einfach nur gefeuert war und sich in den Schlaf geweint hat, weil er nicht mehr bei WWE sein darf, sondern eben auch noch andere Veranstaltungen gefunden hat, wo er eben auftreten konnte und weiterhin Geld verdient hat. Ich glaube, das war einfach so hier, hey, du hast interner ausgeplaudert, und das eben über jemanden, den wir als großen Star pushen wollen. Du lässt dich jetzt erstmal zu Brei schlagen und dann geht die Fehde wirklich los.
Shaggy, siehst du das auch so? Und wie fandest du die Fehde mit Matt Hardy?
Naja, so ein bisschen ähnlich sehe ich es auf jeden Fall. Also die WWE war sicherlich sauer, dass Hardy diese Fehde quasi erzwungen hatte. Die Fans wollten ja Hardy zurückhaben bei der WWE, und ich weiß nicht, ob die WWE damals so wirklich das Interesse hatte. Sie hat auf die Fans gehört und hat halt das Match gebracht, aber sie haben nicht wirklich auf die Fehde gesetzt. Die Fehde war natürlich letzten Endes enttäuschend dafür, dass so viel privates Blut auch dahinter steckte. Und die Fehde endete ja dann auch nicht nur damit, sondern die endet ja mit diesem Loser Leaves War Match zwischen den beiden, wo dann Hardy, glaube ich, danach erstmal die Fronten wechseln musste und sich aber Edge auch verletzt hatte, so daraufhin. Der war ja einige Zeit dann auch außer Gefecht. Also die Fehde selber fand ich jetzt wirklich enttäuschend. So, ich hatte mich drauf gefreut damals, weil ich so einer der Fans war, die das sehen wollten. Hey, der hat die Frau ausgespannt, das geht doch nicht. So, das ist jetzt eine richtige, eine echte Fehde. So.
Genau, aber da war es auch wieder echt, ne? Das war halt das Interessante an der Sache.
Ja, egal.
Ja.
Wie gesagt, Edge verletzte sich daraufhin auch kurzzeitig, und das war dann auch das Debüt quasi, das Cutting Edge. Da gab es jetzt erst einmal auch dieses Interview-Segment von Edge, was bis heute ja auch noch immer legendär ist.
Genau. Ja, und vor allem das Interessante ist ja auch, dass Edge halt immer mehr in diese, wie soll man sagen, in diese Regelbrecher-Schiene reinging. Und Regelbrecher meine ich jetzt nicht im Sinne von, der, keine Ahnung, hält beim Rope Break länger als bis 4, sondern wirklich Regelbrecher im Sinne von, der bricht mit allen Statuten, die das Wrestling nun mal so hat. Und der klaut Freundinnen, der beleidigt Legenden und sonst irgendwas. Und da war er dann ja auch auf einmal mit dem Cutting Edge der Rated R Superstar. Jetzt bräuchte ich Tony Schimmel hier eigentlich, oder? So, also ohne Tony Schimmel macht Rated R Superstar keinen Spaß. Der sich ja dann wirklich einfach mit jedem angelegt hat und über jeden Strang drüber geschlagen hat, um sich quasi in eine bessere Position zu bringen. Da gab es ja dann eine auch relativ spannende Fehde mit Ric Flair auf einmal noch, also mit einem damals schon sehr gealterten Ric Flair. Und dann natürlich der erste wirklich richtig ganz, ganz große Singles-Höhepunkt für Edge natürlich auch. Erstmal natürlich seine Niederlage bei New Year's Revolution und dann aber der Cash-In bei New Year's Revolution gegen John Cena, der nämlich nach dem Elimination Chamber Match blutend im Ring lag, und dann kam Edge raus, und ich weiß, wie damals die Internet-Community komplett apeshit gegangen ist, als das passiert ist.
Also, mit Recht.
Ja, das war einer der wenigen wirklich echten Oh-My-God-Momente im Professional Wrestling. So, damit hat ja auch keiner gerechnet. Man wusste ja wirklich nicht so genau, dieses Money in the Bank, wohin führt es. Und da haben wir es dann das erste Mal gesehen. Und das Money in the Bank, da wusste man, hey, das ist die geile neue Erfindung. Das ist eine großartige Idee. Und das hat Edge einfach auch in neue Sphären gehievt. Der war danach ein würdiger, fieser, geiler Main-Eventer.
Er ist auch von Vince McMahon quasi da ja reingerufen worden, sagen. Was ja auch noch mal so der. Ach,
Entschuldigung. Nee, ich wollte sagen, das war von der Dramatik einfach auch großartig. Es war so ein richtiges Nerv-Cena-Match eigentlich, dass er aus allem rauskickt und blutüberströmt im Ring liegt und trotzdem noch mal rauskickt und dann irgendwie seinen Finisher zeigt und doch noch gewinnt. Gegen 5 andere in der Elimination Chamber. Jeder hatte schon so wirklich so die Kotzbrocken im Hals, ja? Keiner hatte Bock drauf. Und dann geht dann Cena liegt da, blutüberströmt, Musik von Vince kommt, und er kommt irgendwie so richtig casual, kommt er rausspaziert und sagt dann, This individual is cashing in his money in the bank contract. Und dann geht die Musik von Edge los und dann erst hörst du halt wirklich in der Halle, wie die Leute begreifen, was gerade abgeht.
Und ja, ich glaube halt auch, dass das Konzept gar nicht 100% klar war. So in dem Moment. Und
wie Vince auch so, Race the Cage. Das war irgendwie so ja, so laissez-faire irgendwie. er war überhaupt nicht irgendwie in seinem Overacting-Modus, wie er das dann oft bei großen Ankündigungen macht. Es war eher so ein bisschen genervt wirkte es fast schon, wie er das sagte. Und das war so ein ganz, ganz großer Moment. Da hat alles zusammengepasst. Vor allem, weil Cena dann ja auch, glaube ich, aus dem ersten Spear nochmal ausgekickt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und da sich schon wieder die Brocken im Mund sammelten. Aber dann Gott sei Dank eben der zweite Spear durchging. Und das war halt, da ist wirklich das Dach von der Halle geflogen. Damals in Albany, New York.
Ja.
Boah, das wusste ich noch.
Das war aber auch, das war ein geiler Moment einfach. Und da, ich kann mich halt noch gut dran erinnern. Ich hab mich da mal spoilern lassen, das war das Problem natürlich, ne? Und ja, aber ich wollte das halt auch unbedingt sehen, ne? Also, was ist denn da passiert? Wie ist denn das abgelaufen und so? Und genialer Moment. Und auch da hat auch der Money in the Bank Koffer halt wirklich auch eine Karriere gemacht, ne? Und ein Gimmick gemacht. Also das Gimmick wurde vorher schon aufgebaut und hier ist es dann eben nochmal quasi unterstrichen worden. Das Ultimate Opportunist, der dann eben auch nochmal da den am Boden liegenden Cena nochmal angreift. Und damit ist nicht nur der Ultimate Opportunist gegründet, sondern halt auch diese Fehde zwischen Edge und John Cena, die ja auch wirklich über sehr lange Zeit einfach ging. Das war bahnbrechend einfach, um es mal so zu sagen. Und für Edge war es halt eben der erste Titelgewinn, der erste große Titelgewinn. Und wie feiert man sowas? Gebührend?
Ne? Mit dem wahrscheinlich besten oder eines der besten Segmente in der Geschichte des Professional Wrestlings, mit der Live-Sex-Celebration. Sorry, dass ich eingrätschen musste, aber das musste jetzt sein. Das war eines der höchsten, ich glaube zu dem Zeitpunkt mit das höchste Rating in der Raw-Geschichte, 5,2 oder so.
Ihr seit einem Jahr. Ja. Das hat schon im Monday Night War hatten wir höhere Ratings, aber okay, es war zu dem Zeitpunkt nochmal ein Riesensprung auf jeden Fall.
Das war schon großartig. Ja, eine Feier, Live-Sex-Feier im Ring mit Lita und Edge, das war schon, ja, das war schon hart an der Grenze.
Ja, aber passt halt eben auch zum Rated R Superstar natürlich. Und auch da, ne, wenn du dann, ich finde ja Edge so herrlich in seinen normalen Interviews, weil er halt einfach so, ja, er ist einfach so herrlich sympathisch, das muss man auch einfach mal sagen. Und dann bei ihm war es wirklich so, dass er halt eben quasi so aus der Halle rausfahren wollte und dann kam dann irgendwann zu ihm, ach ja, und übrigens, morgen ist übrigens Segment für dich, ne? Du musst morgen nicht kämpfen, du hast nur ein Segment. Live-Sex-Celebration. Ja, okay, bis morgen. Und dann so, okay, Moment. Live-Sex-Celebration? Ich soll jetzt wirklich Sex im Fernsehen haben? Irgendwie? So. Und dann haben sie es ja relativ gut umspielt, muss man so zu sagen, ne? Also es war ja, aber schon sehr, sie haben auf jeden Fall sehr mit den Vorstellungen und den Gedanken der Zuschauer natürlich jongliert.
Wie, die hatten keinen richtigen Sex im Ring?
Oh. Nur ein bisschen, aber Lita hatte zumindest kein BH mehr an.
Das weiß der Olaf noch.
Ich habe gestern noch die Doku gesehen, natürlich weiß ich das noch. So, hallo. Wie gesagt, Edge als Champion dann eben. Und das war eben ganz, 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 ganz wichtig. Und auch wenn er den Titel jetzt nicht ewig lang gehalten hat, nämlich eigentlich nur bis zum Royal Rumble, dazwischen hat er noch eben unter anderem gegen Ric Flair verteidigt in einem TLC-Match. Also Ric Flair auch damals sich für nichts zu schade. Beim Rumble hat er dann den Titel wieder gegen Cena verteidigt und ging dann eigentlich in die nächste große Fehde. Und auch da, die habe ich absolut geliebt. WrestleMania 22 gegen Mick Foley. Unfassbar geil. Was war das bitte schön für ein fantastischer Streetfight, beziehungsweise für ein fantastisches Hardcore-Match mit dem erstmal, der Kampf begann damit, dass ja hier Big Foley sich Barbed Wire um den Bauch gewickelt hat und solche Sachen, damit der Spear nicht funktioniert. Dann am Ende ging es durch den Flaming Table und es weiß nicht, was es da alles gab. Ich fand das ein unglaublich starkes Match. Und das war eigentlich auch das Match, was Mick Foley eigentlich dann wirklich als WrestleMania-Moment in seine Vita eintragen durfte. Also, Shaggy, wie fandest du damals diese Hardcore-Fehde? Das ging ja danach noch weiter für Edge. Auch bei One Night Stand ging es ja dann mit Mick Foley an der Seite gegen Terry Funk und Tommy Dreamer. Also, er ist ja dann schon in diese ECW-Schiene so ein bisschen abgedriftet.
Also ich glaube, dass spätestens zu dem Zeitpunkt alle, die vorher von Edge nicht überzeugt waren, ihn jetzt einfach lieben mussten. Der war einfach der neue geborene Heel und es war einfach eine großartige Zeit für Edge dann. Und die Niederlage gegen John Cena, aber man hat ihm gar nicht so wehgetan. Er hat sich im Main-Event-Status auch durch diese Fehde sicherlich dann nochmal bestätigt gefühlt. Er war ein ganz, ganz wichtiger Wrestler zu dem Zeitpunkt, wenn nicht sogar der wichtigste Heel bei der WWE.
Ja, das war halt eben, da war halt wirklich ein Star auf einen, er ist halt da wirklich aufgegangen, also auch mit diesem Cash in this Money in the Bank Coffers und dann eben auch diese großen Fäden, die er dann eben bekommen hat. Also
Bei One Night Stand, das hast du gerade angesprochen, das war ja nicht nur der einzige Auftritt von ihm, er hat ja später auch noch Rob Van Dam geholfen, Cena zu besiegen. Und,
genau.
Ja, und das Publikum ist total abgegangen auf ihn, als er dann seinen Helm weggenommen hat. Und da wusste man, Edge ist ein Star, das ist der Star im Moment.
Ja, vor allem war er halt auch eben, er war das perfekte Yang gegen John Cenas Ying, so ein bisschen, weißt du? Also, er war dann auf einmal der Rebell quasi. Also, John Cena war eigentlich alles, was für die Company stand, und ein Edge war eben alles, was da nicht dafür stand, ne? Und der dann eben gegen den Hero eingreift und der eben betrügt und der auf sich achtet und der eben egoistisch ist. Und das war geil damals, das kann man gar nicht anders sagen. So, und diese Geschichte ging ja dann einfach weiter. Auch, dass er dann eben auch mit den großen Namen gefädelt ist. Es ging ja dann weiter, dass er auch dann nicht nur mit John Cena, natürlich, da gehen wir, wenn wir irgendwann noch mal im separaten Podcast drauf eingehen, diese lange Fehde zwischen Edge und John Cena, das muss man eigentlich auch im Detail aufdröseln, aber wir knacken jetzt schon wieder hier bald die Überlänge. Insofern machen wir da einen kleinen Sprung. Machen wir weiter mit Rated RKO,
Randy Orton. Ganz kleinen Moment, ich will nur noch eben die Match-Empfehlungen dann raushauen, das TLC-Match in Toronto, wenn mich nicht alles täuscht, Edge gegen John Cena um den Titel. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Unforgiven 2006.
Ja.
Ich möchte auch noch mal kurz was zwischen, bevor wir Rated RKO weitermachen, weil es gab noch einen ganz wichtigen Moment. Etwas, das gezeigt hat, dass die WWE ganz stark auf Edge setzt. Edge wurde ja wieder Champion, dann nachdem Rob Van Dam sich nicht so professionell verhalten hatte in den Augen der WWE, bekam tatsächlich als einer der wenigen Leute einen eigenen World Title. Das war diese Rated R-Version des Champion-Titels. Und das, ich meine, das ist schon eine geile Sache.
Ja, aber wisst ihr, was hart war? Das hatte ja, es hatte ja eigentlich nur diese Spinner-Plakette ausgetauscht von John Cena. Und teilweise bei den Pay-Per-Views, wenn sie dann diese Mats haben, wo man den Titelgürtel sieht und sich das Innere dreht, ne, sah das durch dieses Rated A, wo sich das gedreht hat und dann so verschwommen ist, sah das oftmals aus wie ein Hakenkreuz. Achtet mal drauf.
Ernsthaft?
Ja, achtet mal drauf. Unforgiven 2006 anschauen, da sieht man es nämlich meiner Meinung nach auch.
Ich mich richtig erinnere. Mit viel Fantasie vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, ist mir damals nicht aufgefallen.
Mir auch nicht. Was der Chris wieder sieht. Ja, Shaggy, Rated RKO, was sind deine Gedanken an diese Gruppierung?
Ja, das war die Zeit, als ein Randy Orton auch noch richtig, richtig cool und over war. Und diese Gruppierung der beiden, dieses neue Team, diese Formation war einfach super. Leider muss ich, wenn ich an Rated RKO denke, ich immer an die Survivor Series zurück, an das Match von Team Rated RKO gegen das Legendenteam um CM Punk, muss ich mal sagen. Da denke ich dann zurück. Aber Rated RKO hatten schon eine geile Zeit als Team miteinander in der Fehde gegen die DX. Das war schon eine coole Zeit.
Das war schon ordentlich. Mich ärgert so ein bisschen, dass es eigentlich nie so ein richtiges Blow-Off-Match zwischen den beiden gegeben hat. Also so im Sinne von, es hat ja immer gekriselt genau und man hat das ja.
Genau das, das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Mach weiter, ich feuer dich an.
Der Chris ist heute richtig gut drauf, gell? Also.
Nee, aber man hat ja diese geile Fehde gehabt und es sind ja dann die Spannungen zwischen Randy Orton und Edge, die haben sich ja immer weiter aufgebaut und man hat ja gedacht so, ja komm, das sind beides so kranke Typen, die müssen dann doch auch ein richtig krankes Match haben und dann ist es ja irgendwie nie dazu gekommen, dass die beiden einen wirklich blutigen Streetfight oder was auch immer irgendwie gehabt haben und stattdessen standen die beiden ja dann irgendwie nochmal im Money in the Bank Match bei WrestleMania 23 und haben sich ja dann quasi, sind ja haben sich gegenseitig eliminiert? Wie war das denn das
damals? Nee. Bei 23 ist Jeff Hardy auf Edge gesprungen, der auf der Leiter lag.
Genau, stimmt.
So war der raus. Die hatten im Money in the Bank Match noch nicht mal viel miteinander zu tun. Das war ja der Witz.
Ja.
Sie haben sich quasi doch gegenseitig eliminiert nach der Swanton Bomb. Durch die Leiter konnten beide nicht mehr weiter antreten.
Ja, aber Randy Orton war doch noch dabei. Ja,
Jeff und Edge, aber ja, nicht.
Genau. Ach so, Jeff und Edge.
Ja, ja, Randy Orton und Edge, da war kein Payoff. Das war auch damals so geil. Der Rumble 2007 ist eh ein extrem guter Rumble. Auch eine Match-Empfehlung. dieses Finale eben Rated RKO, Undertaker und Shawn Michaels. Da war die ganze Zeit Spannung drin, auch weil man eben um die Risse in diesem Team wusste. War aber dann auch nicht so viel. Und es ist immer aber dann eindeutiger geworden. Und wenn mich nicht alles täuscht, gab es dann eben, weil sie irgendwie diese Fehde beenden wollten, gab es dann entweder bei der Raw vor WrestleMania 23 oder der Raw nach WrestleMania 23 dann eben ein One-on-One-Match. Weil sie es irgendwie nicht fertiggebracht haben, entweder einen vernünftig zu turnen oder an ein funktionierendes Heel-versus-Heel-Match zu glauben bei WrestleMania. Das war ganz, ganz großer Käse.
Ja, also das hat man halt eben nicht wirklich gut aufgelöst. Und ich sage auch mal, da hat man auch Geld verschenkt, weil ich glaube, dafür hätten Leute Pay-Per-Views gekauft, um da wirklich eine gute Fehde zu sehen, weil, wie Shaggy ja auch schon richtig gesagt hat, da waren Randy Orton war damals over, Rated RKO war vor allem over und der Split der beiden, das hätte schon gut funktioniert, ne? Und
ich glaube, ja, es lag aber auch ein bisschen daran, dass ein Mr. Kennedy, in dem man so viel Vertrauen gesetzt hatte und ihm auch den Money in the Bank Koffer gegeben hat bei WrestleMania 23, einfach sich auch nicht unbedingt Freunde gemacht hatte Backstage bei der WWE und man ihm den Koffer wieder abnehmen musste. Und da stand ein Edge natürlich parat.
Genau. Dann hat er wenig später halt dann eben in einem Match bei Raw den Koffer gewonnen, dann erneut, ne, auch den, obwohl da Kennedy drauf stand, hat er trotzdem mitgenommen, war ihm egal. Nur um dann wenig später halt eben gegen den Undertaker einzucashen, der erst gegen Batista im Steel Cage Match stand, dann von Mark Henry attackiert worden ist und dann kam Edge raus und ja, schwuppdiwupp war der Undertaker sein Heavyweight-Title los und Edge war, ja, zum einen war er auf einmal bei SmackDown und zum anderen war er wieder Champion. Und das ging halt dann eigentlich immer so weiter. Ne? Also er hat sich ja dann noch, damit wir hier so ein bisschen Tempo reinkriegen, hat er dann noch Fäden gehabt gegen den Batista. Auch da, ich muss sagen, ich fand Batista-Matches grundlegend langweilig. Deswegen habe ich da kaum Erinnerungen dran. Geht das bei euch anders?
Die waren ordentlich. Das war eine Phase, wo Batista eh ein bisschen langweilig war. Aber
gab es jemals Phasen, in denen Batista nicht langweilig war?
Zum Beispiel die Evolution-Phase, wo er sich daraus gewunden hat. Seine anfängliche Champion-Phase. Als er nach der Verletzung zurückkam, war er auch erst ziemlich heiß.
Ich mach doch nur Spaß.
Als er dann hier geturnt war.
Ja? Ist ja gut.
Ja, auf einmal ist gut, ne? Weil du kein Recht hast.
Olaf macht halt Spaß, aber ist gar nicht so witzig.
Ja, genau so. Ne? Lass dir das von einem Clown so sagen, der hat Humor studiert. Ja. Du bist nicht witzig, Olaf.
Shaggy ist auch nicht so witzig.
Na doch schon.
Aber was ganz witzig war, war auf jeden Fall die Zeit von Edge auch bei La Familia. Das war eine witzige Gruppierung, so diese Anfangszeit bei SmackDown mit seiner Frau, Vicky Guerrero, späterer Frau. Ja.
Excuse me.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ey, ich tue mich mit dieser Zeit.
Ich fand die Edge-Heads waren schon gut.
Ich tue mich da extrem schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage immer, das ist so mein schwarzes Loch. So 2007 bis 2009, da ist nicht so viel hängen geblieben.
Mit
bei mir.
Recht, muss ich auch sagen, ja. Dann aber sagen es, gab, so, es gab so ein paar Highlights, die wirklich ganz alles rausgerissen haben.
Also, das war auf jeden Fall dann zumindest die Zeit von Kurt Hawkins und Zack Ryder, die erfolgreichste und beste Zeit in der WWE.
Ja, gut,
zumindest aber von beiden zusammen. Sagen wir zumindest von Kurt Hawkins.
Ja, aber die waren doch egal. Ganz ehrlich, die waren doch wurscht. Aber Edge bei SmackDown war ein absolutes Highlight. Die Jahre 2007 bis 2009, ja, kann ich verstehen, wenn man sich da nicht mehr an so viel erinnert oder viel verdrängt hat. Aber es gab immer so ein paar Farbtupfer, die wirklich sehr schön waren.
Also, da würde ich halt auf jeden Fall dann hier mal so die Fehde von Edge und dem Undertaker hervorheben.
Ja.
Die halt wirklich geile Matches hervorgebracht hat.
Ja.
WrestleMania 24. Absolute Match-Empfehlung, auch von mir. Also, weil das war ein geiler Main-Event, den die beiden da abgeliefert haben und ein richtig cool aufgebautes Match. Und auch da wieder, da hat Edge dann auch später erzählt, dass er, wenn du den Entrance siehst, er war so voller Adrenalin, dass er hat seine Hände nicht mehr gespürt. So, der hat dem sind die Hände eingeschlafen, weil irgendwie da alles hat gekribbelt. Und du siehst halt im Entrance, dass er halt seine Hände ausschüttelt ein paar Mal, damit er halt wieder so richtig in die in die Stimmung kommt und so. Also, das waren halt schon geile Matches. Auch sein TLC-Match gegen Undertaker bei One Night Stand. Das ist schon richtig, richtig gut. Ne?
Also, überleg doch mal. War es da noch One Night Stand oder war es schon Extreme Rules?
Das war One Night Stand.
Es hieß noch One Night Stand, genau. Aber das Adrenalin ist ja auch verständlich. Ich meine, das war tatsächlich Edge größter Moment eigentlich in seiner Karriere. Der Main Event bei einer WrestleMania gegen den Undertaker, das ist schon, also viel mehr kannst du gar nicht machen.
Sagt das Roman Reigns.
Oh Gott. Musst du den jeden Podcast erwähnen?
Ja.
Oh Gott, deshalb mag dich keiner.
Gut, aber Roman Reigns stand auch schon mehrmals im Main Event. Das ist halt auch ein größerer Star als Edge. Aber
es ist ein anderes Thema, lass uns weiter reden. Stimmt, du bist doch nicht so lustig. Was ich noch sagen wollte beim WrestleMania-Match gegen den Undertaker, erstmal auch absolute Match-Empfehlung, aber um da auch noch mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, da kam nämlich auch dann wieder die Vergangenheit von Edge zum Tragen, WrestleMania 6. In dieser Promo vor Match, die ist nämlich auch extrem gut, sagt er noch so, ja, heute wollen alle den Undertaker siegen sehen, da sitzen die Kinder und denken, ah, der Undertaker, der gewinnt das. Ich sage euch jetzt mal was, ich saß bei WrestleMania 6 im Publikum und ich war der größte Hulk Hogan-Fan und ich war mir so sicher, er gewinnt das. Und was war? Er hat verloren. Und hat das dann so wunderbar, hat er diese Story noch aufgebaut, die mit dieser Fehde an sich nichts zu tun hatte, dass nochmal eine zusätzliche Motivation und noch so eine zusätzliche Ebene einfach da drin war in diesem Match, direkt kurz davor. Das fand ich großartig. Also, das ist gewiss nicht die beste Promo, die je gecuttet wurde, aber das ist eine, die werde ich nicht vergessen.
Okay. Lassen wir einfach so stehen.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wollte ich gerade sagen, kannst dich nicht dran erinnern, ne?
Nee, kann ich mir wirklich nicht dran erinnern. aber Edge dann halt eben wieder neuer Champion und verlor den Titel dann aber. Da wird sich Kai freuen, an einen gewissen CM Punk, der nämlich da den Spieß umgedreht hat und dann da auch eincashte. Ne? Also CM Punk gewann ja bekanntermaßen den Money in the Bank Koffer bei WrestleMania 24 und cashte dann eben gegen Edge wenig später ein und holte sich da eben seinen ersten Champion-Titel. Und in der Folge dessen zerbrach La Familia und so weiter und so fort. Edge war auf jeden Fall hier ganz klar im Main Event angekommen, das muss man so sagen. Also spätestens nach dem WrestleMania-Match gegen den Undertaker ganz, ganz oben mit dabei und ein absoluter Topmann, der eben auch dafür gebraucht wird, um neue Leute aufzubauen, egal ob es jetzt ein CM Punk ist. Er hat ja auch noch seine große Fehde gegen Jeff Hardy, darf man auch nicht vergessen, hier zu erwähnen. Ne? Also da stimmte halt schon sehr, sehr vieles, um es mal so zu sagen. Ne? Aber trotzdem, ja, ich tue mich da halt noch so ein bisschen, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit der Erinnerung. Chris, was sind deine nächsten großen Erinnerungen? Ich erinnere mich halt dann als nächstes wieder an seine Fehde mit Jeff Hardy, der dann im Folgejahr kam, dann auch dieses geile Leitermatch bei Extreme
Rules. Aber warte nochmal, wir müssen auf WrestleMania 25 noch kurz eingehen. Dieses grauenhafte Triple Threat mit John Cena und Big Show, wo Big Show dann der neue Lover von Vicky Guerrero war.
Das wollte ich skippen.
Nein, das skippen wir nicht. Man braucht nicht lange drüber reden, aber man sollte diesen Scheiß zumindest einmal erwähnen. So, jetzt darfst du über deine Titelfehde gegen Jeff Hardy sprechen oder fragen, was auch immer.
Ja, die war super. Shaggy, was verbindest du mit der mit Edge so im Jahr von WrestleMania 25?
Ja, die Fehde gegen Hardy war schon großartig. Und man hat immer gehofft, hoffentlich schafft es Hardy endlich. Man hat mit Hardy mitgefiebert, dass es endlich schafft. Na klar, jeder hat mit Hardy mitgefiebert, dass es endlich schafft. Das hat die WWE schon gut erzählt, die Story. Und dann, als es Hardy natürlich endlich geschafft hatte, kam dann der CM Punk. Und das war auch so etwas, was den CM Punk-Charakter nochmal auch nach oben gepusht hatte. Da hat er auch erneut sein Money in the Bank Koffer eingesetzt gegen Hardy und das war schon geil. Das war eine geile Zeit. Ganz klar. Also
der Moment war echt
gut. Ich finde, man hat aber gehört, damals.
Der Moment war echt gut, wo CM Punk einen dann gerettet hatte.
Ich finde, man hat halt irgendwann aber auch da gemerkt, dass halt irgendwie diese lange Karriere halt Edge auch echt an den Körper geht, an die Substanz geht, oder? War das, also ich habe das damals schon irgendwie so ein Gefühl gehabt, so, oh. Die nimmt das schon ganz gut mit oder war das nur mein subjektives Empfinden? Chris?
Ich weiß nicht. Also ich habe da irgendwie nicht so die Gedanken dran verschwendet. Also ja, man wusste, dass Edge eine Verletzungshistorie hat, aber auch als er sich dann eben da verletzt hatte, war es 2009, ne? wo er dann auch eine längere Zeit ausgefallen ist, nach diesem Kurz-Tag-Team-Einsatz mit Chris Jericho, wo sie, glaube ich, auch den
Genau.
Titel gewonnen hatten zusammen. Wo genau,
Achillessehnenriss
Achillessehnenriss.
übrigens.
Jericho hatte ihn dann durch Big Show ersetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
Ja.
also ja, das war dann eine Verletzung und schade, dass er länger ausfällt, aber irgendwie habe ich mir darüber nicht so die Gedanken gemacht. Also das war, ja gut, das ist jetzt auch 9 Jahre her und keine Ahnung, irgendwie. Vielleicht war ich da noch nicht genug involviert oder so, dass ich mir wirklich über sowas Gedanken gemacht hatte, aber mir ist es zumindest nicht aufgefallen.
Also es fiel schon auf, dass Edge regelmäßige Auszeiten nehmen musste aufgrund kleinerer Verletzungen oder größerer Verletzungen. Das fiel schon auf in den Kämpfen, als er dann immer zwischendrin wieder zurückkam. Da ist es mir nicht unbedingt aufgefallen, dass sein Körper so weit fertig ist, dass es vielleicht nicht mehr so lange geht. Aber auffällig waren definitiv seine Verletzungsauszeiten, ja.
Ja, und auch vor allem auch so ein Achillessehnenriss ist jetzt ja auch nicht mal so klein, sagen wir es mal so. Und umso größer war dann die Überraschung, als er dann beim Rumble 2010 zurückgekehrt ist. Also auch unangekündigt stand er dann ja einfach da als Nummer 29 und ja, ne? Wurde auf einmal wieder von den Fans bejubelt, das erste Mal seit 2004. Warf Chris Jericho raus und gewann dann am Ende auch noch, indem er natürlich John Cena übers oberste Seil warf. Und sprich, da war er dann auf einmal ja, Number One Contender und trat dann eben bei WrestleMania 26 gegen Chris Jericho an, der sich eben kurz zuvor beim Elimination Chamber vom Undertaker das Gold geholt hat.
Er war nicht nur
Und
Number One
da.
Contender, er war auch seitdem jetzt lupenreiner Face. Er war
Ja.
erstmalig auch wieder richtig Face.
Genau, das kommt eben noch mit dazu. Aber ich weiß auch, dass ich diesen Kampf damals, der war zwar gut, aber ich habe mir viel, viel mehr davon versprochen. Von Edge gegen Chris Jericho, weil das so eine heiße Fehde gewesen ist. Irgendwie Jericho hat es ja noch lustig über ihn gemacht und so, dass er ihn immer durchschleifen musste und so. Und ich habe irgendwie so ein richtig geiles Match erwartet. Und vor allem, ich habe mit dem Titelgewinn von Edge gerechnet. Das ist so ein bisschen hier das Wrestle Kingdom Syndrom. Ich habe mit dem Titelgewinn von Edge gerechnet. Und am Ende hat Jericho verteidigt. So, das kam sehr überraschend, oder
Hast du
Shaggy?
jetzt gerade gespoilert?
Was?
Wrestle Kingdom Syndrom?
Ich habe damit gerechnet, aber ich habe es nicht gesagt.
Okay. Hä?
Chris, wir haben auch schon, das ist schon weit danach. Wir können jetzt auch schon. Hogan hat übrigens verloren bei WrestleMania 6, um dich jetzt auch nochmal zu spoilern. Nee, ich war auch von dem Match ein bisschen enttäuscht. Also ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich damals dachte, da hätte doch viel, viel mehr gehen können. Bei den beiden Namen. Da habe ich mich auf wirklich was Größeres gefreut. Und dadurch, dass ich mich auch nicht mehr so richtig ans Match erinnern kann, heißt es auch so, dass es wahrscheinlich auch nicht so herausragend war.
Ja, weil letzten Endes war es ja dann erst einen Monat später dann so weit, dass er dann bei Extreme Rules dann eben gewinnen durfte. Ja, also auch da, ne? Also Chris, welche Matches würdest du in Folge noch empfehlen? Weil auch da offenbaren sich wieder bei mir große Lücken in meinem Gedächtnis.
Bei mir tatsächlich auch so ein bisschen. Weil ich da nicht so viele Möglichkeiten hatte, die WWE zu verfolgen in der Zeit. Da hatte ich, habe ich auch so ein Jahr so dazwischen, wo ich nicht viel gucken konnte.
Also ich meine, es gab halt dann eine Fehde mit
Ja,
Kane und all sowas,
es
aber
war
das war
so,
halt alles nichts
es war,
Geiles.
es
Also es war
passierte
halt
so
alles
viel
nichts.
Unwichtiges einfach. Es gab
Genau.
ja noch eine Geschichte mit Nexus, es gab noch wir hatten den Bragging Rights Pay-Per-View dazwischen
Ich
und
weiß nur noch, dass das Edge mir so als Face nicht wirklich getaugt hat. Das war mir ein bisschen zu gewollt. Das wirkte nicht so schön authentisch, wie es seine Heel-Rolle eben war, die er wirklich zur Perfektion gespielt hat. Aber sonst an viel kann ich mich echt nicht erinnern. Das war alles so ein bisschen rumpelig in dem Jahr.
ja, es ist halt so, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man Edge so ein bisschen da rausgenommen hat und vielleicht auch ein bisschen geschont hat und dass er halt nicht mehr so unersetzbar gewesen ist, wie er das vielleicht die Jahre davor noch gewesen ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man da ihn so ein bisschen für das Produkt ein bisschen geschützt hat, sagen wir es mal so. Ich meine, er ist immer noch Champion geworden und alles, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt da noch die wirklich diese innovativen Fäden mehr gehabt hätte und solche Geschichten, ne? Und auch da, wir hatten jetzt noch Fäden mit Dolph Ziggler und mit Vicky Guerrero und all so ein Kram. Das war aber alles nichts, was mich mehr irgendwie emotional rangeholt hätte. Das war wiederum, muss ich dazu sagen, ja, bei seinem letzten WrestleMania-Auftritt, WrestleMania 27, wo er dann ja sein letztes Match bestritten hat gegen Alberto Del Rio. Das wiederum hat mich nochmal abgeholt, vor allem auch, weil eben da noch Christian noch mal mit eingebunden worden ist. Und eigentlich kann man das Karriereende von Edge gar nicht schöner beschreiben, als das eben hier getan worden ist, weil quasi schließt sich da der Kreis, dass die beiden dann am Ende noch mal wieder zusammengefunden haben. Shaggy.
Ja, man hat ja die Fehde, die ich am Anfang auch sehr interessant fand, mit Alberto Del Rio, also Edge versus Alberto Del Rio, aufgewertet, in dem Del Rio hatte ja an seiner Seite immer noch Ricardo Rodriguez und seinen NXT-Rookie, den er damals betreut hat. Das war die Zeit, als es dieses Casting gab und jeder NXT-Rookie auch einen Pro an seiner Seite hatte. Und Del Rio war der Pro von Brutus Clay. Und den hat man halt an die Seite geholt von Brutus Clay. Und da brauchte Edge natürlich auch Hilfe. Und da kam es zur Reunion von Edge und Christian. Und das war schon eine schöne Zeit. Das war schon geil. Und auch bei WrestleMania, als Edge tatsächlich dann noch seinen World-Titel behalten hat gegen Alberto Del Rio. Das war ein geiles Match. Und ich habe mich gefreut, Edge und Christian wieder bei einer WrestleMania zusammen feiern zu sehen im Ring.
Ja. Also das hat mir auch Spaß gemacht. Und damit können wir vielleicht noch so ein bisschen Edge, bevor wir jetzt hier auf die Karriereenden der beiden eingehen, können wir vielleicht nochmal so einen kleinen Sprung zurück machen und dann nochmal so die Restzeit von Christian beleuchten, weil da gab es auch noch einiges Gutes. Wir haben es am Anfang schon so ein bisschen angesprochen. Also zum einen natürlich finde ich nach wie vor, dass diese Fehde, die er mit Randy Orton gehabt hat, die wird häufig so ein bisschen unter ferner Liefen gehandelt. Aber ich fand die einfach mega, ganz im Ernst. Ich fand die super gut, weil da vor allen Dingen auch Christian hat es irgendwie geschafft, wirklich richtig gute Matches nochmal aus dem Orton rauszuziehen, von dem man zu dem Zeitpunkt, also wir sind jetzt hier so 2010 rum, da habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass der da noch richtig gut wird. So, der war da für mich eigentlich schon durch. Und ich fand das richtig gut, was die beiden da gemacht haben, oder Shaggy?
Ja, es lag halt auch vor allem an Christian. Ich fand auch so die Art und Weise, wie er immer wieder ein weiteres Match wollte, das war einfach toll. Und die Matches waren unterhaltsam. Und der Titel ist ja ein paar Mal hin und her gewechselt. Das war schon auch man wusste auch nicht, wie es weitergeht. Das war schon ganz cool aufgebaut. Und ich finde, Christian mit jedem Wrestler eine sehr interessante Fehde führen kann. Christian ist einer der Wrestler, die sowas können. Und klar, deswegen war auch Randy Orton, das war so die Zeit, wo er wirklich mal wieder noch interessant war und wo man sogar mitgefiebert hat auf die Matches der beiden.
Das stimmt. Ich kann mich damals daran erinnern, dass ich mich auf Matches von Randy Orton gefreut habe. So, das gibt's selten. Inzwischen. Muss ich leider sagen. Das war 2011 übrigens, nicht 2010. Ja, und dann, was ich dann auch noch ansprechen will, natürlich dann 2000, dann natürlich muss man sagen, 2000, wann war das? Wann war der Titelgewinn gegen Alberto Del Rio? Das war bei 2011.
Das war 2011,
auch,
ne? Ja.
Stimmt. Den müssen wir natürlich auch noch ansprechen. Das war in Folge des Retirements von Edge. Den dürfen wir natürlich dann nicht unter den Tisch fallen lassen hier, ne? Weil das war auch ein geiler Moment, oder Chris?
Das war ein genialer Moment, ja. Gerade wenn man eben seit Jahren schon Fan von Christian war und auch so ein bisschen mitbekommen hat, wie er sich bei TNA entwickelt hat, dass er eben auf jeden Fall bewiesen hat schon, dass er eine Company tragen kann, dass er ein würdiger Champion ist, dass dann endlich dieser längst überfällige Moment kommt, das war schon toll. Also ich weiß, als er den Titel abgehangen hat, hatte ich ein bisschen Pippi in den Augen.
Ja, nee, aber das war fantastisch und es ist auch wohlverdient, das muss man auch mal dazu sagen. Also auch normalerweise sollte man ja Champion-Titel nicht so nach, ja, wie soll man sagen, so als Auszeichnung eher so bedingt vergeben. Aber ich finde auch, dass ein Christian hat es auch verdient, dass er da nochmal das ganz, ganz große Gold halten durfte und auch nochmal die großen Matches abliefern durfte. Auch wenn das natürlich so ein bisschen diesen Beigeschmack gehabt hat, so ja, er hat halt Edge ersetzt und so weiter.
Das muss ich nämlich leider kurz hervorheben. Das ist so, dass leider muss ich sehen, was Negatives an der ganzen Sache. Ich bin ein riesen Christian-Fan und ich habe auf diesen Moment hingefiebert, dass er irgendwann den World-Title holt. Aber das kam trotzdem so ein bisschen rüber wie damals, als Rey Mysterio World Champion
ja,
war nach Tod. So. Das ist leider das Problem. Also er stand, da wurde mir klar, ey, er steht wirklich im Schatten von Edge. So. Obwohl er World Champion war, ja, er hat ihn gewonnen, weil Edge nicht mehr konnte. So, das war das Problem. Leider.
Ja. Und dann ist es ja, also im Endeffekt war dann auch diese Fehde mit Randy Orton, war dann auch so der letzte wirklich große Höhepunkt seiner Karriere. Also ich meine, er hat da zwischendurch nochmal in den Folgejahren nochmal IC-Title gewonnen, aber auch da, ich finde, das ist schon die Zeit, wo WWE auch extrem, ja nicht langweilig, aber es war halt einfach so, da hat man halt eben die Titelwechsel so hin und her geworfen irgendwie. Und wenn du mich jetzt fragen müsstest, nach einem großen IC-Title-Gewinn oder großen Match von Christian zwischen, keine Ahnung, 2012 und 2014, ich könnte dir nichts nennen.
Nee, ich auch nicht.
Chris, geht dir
ähnlich? Ja, das geht mir auf jeden Fall auch ähnlich. Da könnte ich dir auch nichts nennen. 2012 bis 2014 war auch irgendwie so ein Jahr, oder war so eine Zeit, wo irgendwie viel so rumgeklüngelt wurde einfach. Wo allgemein kein wenig große Sachen liefen. So im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, dass da so langsam hinter den Kulissen auch so ein Umbruch angefangen hatte und sich über einige Sachen Gedanken gemacht wurden, die dann hinterher durchgesetzt wurden. Irgendwie war das alles so ein bisschen, ja, einfach mehr vom Alten, lassen wir es mal laufen, so dieser Zeitraum.
Ja, so hat sich's angefühlt, ne? Also auch da, ne? Man hat dann auch selbst als Zuschauer hat man halt das Programm noch irgendwie verfolgt, aber vieles ist eben auch einfach so an einem vorbeigegangen. Und man hat auch das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen Generationswechsel. Zugleich sind aber auch viele Alte noch irgendwie dabei geblieben. Ich weiß nicht, aber Christian ist dann einfach auch so ein bisschen überrollt worden. Und auch durch die häufigen Auszeiten. Er war ja auch oft verletzt, dann nochmal hier mal schlechter eingesetzt, da auch mal gar nicht eingesetzt. Ne?
Ja,
Also.
es war irgendwie so klar, du hattest Punk und Brian, auf die man Bock hatte, und der Rest war halt immer so, ey, die Zeit. Und da fällt leider auch Christian dann mit rein, irgendwie so. So die ganze Midcard, wo sie ihn halt eher reingeworfen hatten, war so, ja, fast schon nicht existent. Da waren halt ein paar Leute, die ja, wahllos mal gegeneinander angetreten sind, und dann ist mal der Gürtel gewechselt.
So ist es halt. Dann lass uns noch mal ganz kurz über die Karriereenden der beiden sprechen. Ne? Es war ja so, dass quasi in der Raw-Sendung nach WrestleMania, also am 11. April 2011, gab ja Edge sein Karriereende bekannt, aufgrund der Nackenverletzungen. Und war das nicht irgendwie sowas mit dass Wirbelsäulenflüssigkeit fehlte oder sonst irgendwas und keine Ahnung was. Auf jeden Fall irgendwas ganz Schlimmes, sodass er quasi keine weiteren Bumps oder sonst irgendwas nehmen durfte. Und inzwischen geht es ihm ja gut, sagen wir es mal so. Also der hat ja eigentlich dann doch noch zum Glück zum letzten Zeitpunkt den Absprung geschafft. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat er auch keinerlei Schäden, was das angeht. Also insofern kann man da, glaube ich, nur von Glück reden, dass er nicht noch ein Match mehr bestritten hat. Bei Christian war es ja so ein bisschen anders, weil bei Christian, also Edge hatte ja quasi so einen offiziellen Abschluss. Also der hatte seine Abschlussrede, hat seinen When We're Young Video gekriegt, hat seine Hall of Fame Induction bekommen durch Christian, was auch ein super schöner Moment war. Aber fehlt euch das bei Christian
Doch.
nicht, Shaggy
Ja, total.
oder
Also,
Chris? Wer will
mach
als
Shaggy.
erstes?
Chris, ja, okay. Also, das war ja genau das Gegenteil bei Christian der Fall. Er war wieder verletzt und man hat ja immer damit gerechnet, vielleicht kommt er irgendwann bald wieder. Man wusste es nicht. So. Stand immer noch als Talent unter Vertrag bei der WWE und hat immer noch gehofft, dass er irgendwann wiederkommt. Und ich glaube, es war irgendwie ein Segment bei Raw, als Edge und Christian Gasthosts waren. Und im Nebensatz hat Jerry Lawler damals einfach Christian als retired bezeichnet, also als Wrestler, der nicht mehr aktiv ist. So. Und das war das erste Mal überhaupt, dass man sowas offiziell im WWE-Fernsehen gehört hat. Vorher gab es überhaupt kein Statement, wie es jetzt weitergeht. Und das war schon hart.
Ja, Chris, was sagst du dazu?
Ich finde es einfach nur unwürdig, irgendwie dieser, ja, Abschied, den es nie gab, quasi. Das ist so schade. Also klar, was vielleicht irgendwie das alles erstmal in der Schwebe war mit der Gehirnerschütterung, und dann war halt kein richtiger Moment mehr, um ihm eine Abschiedsrede zu geben. Oder vielleicht dachten sich auch bei WWE welche, ja, nee, der ist ja nur Mitkader, da haben die Leute keine Emotionen bei, weiß man ja nie bei einigen alten Säcken, die da im Hintergrund werkeln. Aber zumindest hätte eine Hall of Fame-Aufnahme schon längst dabei sein müssen.
Ja.
Denn da gehört Christian einfach hin. Und wenn man dann weiß, okay, das war's nicht mehr, dass man dann vielleicht keinen großen Trubel rummacht, ist okay, kann ich noch nachvollziehen. Auch wenn es irgendwo unwürdig ist bei so einem wirklich Ausnahmewrestler. Aber da muss dann einfach zwangsweise auch sehr zügig, wie es eben auch bei anderen Leuten war, eine Hall of Fame-Aufnahme kommen, wo dann eben so ein Abschied von den Fans sein kann. Irgendwie ist es ganz schwer, so als Fan, weil man mit diesem Kapitel einfach nicht abschließen
Genau,
konnte.
ja.
Da ist einfach noch was offen. Man weiß nicht so ganz, wie man damit umgehen soll. Es fehlt was.
Ja. Unterschreibe ich so vollkommen. Und ich sag mal, vor allem auch, wenn selbst ein Coco Beware in der Hall of Fame ist, warum ist ein Christian noch nicht in der Hall of Fame? So. Also ist.
Immer Coco Beware als Maßstab zu nehmen, ist, glaube ich, bei der Hall of Fame auch eine schwierige
Coco
Sache.
Beware
Da dürfte jeder
Coco
in
Beware generell als
dem.
Maßstab zu nehmen, ist schwierig. Erst weil der klein ist.
Ach, der ist größer als du,
Das
oder?
stimmt gar nicht.
Doch. Jeder ist größer als du.
Das stimmt gar nicht. David ist kleiner als ich.
Nein.
Doch.
Nein.
Wohl.
Hat der David ein großes Herz im Gegensatz zu dir.
Ich hab andere große. Na, vergess mal das.
Nein, das stimmt auch nicht.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das kann ich bestätigen.
Ich habe keine großen Golfschläger. Nein, ich schließe mich da euch komplett an. Also es fehlt halt bei Christians Karriere echt so ein Abschluss. Also ein würdiger Abschluss, der diese großartige Leistung, die er da über Jahre gebracht hat, irgendwie gewürdigt hat. Und das finde ich auch das Bittere an der Sache. Und Shaggy hat es halt gesagt, auf ewig ist er irgendwie der arme Christian mit Edge verbunden. Und ich finde, er verdient auch einfach noch diesen einen großen Moment, den er auch für sich alleine haben kann. Obwohl er halt irgendwie trotz allem im Schatten von Edge gestanden hat, finde ich, dass Christians Karriere nicht minder bedeutend gewesen ist und vor allem, dass er uns auch nicht minder tolle Momente geschenkt hat. Also egal, ob es jetzt er als Captain Charisma gewesen ist, Shaggy hat es gerade eben angesprochen, dieses Segment mit Tomko und John Cena war super, die ganze Zeit mit Edge und Christian, die Zeit bei TNA, wo er auch mit jungen Leuten richtig geile Matches abgeliefert hat. Ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich hoffe, das kommt einfach noch irgendwann in den nächsten Jahren und er wird dann nicht übergangen. Man weiß es nicht, ne? Ja, und damit würde ich sagen, können wir auch hier den Deckel auf Edge und Christian drauf machen. Ist ja auch groß genug geworden, der Topf, muss man sozusagen.
Ja, ne? Aber war schön.
Ne? War schön, aber wir haben natürlich auch noch die Fragen. So, das kommt ja auch noch. Wir haben ja noch ein paar Fragen hier auf Lage, die wir natürlich auch noch beantworten wollen. Und da kommen wir dann jetzt zu. Ihr wisst, Fragen stellt ihr an fragetechlog.de, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, wo auch immer ihr uns finden könnt. Da könnt ihr uns überall Fragen, Feedback oder was auch immer gerne rüberschicken. Der Lukas schreibt uns per Mail. Er hat gerade einen Artikel zu Tim Wiese gefunden und wollte mal fragen, wie wir sein Verhalten zum Thema WWE finden. Außerdem möchte der Lukas gerne wissen, wie wir Tim Wiese im Ring finden. So, Tim Wiese ist ja, weil letztes Jahr war er ja bei WWE aktiv einmal. Wir haben auch damals einen Podcast drüber, vorletztes Jahr, haben auch einen Podcast drüber gemacht und so. Und hier sagt er halt, ja, man hätte ihn halt erstmal quasi schleifen wollen, eine mehrjährige Ausbildung und hat er keinen Bock drauf gehabt. Und zum anderen will er halt nicht in die USA ziehen, weil er aus familiären Gründen lieber hier geblieben wäre. So, um mal ganz, ja, das mal ganz klar zu sagen. Also er hat quasi WWE eine Abfuhr erteilt. Chris, wie findest du die Begründung? Du hast den Artikel auch gelesen, den der Lukas uns geschickt hat. Wie findest du die Begründung von Tim Wiese?
Ach, das ist halt ein typischer Tim Wiese, ne? An ihm liegt es nicht und er sieht es nicht ein, dass er eine mehrjährige Ausbildung dazu machen muss, weil er denkt, er ist eh der Topstar. Und er sagt ja auch so Sachen wie, ja, sie wollten ihn für den deutschen Markt als den Topstar aufbauen, bla bla bla. Das ist halt so die typische Tim-Wiese-Arroganz, die man ja von ihm kennt. Ich kann seine Gründe nachvollziehen von wegen, hey, ich bin zu alt, um noch eine mehrjährige Ausbildung zu machen. Wenn er das so gesagt hätte, das könnte ich nachvollziehen. Genauso wie, dass er sagt, ich lebe mit meiner Familie in Bremen, ich ziehe nicht in die USA.
Kann ich
alles auch nachvollziehen. Okay.
Ja.
Aber der Rest, den er sagt, ist halt Mumpitz in meinen Augen. Das war erstmal was, eine klare PR-Nummer mit Wiese im WWE-Ring, ja, wo sie ihn mal kurz fit gemacht haben, dass er ein paar Clotheslines austeilen kann. Schöne PR-Nummer, ja?
Ja.
Aber dass da so viel geplant war, also bitte. Es war ja so, er durfte ins Performance Center und sie wollten sich ihn auch mal angucken und sowas, ja? Alles okay. Aber dass da mit ihm so geplant war, dass es, also bitte. Das kann da niemandem erzählen. Ich erinnere mich auch noch, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr, da hatten wir doch diese Telefonkonferenz mit Triple H. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ja.
Und da habe ich ihn ja auch nach Tim Wiese gefragt, wie es damit aussieht. Und das war schon ausweichend. Also Triple H hat dann wirklich so ganz allgemein so, ja, es bekommt jeder seine Chance und Tim kann ja ins Performance Center und dann zeigen, wie es darum steht, aber er muss genauso arbeiten wie die anderen und so. Das war halt schon, ja.
Was hältst du von seiner Leistung im Ring von Tim Wiese?
Ja, viel hat man ja nicht gesehen, ne?
Eben.
Das war halt, da kann man jetzt nicht sagen, er wäre ein guter oder er wäre ein schlechter gewesen, aber mal ganz generell, er ist eh zu alt eigentlich. Und für eine PR-Nummer war es gut.
Ja.
Aber dass da nichts draus geworden ist, das war irgendwo klar.
Shaggy, hast du dem was hinzuzufügen?
Na, nicht viel. Chris hat im Grunde all das gesagt, was auch wirklich so ist. Es war klar, ganz eindeutig einfach nur eine Werbemaßnahme. Mehr war von vornherein sicherlich nicht geplant. Und auch Tim Wiese weiß das. Und ich glaube, Tim Wiese wirkt einfach seinen Charakter so. Und das kann er gut. Und das kann er auch weiterhin machen. Und ich habe Tim Wiese tatsächlich im Ring gesehen. Ich war live vor Ort. Und ich fand es den Umständen entsprechend recht angenehm. Also er hat jetzt nicht viel gezeigt. Ein Hip-Toss, ein Clothesline, so. Mehr musste er nicht zeigen. Aber das war okay.
Ja.
So. Also ich habe, Tom Gerhardt war im Ring deutlich schlechter.
Ja.
In dem schließe ich mich an.
Wladimir Kozlov wahrscheinlich auch.
Nee, aber in dem schließe ich mich an. Also das war eine PR-Maßnahme, das hat funktioniert. Ich meine, noch immer verbinden ganz viele Deutsche Tim Wiese mit Wrestling, warum auch immer, und umgekehrt. Und ja, im Ring, wie Chris gesagt hat, das war jetzt ja nicht viel, aber das, was er gezeigt hat, war okay. Und das war gut, das hat gepasst. Aber das kann man eigentlich auch von jemandem, der einen sportlichen Hintergrund hat, auch erwarten, dass der nach ein paar Wochen Training zwei Clotheslines und Big Splash und Bodyslam zeigen kann. So, glaube ich. Ich glaube, das sollte man von jemandem erwarten. Und von jemandem wie Tom Gerhardt zum Beispiel, der, glaube ich, generell relativ wenig Sport macht, durfte man da nicht mehr erwarten. Der Lukas schreibt außerdem, wie seid ihr eigentlich zum Wrestling gekommen? Was ist euer erstes Match, das ihr jemals gesehen habt? Und wie fandet ihr es? Shaggy zuerst.
Ja, also ich habe damals in der Schule angefangen, Wrestling zu schauen. Ich wusste es nicht, ob ich soll ich das jetzt machen. Und ich habe der Junge, der Frank, mit dem ich damals immer zur Schule gelaufen bin, hat mich dann überzeugt, das doch auch mal zu probieren. Und ja, da hat es angefangen. Im Fernsehen lief das ja. Ich habe dann so ein paar WWF-Sendungen damals gesehen. Aber so das erst und das richtige Großereignis, an das ich mich als erstes erinnere, ist WrestleMania 6 tatsächlich. Aber ich habe schon vorher angefangen. Ich habe mir damals aus der Videothek eine Videokassette geholt und ich glaube, das war Starrcade 89 oder so. Also ich erinnere mich noch an der Main Event war, auf der Videokassette waren übrigens nur zwei Kämpfe, warum auch immer. Ich erinnere mich, der Main Event war, glaube ich, Quaid Muta und Terry Funk gegen Sting und Ric Flair in diesem Cage-Match. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Starrcade 89. Und es gab noch ein Match der Skyscrapers gegen die Road Warriors. So, das sind so die Matches, an die ich mich als erstes erinnere. Aber so als richtiges Großereignis ist es WrestleMania 6.
Ja. Bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es WrestleMania 6. Da ganz klar Hogan gegen den Warrior. Im Gegensatz zu Edge habe ich es leider noch nicht zur In-Ring-Karriere geschafft. Aber ich fand das einfach magisch damals. Und ich habe davor gesessen. Ich war total fasziniert und bin seitdem nicht mehr davon weggekommen. Chris?
Ja, die Frage hatten wir auch, glaube ich, schon mal beantwortet in irgendeinem Podcast.
Ähnlich, ja.
Da konnte ich auch sagen, ich glaube, ich konnte sagen, was mein erstes Match war. Jetzt fällt es mir nicht ein. Vielleicht habe ich es mir auch damals ausgedacht, weil es gerade so plausibel schien, dass das mein erstes Match war. Ich weiß es nicht mehr. Zum Wrestling gekommen bin ich durch meinen Onkel, glaube ich. Der hat das mal so hier und da geschaut. Und da habe ich mal was mitgekriegt. Fand's cool. Durfte es von meinen Eltern her nicht sehen. Bla, bla, bla. Hab hier und da mal Videokassetten bekommen, wo ein Verwandter was aufgenommen hatte. Und jetzt so die erste Großveranstaltung, an die ich mich richtig erinnere, war, glaube ich, dann WrestleMania 12, wo ich mehr von gesehen hatte. Aber das ist alles wirklich sehr verschwommen, weil ich da einfach noch zu jung war.
Okay. Machen wir weiter. Der Steve White, der auch schon im Podcast, also im Hauptpodcast nachgefragt hat, fragt via Twitter, seid ihr eigentlich Fußballfans? Wenn ja, was ist euer Verein? Worauf könntet ihr eher verzichten, Fußball oder Wrestling? Mach wieder die Runde. Shaggy, bist du Fußballfan?
Oh, ich war mal größerer Fußballfan. Ich schaue gelegentlich noch Fußball, aber so, ich würde mich nicht als Krisenfan bezeichnen. Aber ich habe natürlich auch einen Lieblingsverein und das ist der einzig wahre, der VfB Stuttgart.
Und auf was kannst du eher verzichten, Wrestling oder Fußball?
Fußball, habe ich ja schon verzichtet quasi, dadurch, dass ich nicht mehr verfolge. Jetzt dadurch, dass Mario Gomez wieder bei Stuttgart ist, weiß ich nicht, ob ich vielleicht ab und zu doch mal wieder ein bisschen Fußball schaue. Aber klar, kann Fußball Wrestling niemals in meinem Leben verdrängen.
Chris, ich glaube, du bist der größte Fußballfan hier in der Runde.
Mit euch beiden wahrscheinlich, ja.
Ja, ich muss die Frage nochmal stellen, wenn David und Kai dabei sind.
Das sind auch beides, wenn David dabei ist, dann können wir uns aber eine Stunde anhören, dass Eintracht Frankfurt die besten Fans der Welt
Da wäre ich in dieser Diskussion wäre ich gerne dabei, weil ich mag Eintracht Frankfurt überhaupt nicht. Ich als Hesse
ich
kenne nur Frankfurt-Fans, aber das ist die haben ganz schlimme Fans. Oh,
ja,
ich hoffe, das hört jetzt keiner von meinen Freunden.
Das sehe ich nämlich auch so. Ich mag David super gerne, aber wenn er mit der Eintracht anfängt, denke ich immer so, ach nee, bitte nicht, du bist so sympathisch. Aber
Lass ihn über die Eintracht reden. Der Chris ist, er hat es jetzt noch nicht gesagt, aber er ist RB Leipzig-Fan.
Alter.
Und Olaf Hoffenheim.
Chris, was für ein Fußballfan bist du?
Nee, ich bin Fan von Borussia Mönchengladbach und vom FC Liverpool. und bin mit dieser Wahl auch meistens glücklich. Ja, worauf könnte ich eher verzichten? Wahrscheinlich auch auf Fußball. Also da bin ich öfter irgendwie angepisst oder habe keine Lust oder es kommen mir Dinge merkwürdig vor, die eigentlich einem nicht merkwürdig vorkommen sollten. Stichwort Umsetzung des Videoschiedsrichters zum Beispiel. Und da ist mir dieser Fake-Sport namens Wrestling doch viel lieber.
Okay.
Also Fake-Sport bitte in Anführungszeichen. Ich möchte keine bösen Mails bekommen, nicht schon wieder.
Nein, alles gut. Bei mir ist es eigentlich so, ich gucke eigentlich kaum noch Fußball. Also ich verfolge so hier und da halt noch, was in der Bundesliga passiert, gucke mir hin und wieder mal die Sportschau an, wenn ich irgendwie Lust und Laune habe. Ich muss natürlich lokal koloritbedingt irgendwie so ein bisschen gucken, was der erste FC Köln macht. Was aber auch kein Spaß ist.
Das ist so widerlich.
Aber ich bin jetzt kein, ich würde mich selber nicht als Fußballfan bezeichnen. Deswegen habe ich auch keinen Lieblingsverein oder sonst irgendwas, sondern ich
Fortuna Köln.
verfolge es halt so nebenbei. Und deswegen ist auch die Antwort relativ einfach, auf was ich eher verzichten könnte. Ich könnte eindeutig auf Fußball verzichten. So. Der Sören fragt, wie Instagram lohnt sich New Japan World eigentlich?
Wir sind auf Instagram?
Wir sind auf Instagram, aber ich habe schon lange nichts mehr dran gemacht. Shaggy, lohnt sich New Japan World? Kurze Antwort.
Ja. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen,
Ja.
Ausrufezeichen.
Also gerade nach Wrestle Kingdom jetzt noch mal eine Stufe mehr, würde ich sagen. Chris, was sagst du?
Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe bisher, glaube ich, einmal reingeguckt.
Okay. Also, wenn man sich durch die wirklich schreckliche Benutzerführung gewühlt hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Der Chief Booker fragt via YouTube: Denkt ihr, man sollte mehr Manager wie zum Beispiel Paul Heyman einsetzen, um schwache Micworker zu stärken? Mir würden da zum Beispiel Nakamura und Asuka einfallen, die das meiner Meinung nach gebrauchen könnten. Ähnliche Frage hatten wir auch schon mal. Ich weiß gar nicht, was wir damals geantwortet haben. Ich finde, ehrlich gesagt, ich mag Manager grundsätzlich erstmal sehr, sehr gerne. Ich finde aber, man sollte immer Manager haben, die auch wirklich zu ihren Klienten passen. Ich finde, ein Paul Heyman zum Beispiel überschattet jeden anderen Klienten außer Brock Lesnar. Und deswegen würde ich zum Beispiel keine Asuka an seine Seite stellen, auch keinen Nakamura, sondern es muss halt wirklich jemand sein, der dann einzig und allein dafür gemacht ist und dass er wirklich dafür passt. Und deswegen, ich würde gerne einen Manager sehen, aber nicht einfach nur, um mehr Manager zu haben. Chris, was sagst du?
Sehe ich eigentlich genauso wie du. Also es muss einfach passen mit der Verbindung zwischen Manager und Klienten eben, was es bei Heyman und Lesnar tut. Und dann ist es halt eben immer so von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, ich finde Manager an sich auch eine coole Sache und würde gerne mehr sehen davon. Aber es kommt auch so ein bisschen auf die Darstellung oder das Gimmick eben des Wrestlers an. Und beim Nakamura zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob das so gut passen würde. Ich glaube, Nakamura würde mehr davon profitieren, wenn er mehr so als eine Special Attraction dargestellt wird, als jemand, der jede Wochenshow dabei ist wie alle anderen oder sowas. Ich glaube, das wird mehr für ihn bringen als alles andere. Und sonst, ja, fände ich es aber auch nicht schlecht, wenn ein bisschen mehr Oldschool drin wäre, dass es mehr Manager gibt, wenn sie denn eben zum Klienten passen.
Ja, Shaggy.
Das sehe ich eigentlich fast ganz genauso wie ihr. Manager waren immer eine Bereicherung und sind ein besonderer Farbtupfer im Wrestling. Gerade die gute alte Zeit war schon immer geil mit diesen ganzen Managern. Und was ich auch cool fand, ich meine, der Manager hat nicht immer unbedingt 100% zum Wrestler gepasst, aber irgendwie war dann dadurch, dass der Manager manchmal auch mehrere Leute hatte, diese, bei Heen, Bobby Heen als bestes Beispiel, Heen Family, so, das war eine Gruppierung, die eigentlich auch nicht zusammengepasst hat. Diese einzige Gemeinsamkeit war, dass sie Bobby Heen als Manager hatten. Und das war trotzdem irgendwie cool. Also ich finde, das ist schon eine super Sache. Wobei ich bei Nakamura und Asuka, da sehe ich überhaupt keinen Manager an der Seite. Sei denn, Sunny Ono ist gerade frei.
Oh.
Nein, Quatsch. Spaß. Nee, den würde ich auch kein Mensch an die Seite stellen. Klar, die sind des Englischen nicht so mächtig, aber das ist auch nicht so schlimm. Das passt einfach irgendwie zu ihnen. Dann muss man die kein Sprachrohr an die Seite stellen. Es gibt aber Wrestler, ein Jack Swagger hat es total gut getan, einen Manager zu bekommen.
Ja.
So. Also das war schon, Manager einsetzen gerne mehr, wo es passt. So ein paar Leute brauchen das und da kommen die einfach auch besser rüber. Aber bitte nicht bei Nakamura oder Asuka.
Sehe ich auch so. Dr. WWE fragt via YouTube. Ich würde gerne wissen, wo er seinen Dr. WWE hat. Ich finde es okay und manchmal sogar gut, wenn es Matches wie Goldberg gegen Lesnar oder eventuell bald Angle vs. Triple H gibt. Da kommt Big-Time-Feeling auf. Diese Leute bringen aufgrund ihrer langen und großen Karrieren Star-Power mit. Das wird auch bei, sorry, Roman Reigns oder Seth Rollins in 15 Jahren so sein. Deshalb ist es für mich okay, wenn man solche Leute ein Pay-Per-View, mit solchen Leuten ein Pay-Per-View aufwertet. Wie seht ihr das? Ist All-Star vs. All-Star okay oder sollte WWE sowas vermeiden? Ich finde es okay, solange man das eben nicht in Überfluss macht. Also mal Special Attraction kann man das absolut so machen. Man muss halt sehen, dass man aber auch gerade zur WrestleMania-Saison auch mal den Jüngeren, in Anführungsstrichen, wirklich mal das Vertrauen schenkt und denen auch mal die großen Matches gibt und dass nicht zu viele All-Stars gerade auf der Road to WrestleMania irgendwie da im Mittelpunkt stehen. Chris, was sagst du dazu?
Ich sehe es eigentlich genauso wie du auch. Ja, was soll man da groß sagen? Klar, so eine Star-Power ist halt cool, kann ein Pay-Per-View aufwerten. Problematisch wird es dann nur, wenn alles andere eben diesen All-Stars untergeordnet wird. Und das ist dann nicht okay. Und da werde ich dann halt auch sauer. Also die Sache mit Goldberg gegen Lesnar, die kann man bringen. Aber die Sache mit dem Universal-Title und Owens, das war halt eine dreckige Nummer. Und die
oder Survivor halt Series zum Beispiel. Survivor Series Main Event.
Ja, aber diese Owens-Titelsache, das fand ich halt immer noch, das finde ich zum Kotzen. Da könnte ich mich jetzt noch drüber aufregen. und sowas macht WWE halt leider gerne, dass sie zu viel eben diesen All-Stars unterordnen. Da muss es eine gesunde Mischung geben. Und wo ich aber widersprechen will, ist bei Roman Reigns und Seth Rollins, sehe ich noch nicht so. Da müssen noch ein paar Stufen erklommen werden, dass sie überhaupt so den Rang haben, dass man sie als die großen Allstars annimmt. Klar, Roman Reigns ist schon ein ganz, ganz großer Name, aber er ist halt mittlerweile, er wird halt einfach noch nicht genug angenommen von Leuten, dass man irgendwie da was hat. Und man kann nicht dann nach der Karriere paar Jahre später ihn wiederbringen und alle jubeln oder alle finden ihn immer noch doof oder so, da muss es dann eine andere emotionale Verbindung einfach geben zum Publikum. Da müssen halt wirklich noch ein paar Stufen genommen werden. So wie es zum Beispiel bei einem Cena war, der bei dem irgendwann der Punkt kam, wo er halt auch nicht mehr Cena wins, lol, war, sondern eben jemand, der sich einfach über Jahre den Arsch aufgerissen hat, dass das erkannt wurde. Und bei Seth Rollins ist halt noch mehr zu tun, weil der einfach auch zu oft irgendwo in der Midcard oder Uppercard rumdümpelt, ohne irgendwie jetzt großes Spotlight zu haben oder eine Story oder sowas. Auch wenn er vom Potenzial her wahrscheinlich ein absoluter Topstar sein könnte. Da muss man einfach abwarten. Jetzt schon pauschal zu sagen, wer dann irgendwann in 15 Jahren der Allstar ist, nee, da schließe ich mich nicht an.
Shaggy?
Tja, Chris hat die Frage von Dr. WWE ja schon mehr als ausführlich jetzt beantwortet.
In einer Doktorarbeit beantwortet.
Es tut mir leid, ich laber halt viel.
Nee, ist ja auch vollkommen okay. Ihr habt ja auch recht, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Die WWE hat es einfach verpasst, neue Stars aufzubauen in den letzten Jahren. Deswegen müssen sie halt auch auf Allstars setzen. So ist es halt auch. Aber wie ihr das sagt, eine gesunde Mischung ist ganz gut. Allstar gegen Allstar kann manchmal cool sein. Allstar gegen neuen Star, das wäre auch super, aber klar braucht man das ein bisschen und eine gesunde Mischung, mehr sollte es nicht sein. Ich habe aber auch eine Frage an Dr. WWE. Ist es der entscheidet, ob Daniel Bryan wiederkehrt oder ist das ein anderer? Nächste Frage.
Der Martin fragt via Facebook, wenn ihr über die Damen sprecht, also wir, hört man immer, dass ihr von Asuka sehr begeistert seid. Ich finde auch, dass sie eine sehr gute Wrestlerin ist, aber warum findet ihr es so wichtig, dass sie als unbesiegbar aufgebaut wird? Ich finde die auch nicht schlecht, aber ich finde, im Roster sind auch einige, die ebenfalls sehr gut sind. Charlotte, Paige, Alexa und noch mehr. Würde es diese Frauen nicht erheblich abwerten, wenn Asuka jetzt zeitnah einen Titel holt und dann kein Match in diesem Jahr verliert? Shaggy, wie siehst du das?
Nein, es würde sie nicht abwerten, denn Asuka ist unbesiegbar. Sie wird nicht nur so aufgebaut, sie muss es einfach sein. Das passt einfach zu ihr, das ist ihr Charakter. Gib ihr den Titel, lass sie das Jahr unbesiegt. Und das schadet nichts am Status von Paige, Alexa oder Charlotte. Wobei Alexa sicherlich wrestlerisch von den genannten nicht die Beste ist, aber unterhaltsam ist sie allemal. Und sie leidet eher aktuell so ein bisschen an der aktuellen Storylines und an dem Aufbau zum World Rumble. Aber lasst Asuka unbesiegt. Das muss so sein. Das gehört sich so.
Chris?
Stimme ich voll und ganz zu. Auf jeden Fall. Asuka braucht das auch eben auch wegen dieser Sprachbarriere. Da braucht sie eben was anderes, was sie abhebt und groß macht. Und man nimmt es ihr ja auch ab, bei, wie sie ihr Gimmick verkörpert und wie sie im Ring auftritt. Das passt alles. Ich glaube, Charlotte, Paige, Alexa und andere, die, ja, was sie mehr abwertet, ist eigentlich, dass die WWE sowohl bei Raw als bei SmackDown immer eigentlich nur eine Frauen-Storyline hat und die dreht sich um den Titel. Und der Rest ist meistens irgendwie so da einfach nur. Mit wenigen Ausnahmen zwischendrin mal. Und das wertet sie ab. Was die WWE dann eher machen müsste, damit das funktionieren kann, Asuka unbesiegbar hat den Titel, dass eben unter ihr diese Division auch noch existiert und da gewisse Dinge passieren und sich Charaktere entwickeln und beweisen und aufgebaut werden. Und das ist eher das Problem, als dass man eine Frau als stärker darstellt.
Ja, unterschreibe ich so. Ich finde auch, es ist ganz gut, dass du zumindest versuchst, einen Wrestler als oder eine Wrestlerin in diesem Fall wirklich als etwas Besonderes darzustellen, während alle anderen halt irgendwie gleich sind auf ihre Art und Weise. Entsprechend würde ich auch erstmal das Gimmick so belassen. Und vor allem ist das Gute ist ja auch daran, wenn dann irgendjemand Asuka schlagen kann auf eine mehr oder minder eindeutige Art und Weise, dann, solange es nicht mit dem Taser ist oder sonst irgendwas, dann hat man diese Wrestlerin automatisch sehr, sehr hoch aufgebaut und hat potenziell eine neue große Main-Eventerin, mit der man eben noch mehr machen kann. Also von daher, es ist ja eine Win-Win-Situation. Und da Asuka ohnehin schon diesen Mythos hat, dass sie unbesiegbar ist, schadet das auch den anderen nicht, wenn sie gegen sie verlieren. Und natürlich sollte man jetzt Asuka nicht jede innerhalb von 2 Sekunden wegbügeln lassen, sondern eben auch in harten Matches. Aber warum denn nicht? Also ich finde das durchaus okay. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand anders schadet. Mhm. Der Martin fragt noch weiterhin, ja?
Kleinen Moment, bevor ich es vergesse. Ich glaube, du hast den Burger vergessen bei den Fragen.
Ich mache es ja nicht von oben nach unten,
Chris. Ja, sonst ist jetzt hier alles von oben nach unten, nur der nicht.
Ja, magst aber
du
jetzt,
den
ich hab
Burger
gedacht,
etwa nicht?
Ich springe halt manchmal ein bisschen und denke mir, was passt denn gerade in den Zusammenhang, Chris?
Entschuldigung, ich wollte es nur sagen, hätte ja sein können, du hast es überlesen und dann ärgert sich der Burger, dass er nicht drangekommen ist.
Ich muss den Chris jetzt auf stumm schalten. So, Shaggy.
Nicht, dass der Burger auch merkt, dass er eine Frage weiter oben steht auf unserem Handout.
Genau.
Entschuldigung, so. Ich hätte ja sein können, der allmächtige Olaf vergisst mal was.
Ich vergesse nichts. Auf jeden Fall fragt der Martin noch immer. Er findet, dass die GMs eher langweilig sind, wobei die Geschichte bei SmackDown ja momentan ganz okay ist. Wäre es denn dabei nicht schlecht, wenn man die Geschichte rund um die GM doch so aufbaut, wie schon so oft, also mit einem bösen GM, der aber mächtige Unterstützung aus dem Roster holt und dagegen steht halt der charismatische Face? Also wollen wir es so haben wie sonst auch oder findet ihr diese Grauzonen, wie es jetzt gerade ist mit Daniel Bryan, findet ihr das gerade gut? Ich weiß gar nicht, ich finde es eigentlich immer gut, wenn irgendwas anderes passiert als sonst üblich. Und ich finde die Story gerade bei SmackDown extrem spannend. Und das ist ein Grund, weshalb ich SmackDown einschalte. Das macht mir Spaß. Und das sind Leute, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann. Und wir alle wollen auch wissen, wie es mit Daniel Bryan jetzt weitergeht.
Eben, es ist ja gerade gut, dass wir nicht wissen, wie es da weitergeht, was da passiert. Und gerade, weil es jetzt mal was anderes ist, was Neues, wo man auch nicht genau weiß, wer ist jetzt wer ist was, gibt es überhaupt ein Face, gibt es ein Heel, wohin entwickelt sich das? Das ist ja gerade das Spannende und das finde ich eigentlich gut, dass es so ist und es sollte auch nicht anders sein.
Ist doch so, als wenn man bei Game of Thrones verlangen würde, dass alle Helden am Ende überleben. So, weil es immer so gewesen ist. Und am Ende gibt es die Hochzeit. Ach, Spoiler auf die letzte Staffel, weißt du? Chris, willst du da noch was hinzufügen?
Nee, ich stimme euch da ab und meine Güte, wir reden zu lange. Ich stimme euch voll.
Du!
Es tut mir leid. Ich stimme euch voll und ganz zu. Ich möchte aber noch ergänzen, wo Olaf gerade meinte, er vergisst nie etwas. Er hat vergessen, die Frage in unser Handout zu schreiben.
Ja, aber ich habe sie
zum Glück. Ja, ich wundere mich auch.
Zum Glück habe ich mich daran erinnert und habe sie wieder hinzugefügt.
Und warum kam die Frage vom Burger noch gar nicht? Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfragen.
Genau.
Olaf, was ist da los?
Moment, der Burger fragt nämlich noch, oder beziehungsweise er stellt eine These auf. Die fand ich eigentlich sehr interessant. Er schreibt nämlich, 2018 wird ein historisches Jahr. Ich habe das Gefühl, Vince McMahon wird WWE in diesem Jahr verkaufen. So, das finde ich eine spannende These auf jeden Fall. Chris, glaubst du, dass Vince McMahon WWE verkaufen wird?
Ich glaube nicht dran, halte es aber trotzdem für möglich. Jetzt, wo wieder diese Gerüchte aufflammen, dass Vince eine Football-Liga noch machen will und sowas, die er ja angeblich mit seinem Privatvermögen dann eben aufstockt und aufbaut, halte ich es für möglich, dass er quasi der WWE eher den Rücken kehrt, dass er sich darauf konzentriert. Aber ist halt die Sache, verkauft er das einfach an jemanden oder lässt er das eben weiterlaufen mit den Leuten, die da weiterhin auch eben in der Chefetage sitzen, unter der Führung von Triple H, Steph und von mir aus auch Shane. Ich glaube nicht dran, dass er es verkauft, aber wie gesagt, ich halte es nicht für unmöglich. Es gab ja auch in der Vergangenheit mal Gerüchte, dass Disney gerne die WWE kaufen wollte, was ich nicht besonders geil fände.
Roman Reigns gegen Kylo Ren.
Disney kauft doch aktuell auch
Ja,
alles
eben, sie
auf.
kaufen alles und
Eben.
so langsam haben sie ein Monopol auf die Unterhaltungsindustrie und das sollte man tunlichst vermeiden.
Es hat auch gerade bei mir geklingelt. Ich hoffe nicht, dass es Disney ist und versucht, mich jetzt auch abzukaufen.
Ja,
Nein, aber.
das wäre nicht schlimm.
Das passiert nicht, Shaggy, du bist nicht unterhaltsam.
Das macht doch nichts. Aber. Also gut, Fakt ist, dass Vince McMahon dieses Jahr einen gewissen Prozentsatz seiner Aktien an der WWE verkauft hat. Aber das hat er sicherlich gemacht, um vielleicht um das Geld in diese Football-Geschichte zu investieren. Aber er wird niemals, niemals, klar, glaube ich nicht dran, die gesamte WWE verkaufen. Das ist sein Baby, das ist sein Ding. Das hat schon seinem Vater gehört und er hat zu was Weltweitem, so ein Unternehmen aufgebaut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Vince McMahon wird, solange er lebt, sicherlich der Besitzer der WWE sein. Aber kann sein, dass er sich zumindest aus dem Rampenlicht, aus den Geschäften in den nächsten Jahren zurückzieht. Da glaube ich fest dran. Das wird irgendwie jetzt passieren. Wir sind gerade in der Zeit, wo es passieren wird. Aber verkaufen wird er die WWE nicht. Muss er ja auch nicht. Warum sollte er?
Eben, das ist nämlich die Frage, die ich mir stelle. Was wäre die Motivation für einen Vince McMahon, WWE zu verkaufen? So, Geld? Weiß ich nicht. Braucht er ja eigentlich nicht. Hat er ja genug. So, will er irgendwo anders rein? Also, der ist 74, 75 jetzt oder sowas. Ich glaube nicht, dass er noch irgendwo einen neuen Berufszweig hat, wofür er das Geld braucht, um das aufzubauen. Also ich fände das natürlich extrem spannend, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube halt, wie Shaggy es gerade gesagt hat, dass er sich halt aus dem Geschäft nach und nach zurückziehen wird. Das glaube ich halt schon. Aber ich glaube, dass er es einfach an die nächste Generation quasi weitergeben wird. Und das hat er jetzt über die letzten 75 Jahre ja gefühlt, also sein gesamtes Leben quasi aufgebaut. Ich glaube nicht, dass er das jetzt noch so in so hohem Alter verkauft, weil ich sehe keinen Grund. So, ganz klar.
Vielleicht ist Burger ja im richtigen Leben mit Billy Corgan und er versucht über uns rauszufinden, ob es ein Angebot gibt, die WWE zu kaufen.
So, letzte Frage. Der Christian fragt was Emotionales zum Abschluss. Zum einen lobt er unseren Podcast und zum anderen fragt er, wer seid ihr und was bedeutet euch Wrestling eigentlich? So, wer seid ihr? Da machen wir demnächst nochmal irgendwie was auf der Homepage. Da machen wir demnächst Steckbriefe, wenn die neue Homepage da ist. Wenn die Steckbriefe
Eben,
von allen da sind.
da gibt es von uns allen Steckbriefe, die wir alle an Olaf geschickt haben.
Genau, alle außer Shaggy
Da
bislang.
wird, so, ich hab's, ja. Fast alle.
Genau, aber also
da
wir stellen es hier immer vor. Also wir sind ja ein bunt gemischter Haufen von, was sind wir denn eigentlich? Wir sind im Großteil sind irgendwie in Medien aktiv, ein Teil ist irgendwie
Clown.
Clown. und weiß ich nicht. Aber die entscheidende Frage, glaube ich, ist hier auch, was bedeutet Wrestling für euch? Shaggy.
Ja, wir sind auf jeden Fall ein toller Haufen von sehr, sehr netten, lieben Menschen und Chris.
Halt die Fresse!
Was war die Frage, Olaf? Sorry,
Was
ich
bedeutet
muss jetzt
Wrestling
gerade
für
unterbrechen.
dich?
Ah, Wrestling bedeutet für mich schon immer, seit ich denken kann, eigentlich mein größtes Hobby nebenher. Wrestling ist schon ein wichtiger Teil meines Lebens, hat mich immer begleitet. Ich weiß noch, wie ich früher mit meinen Wrestling-Figuren oder sogar mit meinen Master of the Universe-Figuren Wrestling-Shows nachgespielt und gebaut habe, wie ich früher beim Fantasy-Wrestling teilgenommen habe. Ich habe früher für Wrestling, ja, Publikationen geschrieben. Ich habe schon immer Wrestling verfolgt, seit ich quasi denken kann. Also ich habe 88 so angefangen immer. Und aber das war schon immer ein wichtiger Teil. Ohne Wrestling würde mir definitiv was fehlen. Und auch so in den letzten Jahren hat sich ja immer so ein bisschen mehr aufgebaut, dadurch, dass ich jetzt auch bei der WXW so als Lokalveranstalter eingestiegen bin, dort auch manchmal aushelfe und so weiter. Jetzt durch euch, durch dass ich so tolle Podcasts machen darf, dass wir so viele nette Hörer haben. Also Wrestling wird immer größer, nimmt immer eine größere Stellung in meinem Leben ein, obwohl es immer schon so mit die größte Stellung hat als Hobby. So, mehr ist es nicht für mich, aber es ist trotzdem, ohne Wrestling würde mir irgendwas Großes im Leben fehlen.
Chris, was würde dir Großes im Leben fehlen?
Warum lachst du denn?
Weil ich schmutzige Gedanken habe. Chris, was würde dir im Leben fehlen ohne Wrestling? Was bedeutet dir Wrestling?
Das ist schwer in Worte zu fassen. Und ich glaube, wenn ich jetzt alles sagen würde, was es mir bedeutet oder was
beschreib es so, dass Olaf keine schmutzigen Gedanken bekommt.
Wobei es mir geholfen hat oder was auch immer, würde ich hier noch in einer Stunde sitzen. Aber das möchte ich ja nicht, weil ich ja zu viel rede, wie mir heute schon mehrfach gesagt wurde.
Jetzt redest du auch sehr lange um den heißen Brei herum übrigens.
Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben es nur dreimal gesagt.
Es ist eigentlich so wie Shaggy das sagt. Wrestling hat einfach mal unschuldig angefangen, dass man es so geguckt hat. Man ist irgendwann reingekommen, so in dieses ja smarkigere Verhalten, hat mehr hinterfragt, mehr nachgeforscht, hat sich darin so ein bisschen verloren. Man hat über die Jahre, ob in irgendwelchen Foren oder auf Euro-Shows oder so, hat man coole Leute kennengelernt, mit denen man auch immer noch ein bisschen Kontakt hat. Und jetzt auch gerade durch Headlock auch nochmal neue Leute kennengelernt, mit denen sich eigentlich sofort seit dem ersten Podcast quasi eine Freundschaft gebildet hat und die ich auch nicht missen will. Und dadurch kommen halt auch immer noch mehr Wrestling dazu. Ich meine, jetzt über Patreon machen wir noch mehr Content. Wir tauschen uns aus, was man noch machen könnte, was man verbessern könnte. Man hängt einfach noch mehr im Wrestling drin als vorher und manchmal ist es anstrengend, weil man auch noch andere Sachen zu tun hat, aber ich würde es trotzdem vermissen, weil es eben Spaß macht und es hat so eine, Wrestling hat eine besondere Verbindung einfach von Sport. Die Fans sind besonders, das Produkt ist besonders, man muss es oft vor anderen Leuten verteidigen, wodurch man noch emotionalisierter wird dem Sport gegenüber. Es ist, Wrestling hat eine ganz besondere Kraft und die will ich auch nicht missen.
Das hast du so schön gesagt, da möchte ich fast gar nichts mehr hinten dran hängen. Was bedeutet Wrestling für mich? Wrestling ist halt immer da. Also Wrestling war schon immer da, soweit ich denken kann, so ein bisschen. Also ganz egal, ob ich irgendwie als kleiner Junge im Schlafzimmer meiner Eltern irgendwie Wrestling auf der großen Glotze geschaut habe und die Videotapes irgendwie da in Videorekorder eingelegt habe oder als ich später irgendwie in der Schule gewesen bin und, keine Ahnung, darüber philosophiert habe, wie geil es wäre, Wrestler zu werden oder Wrestling-Shirts getragen, Wrestling-Videospiele gespielt habe. Bis hin jetzt auch zum Job. Ich meine, Shaggy hat es gerade ein bisschen angesprochen. Also es nimmt ja auch immer mehr Teil irgendwie ein. Ne? Also ich glaube, dass so Leute, die halt sehr mit dem Wrestling verbandelt sind, dass die halt dann auch eben gucken, wie man das eben noch mehr da in sein Leben mit einbinden kann. Bei mir ist es ja auch so, ich mache auch den Kram für WXW und arbeite mit denen zusammen. Ich habe Headlock hier ins Leben gerufen. Also ich kann sagen, dass Wrestling mittlerweile einen verdammt großen Teil meines Lebens ausmacht, weil dieses Projekt halt inzwischen so gewachsen ist. Und zugleich sage ich auch, das ist auch ganz klar auch eine Arbeit natürlich. Ne? Also ich sag mal so, diesen Podcast nachher zu schneiden, den wir jetzt hier gerade aufnehmen, das ist Arbeit, aber ich freue mich halt dann auch wiederum auf die Reaktionen, die dann da kommen und ich freue mich darüber, dass offensichtlich Leute die Begeisterung teilen, die wir hier dafür haben und deswegen, Wrestling ist einfach pure Liebe und weit mehr als ein Hobby. So schließe ich einfach mal ab. Weil ansonsten wird der Podcast noch viel, viel länger, wenn ich hier mal alle meine Geschichten über Wrestling und ich weiß nicht was erzähle. Deswegen, Wrestling ist einfach fantastisch, Wrestling bringt Leute zusammen und so soll es eigentlich sein. Und
es sind ja auch so viele unterschiedliche Menschen, die man immer trifft, ja, auf den Shows und sowas. Also es ist total schön, immer so euch alle da auch zu sehen. Und wir freuen uns auch tatsächlich immer, wenn ihr uns ansprecht und irgendwie euch ein bisschen mit uns über Wrestling unterhalten wollt. Weil Wrestling verbindet uns alle. Wrestling hat uns alle zu einer großen Familie gemacht. Und das ist was Schönes. Und klar, wir sollten alle zusammenhalten und Wrestling noch größer machen in Deutschland.
Genau das. So, das war dann auch die letzte Frage. Ich habe hoffentlich keine vergessen. Sag erstmal danke, Chris, und danke, Shaggy, für den, glaube ich, bis dato längsten Podcast, den wir jemals gemacht haben.
Ja, aber es redet es auch immer so lange.
Genau.
Auch noch um den heißen Brei herum. Meine Güte.
Aber sowas von. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann hat euch das hoffentlich gefallen, was ihr gehört habt. Dann bewertet uns bei iTunes, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, was ich jetzt aktuell gar nicht glauben kann. Gibt's uns auf Patreon. Patreon.com/headlock.de, da könnt ihr uns unterstützen und da gibt es noch mehr Podcasts von uns. Wenn ihr jetzt übrigens erst einsteigt, dann gibt es auch noch die ganzen anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben.
Am Ende des Podcasts?
Ja. Nein, wenn du jetzt bei Patreon einsteigst, dann kannst du alle anderen Podcasts, die wir bis jetzt aufgenommen haben, die kannst du ja auch schon anhören. So, also es ist ein Riesenhaufen, die ganzen Match of the Weeks, die Call-Ups, die Helden aus der zweiten Reihe, gibt's alle oben drauf. Das Archiv wird quasi ja immer größer, Woche zu Woche zu Woche. Und das ist auch was Tolles. Woche zu Woche ist ein gutes Stichwort, weil nächste Woche geht's natürlich hier weiter. Wir führen ein neues Format hier ein. Ich hab's mal legendäre Fäden genannt. Wir starten gleich mit Steve Austin gegen Vince McMahon. Sprich, da gehen wir da en Detail auf diese Fehde ein, besprechen die coolsten Momente, gehen so ein bisschen zurück in der Vergangenheit und schwelgen ein bisschen in Emotionen. Ja, die gibt's nächste Woche und ich würde sagen, wir bis dahin schonen wir weiterhin unsere Stimmen und erholen uns von dem längsten Headlock-Podcast der Geschichte. Danke, Shaggy. Danke, Chris. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.
Bis nächste Woche. Und toll war es übrigens. Olaf hat's nicht einfach gehabt mit dem neuen kongenialen Duo Shaggy und Christian. Danke.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.